Hallo zusammen aus unserem Podcast-Studio hier, wieder mit Ingo Quentler, hallo, und neben mir sitzt Dan Miesen.
Wie immer, hallo auch von mir.
Und heute mal kein spezielles Thema, weil wir kommen jetzt direkt frisch von der Eurobike letzte Woche und dachten uns, wir reden heute mal über die Eurobike.
Was ganz Neues.
Und vorher nehmen wir nochmal so ein paar Feedback-Sachen nach der Folge, auch was Paris-Brest und so anging, nochmal durch. Also wir waren auf der Eurobike, schon mal ganz kurz können wir es ja anreißen, bevor wir das später nochmal vertiefen, als Hybrid, ne? Als Business-Team und als
Kamerateam.
Ja, ja. Also wir haben tatsächlich den ersten Tag, war unser Ziel einfach ein schönes Video zu drehen.
Und zu scouten, was uns gefällt.
Genau, und haben dann, der Versuch ist natürlich rennt man zu Wahoo und zu Zwift, wo die Großen sind, wo wir auch wussten, da kommt vielleicht was Neues. Haben aber, glaube ich, auch so ein paar nette Kleinigkeiten rausgefunden, die ganz interessant sind. Schönes Video geworden, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch mal angucken. Und ja, das ist natürlich dann auch tatsächlich Stress pur. Weil ich bin dann um 17 Uhr rüber zum Campingplatz, da wo ich übernachtet habe, und da war dann der Übertragungswagen, wo ich schnell alles geschnitten habe.
Da hast du, glaube ich, ein Making-of von gemacht, ne?
Ja, ich habe am letzten Tag habe ich tatsächlich mal ein Making-of aufgenommen. Ich habe noch nicht mal das Material gesichtet, wo ich ein Making-of gemacht habe, wie das aussieht, ne? Morgens aufstehen, zur Messe rennen, dann ein Interview drehen und wieder zurück und wie ich das Ganze geschnitten habe. Einfach, um euch ja mal eine Idee zu geben, wie das überhaupt funktioniert, ne? Also ich glaube, wir machen das relativ schlank und einfach gehalten, aber es ist ja trotzdem irgendwie Aufwand und vielleicht mal ganz interessant, hinter die Kulissen zu gucken. Wir haben jetzt zwei Videos von der Eurobike erst online. Einmal dieses Allgemeine, wo viel drin ist. Dann habe ich eins hochgeladen jetzt, wo wir über das Kickerbike gesprochen haben. Da sprechen wir später auch nochmal drüber. Und es liegen noch 5 oder 6 auf der Festplatte. Eins bei Carbon Works habe ich im Kopf.
Dann also da kommen viel die nächsten
SRM-Pedale. Zeit. Also wir haben so ein paar, die werde ich jetzt nach und nach schneiden. Plus das Making-of irgendwann noch. Und ein Highlight war auch, dass wir einen Podcast gemacht haben mit Gerard Wroom und Andy Kessler, die beiden Open-Gründer. Auch 1 Stunde oder 10 aufgenommen. Den werdet ihr tatsächlich nächste Woche hören. Den habe ich jetzt auch noch nicht gesichtet oder gehört. Also mit Kamera sogar haben wir es gemacht.
Habe ich mich total versprochen bei dem Podcast.
Echt?
Weil ich zum Schluss gesagt habe, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist mir später eingefallen, was für ein Idiot ich bin. Habe ich gesagt, wir fühlen uns minimal geehrt. Stimmt gar nicht. Wir fühlen uns maximal geehrt. Da habe ich mich wirklich vertan in meiner Wortwahl. Habe ich fast gar nicht schlafen können, dass ich mich versprochen habe, das zu spät gemerkt habe. Das war wirklich eine große Ehre.
Ja, kannst ja nochmal drüber sprechen. Ich mache das so, dass es genauso schnell macht. Dann
naja, also nochmal, vielleicht machen wir ja auch für den Podcast noch so ein Vor- und Nachgespräch, wie das denn so war, wie es zustande gekommen ist. Das war ein absolutes Highlight.
Ja,
fühlten wir uns, ich glaube, richtig gebauchpinselt, dass das passiert ist.
Ja, erstmal das. Also ich find's cool, dass Gerard und Andy das mitgemacht haben. Bei Andy war ich mir relativ sicher, bei Gerard wusste ich es noch nicht. Den kannte ich auch. Da habe ich tatsächlich persönlich getroffen auf der Messe das erste Mal. Wer ihn nicht kennt, das ist der Cervelo-Gründer, hat Cervelo dann irgendwann verkauft. Und Witz, da wusste ich auch nicht, was auf uns zukommt. Und der hat ja relativ viel darüber erzählt und auch viele Einzelheiten, wie das früher gelaufen ist und warum und weshalb. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das Ganze auf Deutsch, also noch nicht mal auf Englisch. Er kann auch Deutsch sprechen.
Ein Highlight, das können wir schon mal sagen.
Ja,
das also kommt dann nächste Woche, wahrscheinlich Donnerstag, gell?
Genau, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So, und ja, jetzt habe ich hier noch jede Menge Sachen aufgeschrieben, die Sie in den letzten 2 Wochen angesammelt haben, nach unseren ganzen Podcasts, die wir gemacht haben. Erstmal würde ich mich auch im Namen von Guido bedanken, der unser letzter Gast war. Das hat doch schon relativ hohe Wellen geschlagen, auch das Video, wo wir seinen Bike und seinen Do-it-yourself-Kram gezeigt haben.
Hat mich richtig gefreut, weil das auch gezeigt hat, wenn man so ein bisschen ideenreich ist, wenn man da Sachen selber konstruiert, dass das auch unheimlich viele Leute toll finden. Und das mache ich doch selber auch. Wenn ich mal zu Hause was basteln will, mache ich auch mal YouTube an und gucke, was gibt's für Bastellösungen. Fand ich spitze. Es muss nicht immer alles kommerziell sein.
Ja. Und Guido der wurde ja hier gleich ins kalte Wasser. Komm, wir machen nochmal schnell ein Video von deinem Rad. Hat er super erklärt alles hier vor den Mikros, war ein super dankbarer Gast, weil er ja natürlich sehr viel gesprochen hat und alles interessant war, alles Hand und Fuß hatte. Also
sein Video Do It Yourself hat mehrere tausend Klicks?
Ja, ja. Und das sind ja wirklich coole Ideen dabei, wo ich denke, naja, er hat tatsächlich nochmal Sachen leichter gemacht, die man so im Handel gar nicht so leicht kriegt. Wir sind tatsächlich mit seinem Halterung für der Lampe, haben wir auf der Eurobike, habe ich zumindest mal ein, zwei Hersteller angesprochen.
Ob die das bauen?
Unter anderem auch Carbonworks. Habt ihr eine Idee, wie man das hinkriegen kann? Ne? Also in leicht und stabil, und weil das ist tatsächlich keine blöde Idee.
Also auch von mir, danke, ja. Das war ein schöner Besuch. Der hat uns beide, glaube ich, sehr viel Freude gemacht.
Ja.
Und das Feedback von euch, also deswegen, wir haben jetzt so unheimlich 2 Wochen aufzuarbeiten mit Nachrichten, und wir versuchen alles durchzulesen und abzuarbeiten, und wir sind, glaube ich, selber beide überrascht, wie viel Zuschriften wir kriegen an die Adresse youtube@enjoyyourbike und natürlich auch podcast@enjoyyourbike. Heute Morgen gab es wieder eine ganz tolle, reden wir nachher drüber, E-Mail. Wenn eine andere mal durchrutscht und wir nicht drauf eingehen können, seid nicht sauer. Wir versuchen immer
schickt
so.
Schickt uns einen Reminder, das hilft auch manchmal. Schickt uns
einen Reminder, hey, das habe ich euch doch schon mal geschrieben.
Also normalerweise.
Wir werden positiv überrascht, ja. Sagen wir es mal so.
Normalerweise rutscht nichts durch, aber es kann erstens natürlich mal dauern, 2-3 Tage, gerade wenn wir auf der Eurobike sind. Da hatte ich aber, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ihr den Autoresponse dann kriegt, wenn das weil das über eine andere E-Mail ist. Das
glaube ich nicht.
Ja, weil es über die andere E-Mail-Adresse, ich weiß gar nicht, ob ihr dann meinen Auto-Reply kriegt, dass ich nicht im Office bin. Könnt ihr ja mal erzählen, falls ihr was geschickt habt letzte Woche. Und wie gesagt, wir versuchen da alles irgendwie zu beantworten. Manchmal ist es auch so, dass sind auch wirklich Kunden dabei, die wirklich extrem lange Erfahrungsberichte einfach mal
ganz
sich von der Seele schreiben, was sie so erlebt haben mit Bikepacking und so weiter. Ich kann ja mal einen hier nach vorne ziehen. Hat tatsächlich einer, Michael aus Karlsruhe, der hat mein Alp-Extrem-Video gesehen und weiß ich gar nicht, ob er ein Rennrad hatte vorher oder nicht. Jedenfalls hat er dann einfach gesagt, ach, das ist ja interessant, dass es sowas gibt. Und hat einfach mal eine RTF gefahren, ich glaube so erstmal so 50, 70 Kilometer am Anfang. Und hat sich dann aber schon so hingesteigert, dass er dann irgendwann 122 Kilometer RTF mit 2700 Höhenmeter, ich meine im Schwarzwald, in Angriff genommen hat. Das ist natürlich, also das war ja natürlich für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, diese Alp-Extrem-Videos, die mache ich auch für mich selber, um da mal in 2 Jahren wieder reinzugucken, die sind lustig, das macht richtig Spaß, aber ja, wenn das andere dazu animiert, selber mal sowas auszuprobieren, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen, dass das ja tatsächlich, dass man ja schon so ein bisschen inspirierend ist in der Hinsicht, was sowas angeht.
Das ist klasse. Also wenn sich Leute dadurch nicht genötigt, hätte ich vielleicht positiv genötigt fühlen, jetzt muss ich aber mal aufs Rad, jetzt muss ich mal irgendwas ausprobieren und machen. Ganz klasse.
Super. Nee, und der hat das, und da kommen auch andere Kunden, die dann wirklich relativ lange Geschichten, dann tut es mir immer leid, dass ich immer nur so 2 Sätze zurückgeschrieben habe, danke für den tollen Bericht, und der dann wirklich toll war.
Wir haben ihn trotzdem gelesen, aber wir können halt nicht eine ganze Seite.
Kann ja gar nicht auf jeden Punkt da eingehen, aber das ist toll, macht das weiter so, ist immer hochinteressant. Und eine Geschichte wollte ich noch mal kurz ansprechen. Ich habe ja ein Video von der Nacht von Hannover hochgeladen. Das war kurz vor der Eurobike. Aber seitdem haben wir nicht mehr gesprochen hier, beziehungsweise danach dazwischen kam dann der Podcast mit Guido. Wollte ich zumindest mal kurz drüber sprechen, dass das ja irgendwie ja doch ganz cool war am Ende des Tages. Ne? Man weiß ja, Nacht von Hannover oder diese sogenannten Kriterien, da kommen Profis hin, kann man ja ganz offen drüber reden, die kriegen ein bisschen Geld und da geht's um nichts. Das heißt, sie müssen sehen, dass sie da irgendwie durchkommen, dass sie sich zeigen, dass die Zuschauer ein bisschen was von den Profis haben. Das heißt, auf der einen Seite ist es tatsächlich so eine Geschichte wie so eine Art Freundschaftsspiel, wo gesagt, hier Franz Beckenbauer macht sein Abschiedsspiel, einmal das Stadion voll machen und alle können sich nochmal ein Autogramm holen und was auch immer. So ähnlich würde ich das sehen, was ich aber nicht verwerflich finde. Ich finde es super, dass man die Chance hat, so nah ranzukommen. Also ich bin jetzt tatsächlich netterweise auch da auf die Strecke gekommen und konnte ein paar kleine Clips drehen mit so einer kleinen Presseakkreditierung, die ich da bekommen habe vom Veranstalter. Das ist Eichels Event. Also auch großes Lob an die Jungs, die das immer auf die Beine stellen, weil das war lange Zeit tot. Also die Veranstaltung gab es 5, 6 Jahre nicht.
Deswegen auch von mir großes Lob. Es gibt immer ein großes Lob, wenn jemand die Füße in die Hände nimmt und sagt, wir stellen das wieder auf die Beine.
Ja.
Und das ist dann schwierig, wie wir das formulieren wollen. Es ist natürlich nicht wirklich ein High-End-Rennen, wo wirklich wie bei der Weltmeisterschaft um den Titel und Sieg gekämpft wird. Das ist ein bisschen natürlich Volksfestcharakter. Und deswegen ist es eher alles positiv, weil es ein Event gibt, wo man hingehen kann, wo genau. gute Namen sind, wo ein schönes Entertainment ist, aber es ist eben auch leichte Kost.
Es werden halt tatsächlich auch, es gibt ein so ein Hauptrennen am Ende, es gab aber auch so eine Art Ausscheidungsrennen vorher, wo dann der Letzte immer ausscheidet. Und es ist natürlich auch klar, dass dann schon das so sein muss, dass die großen Namen auch am Ende da irgendwie noch mit drin sein müssen. Oder auch am Zielsprint, da ist halt so, ne?
Es fällt uns schwer, das zu formulieren, aber es müssen die richtigen Hände im Himmel sein, die am nächsten Tag in der Zeitung gedruckt werden.
Es wäre auch blöd, wenn man dann auf dem Treppchen da irgendwen hätte, den man nicht kennt. Also es ist ja auch tatsächlich
schwer zu formulieren.
Es macht Spaß.
Ich glaube, die Message
und
kommt
jeder,
rüber.
Und da, wie gesagt, da muss und ich finde super, dass es erstens das wieder gibt. Einen kleinen Nachteil hatten die Jungs in meinen Augen, also Vor- und Nachteil zugleich, weil gleichzeitig war ja Deutschland-Tourstart.
Am nächsten Tag
und am Tag vorher war die Teampräsentation. Das war übrigens auch cool, weil da sind dann wirklich noch Leute wie Alaphilippe, wurde am meisten gefeiert. Emanuel Buchmann, mit dem habe ich ja tatsächlich einmal kurz in die Kamera gesprochen.
Da hat einer geschrieben, er hypnotisiert die Kamera.
Hypnotisiert die Kamera, genau. Also Emanuel Buchmann. Aber da möchte ich auch persönlich noch was zu sagen, weil der ist ja wirklich so ein bisschen schüchtern und den fragt man was und dann kommt erstmal nichts und dann kommt eine Antwort und sonst wie. Das ist aber was ich hochsympathisch finde, weil es das ist mir lieber als irgendwie so ein Radsportler, der schon 100 Mal vor der Kamera stand und komplett geschult ist und oder diese Fußballer, die immer das Gleiche sagen, ne? Und einmal, die haben ja alle eine Rhetorikschule einmal durch. Der ist halt einfach so, wie er ist. Und der soll Emanuel, falls du das hörst hier.
Ich glaube nicht. Wer weiß.
Auf irgendeiner Tour de France-Etappe oder wenn du auf der Rolle sitzt, musst du ja auch mal Podcast hören. Dann könntest du dir mal hier diese Amateursportler anhören, wie sie über die Profis reden. Aber bleib so, wie du bist. Das ist okay, wenn man so ist. Also
natürlich ist das
und
okay.
Ich finde es hochsympathisch und natürlich ist ich habe mit meinem Sohn, der ist da auch ein bisschen, sind wir rumgetigert, haben auch ein Foto mit Emanuel Buchmann und auch zwischendurch haben wir Pascal Ackermann nochmal abgegriffen. Pascal Ackermann ist natürlich hier so ein Typ, der sofort Hurra und immer lächelt und lacht und immer gleich was zu erzählen hat. Ist auch super, ne? Aber ich find's immer besser, wenn die Leute ihre Type, so eine Type sind, wie sie sind. Und das ist tatsächlich im Radsport und im Fußball und in jedem Sport so auch so sympathisch, wie ich Jan Frodeno bringe. Aber der merkt man auch schon, der hat so eine Professionalität in den letzten Jahren gewonnen vor der Kamera, wo der auch saß, naja, die Interviews, so spannend sind die nicht mehr, wenn das alles immer so das Gleiche ist, was rauskommt.
Fußballer-Interviews kann ich mir wirklich nicht anhören, das nervt mich total ab. Ja. Dann ist es schon mal schön, wenn Uli Hoeneß total ausrastet, ist ja vielleicht nochmal ganz interessant. Oder wie heißt nochmal dieser Trainer aus Italien, der Flasche leer gesagt hat? Also das fand ich auch nochmal ganz witzig.
Was erlaubest du? Sage ich heute noch als Spruch.
Aber deswegen bin ich völlig bei dir. Woran erinnere ich, als Nicht-Fußball-Fan, woran erinnere ich mich hier? Per Mertesacker, da glaube ich in Brasilien total ausgerastet ist mit dem, weil das Spiel wohl nicht so toll war und dann wieder diese blöden Fragen kamen und er sagt, geht jetzt mal in die Eistonne.
Das ist heute undenkbar.
Ja, aber nee, das ist nicht
manchmal,
undenkbar.
Manchmal reißt noch einer undenkbar. Aus.
Wir reden jetzt darüber, dass wir das gut finden, wenn das nicht glatt gebügelt und geleckt ist, mit Fehlern ist. Wir sind sowieso auch fehlerbehaftet, wir beide. Wir fallen uns ins Wort.
Wir versuchen das ja genauso
Thema,
zu tun.
Thema Feedbacks per E-Mail, die hätte ich mal rauskopieren sollen. Denn guck nicht immer so grimmig, wenn der Ingo was nicht versteht oder dieses und jenes. Das ist aber auch schön. Also ich freue mich ja auch darüber. So ist das halt. Wir nehmen alles hin.
Nö, und sonst war ich glaube, das war, und der Nachteil mit der Deutschlandtour war in meinen Augen, dass die jetzt die Nacht von Hannover an einem Mittwoch hatten und anfangs war die Strecke noch gut besetzt, aber es wurde dann schon abends ein bisschen leerer, weil die Leute natürlich am nächsten Tag zur Arbeit mussten und so weiter. Das war Vor- und Nachteil zugleich, weil ich meine, die sonst immer freitags wurde, dann wirklich auch abends nochmal richtig Alarm da hast an der Strecke.
Ja, ich glaube, es war Mittwochabend und Donnerstag war der Start.
Gut, und was bei einer normalen Nacht von Hannover auch immer ist, dass da auch meistens ein Amateurrennen noch stattfindet oder auch ein Jedermannrennen. Das durften sie jetzt konnten sie im Rahmen der Deutschlandtour auch nicht machen. Und so. Wenn ihr nächstes Jahr zu so einem Kriterium mal hingeht, gibt es ja in anderen Städten auch, guckt euch auf jeden Fall auch die Amateurinnen an, weil die geben mal richtig Gas. Weil die haben auf einmal statt so ein, irgendwie um so einen Häuserblock zu fahren oder in so einem Gewerbegebiet, haben die mal richtig Zuschauer und da ist richtig Alarm. Das sind richtig gute Fahrer, die da unterwegs sind. Also es ist definitiv sehenswert. Selbst ein Jedermann-Rennen ist, glaube ich, sehenswert.
Jedermann-Rennen ist ganz wichtig. Immer dran teilnehmen, egal ob ihr auch gute Erfahrungen habt oder nicht, da geht viel kaputt.
Ja.
Das ist für die verkaufende Seite sehr fördernswert.
Ja, also vielen Dank nochmal an den Veranstalter. War ein schöner Abend. Guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und zum Jaron Thomas bin ich relativ nah gekommen. Und der macht's am Ende wie wir auch. Der steigt vom Rad und dann das Erste, was er macht, den Garmin ausmachen und alles wegspeichern, damit auch bloß nichts verloren geht. Und das war eigentlich ganz lustig. Aber war eine schöne Atmosphäre, muss man schon sagen. Dann haben wir tatsächlich, du hast noch an dem Tag, wo die Nacht von Hannover war, hattest du einen Besuch aus Bielefeld, den habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich hier am Arbeiten war, der hat dich besucht.
Ja, wir hatten ja mehrere Leute, die hier so reingerasselt sind, das kriegst du manchmal nicht alles mit, ich auch manchmal nicht alles und das ist auch manchmal schade, wenn wir dann beschäftigt sind. Aber wir hatten zwei unterschiedliche Besuche, die ich wahrnehmen konnte, wo ich Hallo sagen konnte. Einmal jemand, der wirklich, den Namen habe ich mir nicht notiert, das ist ja wieder mal schade, der wirklich sagt, ich möchte zur Teampräsentation, zur Vorstellung.
War das nicht extra. Der Stefan? Ich habe Stefan hier stehen. Einer hieß Stefan.
Dann war das... Ja, das war dann Stefan aus Bielefeld, ja. Genau. Und dann,
der ist auch mit dem Rad hierher gekommen,
oder? Genau. Und dann war das der Stefan aus Bielefeld, der hier vorbeigekommen ist. Und also fand ich ja gut, dass er gesagt hat, ich fahre zur Teampräsentation und ist hier reingeschnallt. Und dann gab es ein Pärchen aus der Nähe von Osnabrück, die ich hier mit grüße.
Ja.
Die wollten einfach nur eine lange Tour machen. Mann, ich bin schlecht, dass ich
mir die Namen notiert. Ach stimmt, die hatte ich auch gesehen, kurz. Ja.
Ja, okay. Ich habe mir die Namen nicht notiert. Das ist ein Fehler, den wir immer haben. Aber ich grüße sie hier beinahe. Sehr sympathisch. Sind mit so einer Art Crossräder zu uns gekommen und wollten aber gar nicht zur Deutschlandtour.
Aber da haben wir sie dann hingeschickt. Ne?
Haben sie dann hingeschickt. Aber die kamen aus der Nähe von Osnabrück, wollten eine schöne Radfahrt machen und dann hatten die als Idee, ich sag's euch mal, ach, dann fahren wir mal nach Hannover zu den Typen da und sagen mal Hallo und fahren wir wieder zurück. Was für eine, also wollten dann übernachten und nächsten Tag zurückfahren. Die waren dann auch einfach mal so auf Hallo-Tour hier reingeschneit. Da freue ich mich auch ganz dolle drüber. Ja. Ernsthaft freue ich mich darüber. Ja, cool. Das hat ja so eine Sache auch.
Kann aber auch schief gehen.
Kann,
ne?
Natürlich auch total
wenn man nicht
schief
da sind,
gehen.
Ne?
Also da sind, im Fitting sind, in der Beratung sind, dann im Podcast sind. Ne?
Ja.
Dann ist das ein bisschen ärgerlich. Aber was cool war, ist, dass ich die Zeit hatte. Es war bestimmt mal so eine halbe Stunde, mit denen ich reden konnte. Dann hatten wir neue Produkte, wie diese gefederte Sattelstütze und so. Sag, hier könnt ihr jetzt mal als allererste überhaupt testen. Und dann, da waren die auch, glaube ich, ganz, ganz zufrieden. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn ihr wollt, geht doch da mal zum Start der Deutschlandtour. Das war aber eigentlich nicht deren Intention, dazu habe ich sie dahin gebracht. Also das ist auch etwas, was neu ist in unserer Welt, dass Leute einfach mal sagen, na, vielleicht habe ich ja Glück, ich klingel da mal, guck mal rein. Wir verheimlichen sowieso nichts.
Also aufgemacht wird sowieso, Fahrräder kann man auch angucken, aber ob Dan und ich oder Matthias, die wirklich ein bisschen Ahnung mehr von Bike, also zumindest tiefgründige wissen, was hier los ist, da ist halt eine Glückssache. Ne?
Wir arbeiten doch dummerweise.
Ja.
Ja. Also vielen Dank, dass ihr das so wahrnehmt. Ich kann es nur noch mal zum 100. Mal sagen, wir sind, glaube ich, sehr positiv überrascht, dass da so eine Wendung, so eine Fahrt aufnimmt. Und bei uns gibt es auch keine Geheimnisse. Wir sind so, wie wir sind. Und wenn ihr hier reinkommt, könnt ihr auch mal gucken, wo der Podcast aufgenommen wird, wo so ein Bikefitting stattfindet, wo so die Räder stehen. Ja. Wer es mal wissen will, wo so der High-End-Kram geschraubt wird, dann gehen wir da auch mal hin, wenn es die Zeit erlaubt. Deswegen auch wichtige Info nochmal. Erwartet nicht, wir sind nicht der klassische Einzelhandel, wo 50 Verkäufer nur darauf warten, dass die Tür aufgeht. So ist das hier nicht.
Gut, dann das war, glaube ich, tatsächlich auf der Eurobike, wo dich jemand aufgeklärt hat, uns.
Was?
Ja, wie, was wieso denn die Steine aus dem Steinbruch in Schiffen nach Amerika geschifft wurden?
Ja, aber wie soll ich das erklären? Das habe ich ja gar nicht so richtig kapiert. Also weil wir mal gesagt haben, weil dieser Sandstein im Kiel von den Schiffen
drin
war.
Warum ist denn da Sandstein drin? Ich fand, also ein Beispiel.
Das war diese Quietscheente.
Genau.
Ja, warum schwimmen Quietscheenten im Wie war das nochmal? Warum schwimmen Quietscheenten in der Badewanne besser, weil sie ein bisschen Wasser drin haben?
Die kippen
haben,
wenn du nur mit Ballast Luft hast und wenn du unten ganz bisschen Wasser reinmachst, dann schwimmen die.
Genau.
Und so muss man sich das vorstellen. Und deswegen ist wohl dieser Sandstein da mit Ballast, weil wir uns ja, also wir haben ja ganz...
Also, die Leute wissen überhaupt nicht, wovon
also
wir
reden. Also es war so, wir haben hier die Frage gestellt, ja warum denn, ich habe die Frage gestellt, ja wissen wir auch nicht, warum ist da jetzt Ballast unten drin, und du hast gesagt, weißt du auch nicht. Und dann haben wir auf der Eurobike einen Geschäftspartner und Zuhörer getroffen, der wird sich jetzt hier auch wiedererkennen, und hat dann sofort gesagt, hier das mit dem Ballast kann ich euch erklären.
Jedenfalls, um es kurz zu machen, das ist ein anderer Podcast gewesen mit dem Ballast, mit dem Sandstein, ja, in den Schiffen, warum wir da vom Stöckchen kommen. Aber ich fand es auch gut, dass wir angesprochen werden, ja, und sagen, das erkläre ich euch nochmal so und so und so. Ja, und macht Spaß. Also überhaupt angesprochen zu werden, macht ja Spaß.
Genau. Ja. Dann habe ich noch Fragen von Kunden, da geht es jetzt immer noch um Sattel, Sattelhöhe. Das war nämlich die vorletzte Folge, die wir gemacht haben, wo wir über Sattel gesprochen haben.
Okay, ich habe nicht alles durchgelesen.
Ich habe das alles aufgeschrieben, was ich selber nicht so auf Anhieb beantworten konnte oder zumindest nichts Falsches sagen wollte.
Dann präsentier mir das mal.
Sattelhöhe-Formel, da hatten wir diese 0,885 oder 887 oder was das waren.
Verstehe ich.
Das bezieht also Schrittlänge mal 0,887.
Richtig.
Da hat einer geschrieben, ja, was ist denn mit der Kurbellänge, die ist da ja nicht mit einbezogen.
Das stimmt, weil diese Messung, die wir da mit diesem Wert errechnen, das unterscheidet ja gerade das von normal rechnen zum Bikefitting. Das betrifft die Mitte des Tretlagers bis rauf auf den Sattel. Mhm. Also da müsste man jetzt nochmal, ich will nicht wieder von vorne anfangen, das ist ja der Podcast davor. Und das berücksichtigt tatsächlich in keinster Weise die Kurbellänge. Also um die Frage zu beantworten, die ich hier gerade lese. Die Kurbellänge wird dabei nicht einberechnet. Ihr könnt ja immer davon ausgehen, wird die Kurbel länger. Fälschlicherweise würden wir jetzt schon sagen, zu lange Kurbeln ist ein Riesenfehler. Dann kann der Sattel auch eventuell zu hoch sein bei dieser Formel. Dann müsste der Sattel etwas tiefer sein, weil ja im Totpunkt, weil durch die lange Kurbel ist der Punkt unten eben auch sehr, sehr tief.
Also weiter weg.
Ja. Dann könnte man vielleicht sagen, habe ich jetzt die 5 mm zu lange Kurbel, dann habe ich ein Problem mit meiner errechneten Sattelhöhe. Und umgekehrt ist es, wenn ich dann sage, ah, ich bin schon auf dem Trip, ich will auch eine kurze Kurbel haben, um meinen Hüftwinkel zu öffnen, um da haben wir auch mal ein extra Video drüber gedreht, da kann ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, dann könnte nach der Formel berechnet der Sattel vielleicht auch ein kleines bisschen höher sein, um diese Nuance mal mitzugeben. Wichtige Info ist, diese Formel ist wirklich nur eine ganz einfache, platte Hilfe, damit man überhaupt mal, selbst im Bikefitting mache ich das oft, und wenn der Kunde gar nicht weiß, in welche Richtung es geht, ich muss doch mal irgendeine Basis haben, bevor das Bikefitting losgeht, auf der Höhe stelle ich den Sattel denn mal ein. Das heißt, das ist wirklich die schnellste, einfachste Formel, wo man sagt, na, dann liege ich aber schon mal, liege ich schon mal so meistens im Bereich von 2 cm richtig. Aber was für ein Enkling ich habe, was ich für einen Kniewinkel habe, was ich für eine Trettechnik habe, welche Kurbellänge ich habe, warum gibt es denn die professionellere Art, ein Bikefitting zu machen oder rauszufinden, was meine Sattelhöhe ist? Antwort auf deine Frage, machen wir es kurz.
Ja, war nicht meine Frage, kam vom Kunden. Und wir hatten bei der letzten Folge über die Schaltung auch gesprochen kurz. Da hattest du so einen Tipp gegeben mit diesem, das war die letzte, glaube ich, wo du gesagt hast, rechts, links, hinten mit diesem kleinen Drehrädchen und so weiter.
Mehr rechts, mehr links.
Und da hat jetzt einer gefragt, ob wir nicht auch einen Tipp für den Umschlingungswinkel hätten auf die Schnelle.
Ja, hier steht ja gerade ein Mountainbike im Hintergrund. Was es damit auf sich hat, das werden wir später klären. aber der Umschlingungswinkel ist ja im Prinzip, das muss ich ja im Podcast erklären und nicht zeigen. Wie erkläre ich das? Also es gibt bei dem Schaltwerk hinten eine Schraube, wo man sagen kann, das Schaltwerk dreht sich mehr nach hinten weg, wie so ein Schutzblech nach hinten, oder mehr zur Kurbel hin. Das heißt im Prinzip, wie erkläre ich den Umschlingungswinkel jetzt im Podcast?
Also
ist im Prinzip, wie viel Kette liegt auf dem Ritzel drauf? Mache ich das Schaltwerk weiter nach hinten, also entgegen der Fahrtrichtung, habe ich letztendlich weniger Kette auf dem Ritzel liegen, mache ich das Schaltwerk weiter nach vorne, habe ich also deutlich mehr Kette, was von Ritzeln aufgenommen wird. Und das ist dieser sogenannte Umschlingungswinkel. Der Umschlingungswinkel ist natürlich für den Laien nicht so einfach einstellbar, wie ich jetzt mal sagte, bisschen Schaltweg mehr rechts, Schaltweg mehr links. Weil bei Umschlingungswinkel könnte man zum Beispiel gerade in den sehr leichten Gängen einen Fehler machen. Habe ich also einen großen Umschlingungswinkel, also dass das Schaltwerk weit nach vorne geht, ja, dann könnte es eventuell mit der Kette im großen Ritzel klemmen. Mhm. Ja, und das ist natürlich dann ärgerlich. Das sollte vielleicht jemand einstellen, der genau weiß, worum es da geht. Da würde ich vielleicht die Grenze im Podcast ziehen, wo ich den Leuten sage, das müsste man in einem Video mal zeigen. Und wenn jemand 100% sicher ist, dass er das genau verstanden hat, worum es geht, dann kann er das gerne selber machen. Habe Sorge, dass dieser Podcast dann aber so einen Touch gibt, ach, ich kann alles selber machen und ich habe es auch sofort kapiert, weil gerade im Podcast ist das schwer, in Worten klarzumachen, was ich mit den Fingern tun soll.
Also, ja? Video. Dann machen wir ein Video. Ja, jetzt im Winter gehen wir mal in die Werkstatt, machen wir mal ein Umschlingungswinkel-Video.
Und deswegen auch wieder ein schöner Kommentar, der das geschrieben hat aufgrund dieses Podcastes. Aber da würde ich jetzt mal so die Grenze sagen. So die einfachen Tipps würde ich noch mitgeben. Die komplizierteren Sachen mit Bild, dann lieber vielleicht ein extra Video drin.
Eine Ergänzung noch zu den Hosen und Sitzproblemen, Sitzcreme und was auch immer wir besprochen hatten.
Okay.
Und da ist tatsächlich ein Tipp dabei, den vielleicht auch nicht jeder kennt. Hygiene. Das heißt, die Hosen waschen, nicht lange tragen und so weiter. Ne? Also es ist.
Das habe ich nicht verstanden, was du sagen wolltest. Das Hygiene kennt nicht jeder.
Doch, aber also der wichtigste Tipp dabei ist, normalerweise eine Radhose einmal tragen in die Waschmaschine und nicht den nächsten Tag und übernächsten Tag nochmal tragen. Weil das kann schon theoretisch über Bakterien oder vielleicht offene Stellen, die sich gebildet haben, kann schon zu Problemen führen. Während man vielleicht sagt, oh, das Lauf-T-Shirt, scheißegal, ob ich jetzt, das muss ich jetzt nicht jedes Mal in die Waschmaschine, ne? Aber da bei der Hose wäre ich vorsichtig, immer frische Hose anziehen.
Ja, da können wir doch richtig das ist doch das, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern, denke ich mal. Wir haben immer Ferienhäuser mit Waschmaschine, wenn wir die mieten. Deswegen können wir ja aus dem Nähkästchen plaudern. Das heißt, sind wir eine Woche im Urlaub, haben wir in der Regel 2 bis 3 Hosen dabei, weil wir eben wissen, wir haben die Fahrt abends, machen wir immer, das immer für euch, wir haben die Fahrt zu Ende im Urlaub, dann kommen die Sachen schon, bevor wir fast duschen gehen, schmeißen wir schon alle in die Waschmaschine und dann wird die angestellt, damit die Sachen, also die Hose in jedem Fall ganz wichtig, wieder frisch ist. Und habt ihr jetzt einen Hotelurlaub, wo ihr nicht selber waschen könnt, ich kann es euch sagen, ich würde viele Hosen mitnehmen.
Ja.
Oder eben Handwäsche.
Immer frische Hosen, also die Hosen jetzt zweimal tragen, würde ich nicht empfehlen. Was durchaus naheliegend ist, weil wenn man jetzt morgens frisch geduscht ist, zieht so eine Radhose an und fährt eine Stunde oder zwei oder was auch immer, denkt man ja gut, da ist ja jetzt ja nichts Schlimmes drin. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich mit dem Salz da drin und so weiter durch den Schweiß.
Radhosen werden ohne Unterwäsche getragen, das können wir ja noch
genau sagen. Das ist genauso ein blöder Tipp, wie das keine Unterhose drunter anziehen, aber das gibt vielleicht Leute hier, die vielleicht ihre erste RTF fahren. Den muss man das vielleicht nochmal mit auf den Weg nehmen. Das fand ich jetzt gar nicht so doof.
Finde ich richtig gut.
Dann habe ich eine sehr lange E-Mail bekommen. Wieso habe ich denn den Namen nicht hingeschrieben? Von wem? Doch, von den Namen.
Wer spricht jetzt den Namen richtig aus? Du blamierst dich jetzt.
Mücahit, würde ich sagen. Ich würde denken, das ist ein türkischer Name. Mücahit. Könnte hinkommen.
Wenn du dich selber hörst, du wirst es geht um dich.
Genau. Und der hat sich hat für den Sohn ein MTB gekauft, hat sich selber so ein Fitnessbike einfach gekauft.
Und darauf wurde er nicht gegrüßt.
Während ja unter Rennradfahren fahren, haben wir irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, dass man sich ja eigentlich grüßt. Er wird jedenfalls nicht gegrüßt. Ist aber bisher schon, hat er da so viel Bock drauf gehabt, dass er 2200 Kilometer gefahren ist. Angefangen mit dem 22er Schnitt und mittlerweile ist er beim 26er Schnitt. Also schon mal Hut ab. Eventuell auch überlegt er jetzt auch schon zum Gravelbike irgendwann zu wechseln, sich nochmal ein anderes Rad zu verkaufen und hat uns ganz, ganz viele Themenvorschläge geschickt für die Podcasts. Davon habe ich einige aufgenommen. Jetzt habe ich eine Frage, die man vielleicht nicht als eigenes Podcast-Thema machen muss und zwar tatsächlich die Frage, wie verbessere ich als ambitionierter sportlicher Typ, der aber keine 20 mehr ist, zielorientiert meine Fahrradfitness? Also Trainingsplan schreiben, jeden Tag um 6 aufstehen, morgens schon mal fahren, abends fahren. Also
ich würde es in 2 Teile teilen. Soll ich das beantworten?
Ja, gerne.
Also ich würde 2 Sachen machen. Der eine bin tatsächlich ich, der denn. Und der andere ist vielleicht der wirklich mit zielorientiert dann daran geht. Also mit Verbesserung. Das Wort zielorientiert ist das, was mich da reizt in dieser Mail. Deswegen weiß ich nicht, da müsste ich mit ihm telefonieren, wie er es genau meint. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man dann mal am Wochenende mal Zeit hat, 2, 3, 4, auch mal vielleicht 5 Stunden Rad zu fahren, dass es natürlich grundsätzlich erstmal dich verbessert, damit du so eine richtig gute Grundlage kriegst. Mhm. Wenn ich jetzt aber das Wort zielorientiert so verstehen soll, dass ich möglichst in ein, zwei Jahren Big Steps machen wollte, dann ist es ja tatsächlich eine Sache, auf die wir jetzt auch sowieso kommen werden in den nächsten Podcast. Das hat man ja schon rausgefunden, dass man dann vielleicht sagt, ich mache nicht immer nur diese langen Touren am Wochenende, sondern ich setze mich einfach vielleicht auch wirklich abends um 19 Uhr mal hin und ich mache mal eine halbe Stunde Programm. Und dann trete ich bitte nicht 120 Watt, sondern ich mache das vielleicht mal ein bisschen
gegenchecken.
Ja, so. Das ist natürlich ein Thema, was wir sowieso demnächst mal anreißen werden. Dafür ist natürlich sowas wie Spinning Bike, Indoor Bike, ist ja klar, jeder Läufer weiß, die halbe Stunde auf den Laufband, das ist das, was dich schnell macht. Diese zwei Stunden im Wald laufen, das macht dich jetzt nicht so wahnsinnig viel schneller. Wir kennen auch viele Studien, die darüber mal veröffentlicht wurden. Ich würde es super platt halten. Also wenn es darum geht, wirklich, ich möchte in den nächsten zwei Jahren Big Steps machen, dann natürlich muss man mal am Sonntag 3 Stunden Rad fahren, aber effektiv wissen wir alle, dieses 4-mal auf der Woche abends eine halbe Stunde auf so ein Indoor-Bike knüppeln, bringt dich natürlich leistungsmäßig wahnsinnig voran. Ja? Die Muskeln adaptieren da ganz anders, als Hauptsache die Lunge kriegt frische Luft. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist auch ein extra Thema. Ich komme deswegen dazu, weil dieser kleine Zielorientiertheit halt auftaucht in der Formulierung. Da muss man mal mit jemandem reden.
Also ich kann mir, so wie ich es jetzt verstehen würde, da er jetzt mit dem Fitnessbike auch fährt und vielleicht auf dem Gravelbike sich Gedanken macht, darin zu wechseln, glaube ich jetzt nicht, dass er irgendwie ein Jedermann-Rennen gewinnen will.
Nee.
Aber diese Grundfitness, ich habe ja auch so ein paar Strategien. Ich bin ja leider, also ich trainiere ja sehr, 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 sehr viel oder sagen wir mal so, ich mache sehr, sehr viel Sport, trainiere aber wenig zielorientiert leider. Habe aber trotzdem natürlich dadurch trotzdem eine relativ hohe Grundfitness bei so Triathlon-Veranstaltungen und so weiter. Aber es gibt so ein paar kleine Tipps, die auch wichtig sind. Hast du einen Weg zur Arbeit, nimm den jeden Tag. Hast du schon mal 10 oder 15 oder vielleicht sogar 20 Kilometer im Sack, die du nicht trainieren musst. Das ist auch alles Grundlagen, Ausdauer, Recovery-Ride, wo du die Beine, ja, wo du jetzt ja nicht unbedingt richtig Vollgas gibst. Ansonsten einfach fahren, auch viel Spaß haben, nicht nur dieses harte Training. Und wenn ich sagen würde, ich müsste Intervalltraining machen, würde ich es auch vielleicht auch auf ein oder zweimal die Woche die beschränken, wo ich sage, ich mache mal so ein Training. Und da gibt es natürlich in vielen Zeitschriften so Trainingspläne, die wären mir viel zu kompliziert. Einfach mal ausprobieren, wie ist das? Mal eine Minute schnell, eine Minute langsam, eine Minute schnell, gucken, wie sich das anfühlt, ob man da Spaß drauf hat.
Also wenn wir jetzt den Volkshochschulkurs, Anfängerkurs geben, ohne Geld auszugeben, dann ist es doch sonnenklar, wenn du zum Beispiel so ein Fitnessrad hast oder vielleicht der nächste Step bei ihm, das Gravelbike, fahr diese schönen Sachen, die man so macht abends mal nach Feierabend, gemütlich, mit Spaß, mit Fun und dann, damit es auch wirklich ganz platt einfach erklärt rüberkommt, aber dann setz dich auch mal aufs Rad und sag, pass mal auf, jetzt gebe ich mir aber, jetzt bist natürlich, der Körper muss gesund sein und das muss alles gecheckt sein, aber dann mache ich vielleicht mal alle 2 Wochen oder alle 7 Tage mal eine Fahrt, wo ich sage, pass auf, Spaß habe ich auch, aber ich lasse es mal ein bisschen krachen, vielleicht kann ich ja auch mal so einen Puls
oder
mal oben bringen für eine halbe Stunde, das bringt natürlich super viele Schritte, die einen schnell nach vorne nehmen, weil eins ist klar, dieses Trimming, Puls 130 und 3 Stunden draußen, das ist super, das ist unheimlich gut für den Kopf, alles toll, aber den schnelleren Erfolg wirst du kriegen, wenn du dem Körper auch mal eine gewisse Herausforderung mal bringst. Also nur Kuschelprogramm hilft nicht, sich leistungsmäßig wahnsinnig schnell nach vorne zu bewegen.
Und wenn du dann irgendwo einen Hügel, einen Berg in der Nähe hast, den mal voll hochballern, vielleicht mal über Strava oder einfach eine blöde Stoppuhr gucken, wie schnell bin ich da, habe ich mich verbessert und so weiter. So
das ist
würde ich
absolutes Volkshochschul Anfänger mitgebe Wissen, was kein Geld kosten soll. Ja. Nach 2-3 Jahren, wenn ihr merkt, das geht richtig nach vorne, dann kann man ja darüber nachdenken, trete ich einem Verein bei, wo Trainer sind, gehe ich mal zum Leistungsdiagnostiker. Das sind alles gar nicht die ersten Steps. Es kommt alles viel später.
Ja, aber dachte ich, bringen wir hier mal mit rein.
Ja,
also. Dann eine dumme Frage. Zumindest.
Die ist für dich? Nee, also dumme Fragen kann ich nicht beantworten.
Ne, genau. Das
ist natürlich ein bisschen
lustig gemacht. Genau.
Aber die ist eine dumme Frage.
Nein, hat tatsächlich einer gefragt. Ich habe jetzt mal eine ganz doofe Frage. Bezüglich dem Hinterrad und Schlauchwechsel bei einer Panne. Wenn ich das Hinterrad ausgebaut habe und ich kann das Rad anlehnen, kann ich es dann vorsichtig auf das Schaltwerk stellen oder sollte ich es immer hinlegen? Oder was sollte ich ansonsten tun? Ich habe ihm auch schon geantwortet, natürlich.
Ja, weil es ja auch eine dumme Frage war. Ja,
immer aufs Schaltwerk stellen.
Immer aufs Schaltwerk stellen und kräftig und dann auch noch richtig draufschlagen. Naja, also Brauchen wir nicht besprechen. Bitte nicht auf Schaltwerk stellen. Vorsichtig hinstellen. Denkt immer dran, was ist vorsichtig, was ist nicht vorsichtig. Ne? Da würde ich mal sagen, mach das nicht. Wir wissen ja, wir hängen das gerne mal in den Baum. Ne?
Genau, aber du hast, Sattel. Also es ist tatsächlich so, du bist unterwegs auf freiem Land, dann musst du ja dein Fahrrad, und auch da ist es, also das die Frage zeigt ja, dass es nicht alle wissen.
Deswegen ja? auch keine dumme Fragen, das jetzt deswegen, kommen wir mal wieder zum jetzt, Ernst, das war wir müssten uns Spaß nur gegenseitig gemacht. Mal die Bälle ja, hinspielen, ja, genau. Also es gibt keine dummen Fragen, außer Ingo fragt mich was, das ist ja, meistens ja, das immer dumm.
Genau.
Also, richtig berechtigte Frage, mach das bitte nicht, was passiert denn mit dem Schaltwerk, wenn das doch zu heftig war, dann verbiegst du das Schaltauge, das ist wirklich ein schlechter Punkt.
Das ist auch gefährlich sogar.
Leg das Rad wirklich zur Seite und deswegen berührt auch nicht gleich der Carbonrahmen den Asphalt, ihr könnt es ja auch meistens in den Straßengraben legen und irgendwo abfedern und da ist ja auch noch immer die Pedale zwischen den Rahmen.
Ja. Also, ich habe
gute Frage, also jetzt ernst gesprochen, gute Frage, danke dafür.
Also nicht auf Schaltwerk nochmal und beim Hinlegen natürlich auch nicht auf die Schaltwerkseite legen, sondern auf die andere. Also gegenüber dem Antrieb. Und ein kleiner Tipp noch, wenn du jetzt wirklich Angst hast, dass du einen Kratzer am Carbon hast oder sonst wie, ziehst du deinen Fahrradhandschuh aus, legst ihn drunter. An der Stelle, wo er vielleicht den Asphalt berühren könnte.
Also in der Regel haben wir ja einen Seitenbereich, der etwas abgepolstert ist. Oder, guter Tipp, deswegen geben wir den Tipp, guckt mal, ob vielleicht in der Nähe irgendwo ein Ast ist. Und dann hängt ihr das praktisch mit dem Sattel in den Ast rein. Ja. Wenn ihr das Bild jetzt nicht sehen könnt, dann guckt ihr euch einfach mal Wechselzonen von Triathlons an. Da gibt es ja Bilder, die ihr bei Google dann googeln könnt. Wechselzone Triathlon, dann seht ihr auch viele Triathlons, wo das Bild beschrieben ist, was ich gerade meine, mit dem Sattel irgendwo aufhängen an einer Stange oder eben an einem Ast. Ja. Wir werden auch immer so viel gefragt, warum hängt ihr eure Fahrräder eigentlich in die Bäume, wenn wir Fotos machen? Erinnerst du dich mal an so eine Frage?
Ja.
Weil wir es einfach können.
Ja, und weil das
witzig ist,
das Foto vielleicht nicht so standardmäßig aussieht, wie es sonst aussieht. Genau.
Gut, ja, berechtigte Frage, finde ich gut.
Ja. Dankeschön dafür. Dann habe ich jetzt hier noch mal ein bisschen Technik-Talk über Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe und so einen kleinen Tipp noch. Erstmal das Garmin Varia, da haben wir auch viel Feedback zu bekommen. Das ist dieses Radar-Rücklicht, was jetzt ja auch mit dem Wahoo kompatibel ist und so weiter, hatten wir schon besprochen.
Du hast da jetzt erste Gehversuche mitgemacht?
Genau, und ich habe es jetzt in der Stadt rumgefahren. Das war jetzt nicht so spannend, weil da war es nicht so einsatzzweck. Habe jetzt aber tatsächlich eine Rennradtour gemacht am Wochenende, 2 Stunden, wo ich es mal eingesetzt habe. Mhm. Und kann nur sagen, das war jetzt Sonntagmittags. Das heißt, es waren schon Autos auf den Landstraßen unterwegs. Da hat es mich genervt, dass es gepiept hat. Also das Piepen musste ich tatsächlich ausschalten. Mhm. Würde ich dann anschalten, wenn ich weiß, ich fahre sonntags morgens um 8, wo gar keiner kommt. Was wirklich geil war, ich bin halt dann, wenn grün war, also das zeigt ja auf dem Roam, wird das in der grüne Linie bedeutet, es kommt kein Auto.
Ja.
Fahre ich halt in der Mitte von der Straße. Also was du sonst nie machen würdest, ne? Also,
okay.
Und du hast immer dieses sichere Gefühl, da ist wer. Ich habe aber noch nicht so dieses ganz sichere Gefühl, das heißt, wenn ich abbiege oder sonst wie, so ohne mal nach hinten zu gucken, also ganz auf die Technik verlassen will ich mich auch nicht. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob Motorräder erkannt werden. Ich meine ja, weil ich hatte mal so ein Mofa hinter mir, was erkannt wurde, aber das muss ich noch verifizieren. Da muss ich jetzt einfach nochmal 10-mal fahren und 10-mal muss irgendwie zufällig ein Motorrad irgendwie an mir vorbeifahren, damit ich das noch sehe, ob das auch funktioniert. Aber die hört man ja meistens auch. Und das ist tatsächlich die Freiheit. Und da gab es noch einen Tipp, den einer bei YouTube geschrieben hat. Diese Nummer, man fährt zu zweit nebeneinander und wenn ein Auto kommt hintereinander, man kann das Ding ja mit 2 Fahrradcomputern koppeln. Jeder hat dann das Ding auf seinem
Display. Das ist das, was ich so mag, wenn Kunden uns eine E-Mail schreiben und sagen, habt ihr das mal berücksichtigt, habt ihr da mal dran gedacht? Das finde ich ganz toll, weil da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Du kannst das Ding ja mit 2.
Ja, du kannst die ganze Gruppe theoretisch damit ausstatten.
Finde ich astrein. Ja. Finde ich sehr gut. Danke auch dafür. Also das ist so ein richtiges bidirektionale Kommunikation.
Wenn du die ganze Gruppe damit ausstattest, hast du auch immer eine Ausrede, dass du hinten fahren musst.
Ja. Ein Profi-Tipp.
Ja. Gut, dann ein kleiner Tipp noch zu, weil hier hören ja auch viele Roam- und Garmin-User zu, die ihre Geräte mit Wi-Fi zu Hause verbunden haben.
Red kurz weiter, weil da muss ich was reinmachen, wo ich ein Foto auf meinem Handy habe. Red weiter, ich höre.
Okay. Und zwar ist es so, das hat tatsächlich auch ein Hörer, den ich auch persönlich schon kenne, dem mir eine E-Mail geschrieben, ja, ich kriege mein Garmin, mein Wahoo momentan nicht mehr ins WLAN rein. Und Da gibt es einen Tipp, den gibt es auch bei Wahoo, wenn man den googelt. Ihr müsst euren WLAN-Router auf Kanal 1 bis 11 irgendwie stellen. Das ist irgendwie, das wissen die meisten gar wahrscheinlich gar nicht, wie es geht, aber es gibt in der Fritzbox so Einstellungen und so weiter. Und das ist sowohl, ich meine, das hatte ich früher bei einer Garmin-Uhr schon mal und auch bei dem Wahoo, das ist manchmal so der Trick, wenn ihr da im Zuhause ins WLAN nicht reinkommt mit eurem Gerät. Dann am Router gehen, gucken, den Kanal einstellen, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, im schlimmsten Fall beim Support von Fritzbox nochmal nachschlagen, wie das funktioniert. Diese WLAN-Kanäle 1 bis 11, die funktionieren. Die muss man dann manuell einstellen. Das war auch was, was mir früher mal geholfen hat, ich glaube bei einer Garmin-Uhr.
Das ist aber auch überhaupt ein WLAN-Tipp. Nehmt nicht den normalen Kanal, weil wenn du in so einem neuen Parteienhaus wohnst und alle nehmen den Kanal 5 oder was auch immer, da so, nehmt immer einen anderen Kanal.
Ja, ja. Nur das, so viel dazu. Was wolltest du jetzt noch für ein Foto noch raussuchen?
Ja,
kann man doch sowieso nicht sehen mit deiner Privacy Glass da drauf, ne?
Ja, das ist übrigens sehr toll. Aber gut, das ist ein Produkt eigentlich, wo ich mal als Pick sagen sollte. Ich wollte das kurz raussehen, weil ich ja auch immer über meine Berichte von 1030 Garmin bespreche. Und da gibt es eine große Diskussion, ein Thema, die ich habe. Das war ja einmal mit, wie kriege ich meine Karten auf meinen 1030 rüber. Ich schussel, jetzt kann ich das super, bin ganz begeistert. Aber mein Grund, auf den Roam oder ein anderes Gerät umzusteigen, wäre die Akkulaufzeit. Dann habe ich davon berichtet, von einer Fahrt, wo ich 110 Kilometer gefahren bin und von Akkulaufzeit berichtet habe, von 100% dann angekommen, nach 110 Kilometern nur mit 5%, nach 7 Stunden. Und dann aber viele Kunden sagen, das kann ich so nicht bestätigen und bei mir ist das anders. Und dann habe ich sehr, sehr viele Mails auch bekommen. Mensch, schalte mal die Verbindung WLAN aus, schalte mal die Verbindung zum Telefon ab. Das habe ich dann auch alles gemacht. Und deswegen habe ich kurz bei der letzten Fahrt, Entschuldigung, dass ich deswegen mein Telefon holen musste, meinen Tacho auch mal fotografiert, dass ich denke mir das doch nicht gerade aus hier, Leute. Also ist doch Quatsch. Und dann habe ich jetzt drüber nachgedacht, was könnte jetzt der Grund sein, wo der Fehler ist. Und dann habe ich 80 Kilometer Gravelfahrt gemacht, letzten Sonntag, glaube ich auch, mit Olaf. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mich auch immer routen lasse. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil mit dem Akkuverbrauch. Lasse ich mich routen, lasse ich mich nicht routen, weil ich oft auch, obwohl ich da mich ganz gut auskenne, ich lasse mich meistens immer noch mal mit Karte routen. Und ich habe aber auch nur einen Sensor dran, nämlich also maximal zwei. In dem Fall habe ich jetzt sogar meine Wattmessung ausgeschaltet. Ich habe Bluetooth ausgeschaltet, ich habe WLAN ausgeschaltet. Aber ich habe mich 80 Kilometer im Wald routen lassen, wo auch ganz klar ist, da wird Strom gefordert von den Satelliten. Und damit ich mich nicht verquatsche, habe ich mein Tacho fotografiert.
Ja, was kam jetzt raus?
Und jetzt kam raus, zeige ich dir, du kannst es nicht sehen mit dem Privacy Glass, das ist aber hier kannst du sehen, ich bin halt gestartet mit 96%, kannst du das so sehen? Also ich kann es ja auch sagen, mit 96% bin ich gestartet. Wir sind gefahren 80 Kilometer in 5 Stunden und 40 Minuten mit 1700 Höhenmeter und dann waren noch 21% da. Das heißt, nach knapp 6 Stunden ungefähr 80% verloren. Und das ist ja mal ein Report, so ist es. Und ich habe Bluetooth ausgeschaltet, ich habe WLAN ausgeschaltet, ich hatte nur einen einzigen Sensor gekoppelt, den Speed-Sensor, und das ist für mich nicht gut. Nee. Jetzt habe ich mir überlegt, woran kann es liegen? Ich habe den Garmin 1030 auch als allererstes Gerät bekommen, seitdem es dieses Gerät gibt. Das heißt, mein Garmin 1030 ist auch wirklich alt. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ich bin da ja gar kein Profi, hat denn da die Batterie schon einen wegbekommen? Weil ich kann ihn ja auch zu 100% immer noch aufladen. Und meistens ist dann ja, also er hat sehr hohen Stromverbrauch. Und heute ist dann meine Premiere, falls du es nicht wusstest, heute ist sie. Heute teste ich mal den Mitbewerb.
Okay.
Lange, lange eingefordert von euch. Was sagt eigentlich denn zu Wahoo? Ja. Ich halte mich da ja mal zurück. Heute teste ich ihn.
Also vielleicht Garmin hat es ja jetzt tatsächlich mit dem 830, habe ich in der Timmelsjochfahrt gesehen, haben sie das Batterieproblem mit Routing und so, hatte ich Routing die ganze Zeit an, war kein Problem mehr. Ansonsten war das ja beim Tausender immer schon so, sobald du Routing gemacht hast, ging die Batterielaufzeit runter, du musstest alle möglichen Sachen ausschalten und das war ja damals auch der Grund, wo ich vom Tausender zum Bolt gewechselt habe, wo ich so gesagt habe, hurra, ich kann navigieren, ich lasse alles an, die ganze Zeit ist das Telefon mit dem Ding verbunden und das Ding hält trotzdem 13, 14, 15 Stunden. Das war ja tatsächlich ein Punkt, wo Garmin jetzt mit den neuen Geräten aufgeholt hat. Ich weiß nicht, ob der 1030 wirklich da bei dir schon irgendwie einen Hau weg hat. Ich meine, dass die 830er jetzt wirklich signifikant besser sind. aber beim 10:30, müsste aber so seine 10 Stunden müsste der eigentlich auch locker machen.
Ich sehe ja auch von Kunden, was sie mir mailen, kann ich nicht bestätigen und hier und da. Und deswegen ist es ja ein offener Talk.
Ja.
Und ich berichte ja nur so davon. Und das wäre momentan halt ein Grund, wo ich jetzt ein bisschen schwach werde, mir vielleicht ein anderes Gerät zu kaufen.
Und du testest den Roam jetzt?
Ja.
Okay.
Ich wurde dazu gezwungen.
Von wem?
Von mir.
Okay, sehr gut.
Was soll ich denn jetzt sagen?
Ja, ja.
Also,
aber da haben sowieso
nein,
Leute,
aber,
also
aber
ich hab tatsächlich.
Ich will es auch wirklich jetzt wissen im Vergleich.
Okay, und ich habe auch schon Nachfragen von Leuten bekommen, die sich schon auf dein Roam-Review freuen.
Deswegen mache ich das ja auch. Wir haben heute eine Nachtfahrt als Vorbereitung für zwei Events. Wir haben so ein beklopptes Event am Samstag, über das wir ja nicht reden dürfen. Und dann nächstes Wochenende bin ich auf dem Gravel Jeroboam in Italien. Und das heißt, ich muss heute noch mal nach der Arbeit eine Nachtfahrt machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist ja mal der Punkt, wo ich sage, dann teste ich mal den Roam.
Genau, und wenn du dann wirklich 2-3 Wochen Erfahrung hast, da bin ich dann auch mal wirklich gespannt, was dein insgesamt Feedback ist. Weil das ist ja auch spannend, da freuen sich, glaube ich, viele drauf.
Das hat mir keiner gesagt, dass ich den mehr als einen Tag testen muss.
Doch. Ja, das muss man mir ja zumindest zugute halten. Ich bin den 10:30, bin ich auf einem ganzen Mallorca-Urlaub gefahren und so weiter.
Also lass uns frotzeln.
Ich probiere es immer aus.
Ich freue mich auch drauf, ihn zu testen. Ja. So ist das ja nicht.
Wo wir schon beim Garmin-Test sind, ich habe tatsächlich eine Fenix 6X hier zur Verfügung, die ich jetzt mal ausprobieren kann. Und eins meiner ersten Videos war das über die Fenix 5X mal bei YouTube tatsächlich, wo ich mal die Uhr erklärt habe. Und ich habe jetzt ja auch letztens Videos gemacht zur Forerunner 945, was ja diese waschechte Triathlon-Uhr ist. Also wenn Triathlon 935, 945, das sind so die Uhren, die man trägt heutzutage, die schön leicht sind und so weiter und auch funktionell wirklich top sind. Und da habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich von der 5X auf die 935 gewechselt bin, einfach weil mir das schlankere Design für den Sport, weil ich nutze die Uhr wirklich zum Sport. Wenn ich in der Freizeit fand ich die 5X immer super, weil die wirklich toll aussieht als Uhr. Sieht hochwertig aus, sehr großes Gehäuse. Das ist jetzt bei der 6X ähnlich. Ansonsten bin ich jetzt irgendwann zu diesen Apple-Uhren rübergewandert und trage die in der Freizeit kaum noch. Und trotzdem war die 6X jetzt was, wo ich mal gesagt habe, okay, die will ich zumindest mal ausprobieren, weil die haben es jetzt geschafft, dass sie das Display ganz bis zum Rand gezogen haben. Das heißt, du hast einmal im gesamten Durchmesser mindestens so einen Millimeter mehr Platz. Und was der Oberknaller ist, alles andere hat mich jetzt überhaupt gar nicht interessiert, was der Oberknaller ist, du kriegst jetzt 8 Datenfelder auf eine Seite. Mhm. Das heißt, beim Laufen, Radfahren und so weiter, ich halte das mal für die Zuschauer hier in die Kamera schon mal. Ich hoffe, das konnte man jetzt erkennen. Ist tatsächlich ein großes Manko immer bei den ganzen Uhren bisher gewesen, wo ich, und da habe ich auch wirklich bei anderen Herstellern immer, das war auch, ist auch eine Information, die auch der DC Rainmaker manchmal nicht irgendwie klar darstellt, wie viele Datenfelder habe ich denn bei so einer Uhr? Ne, so eine Suunto habe ich mir schon mal angeguckt, also nicht persönlich angeguckt. Ich suche immer nach, das ist für mich die wichtigste Info, wie viele Datenfelder habe ich? Und jetzt haben die hier bis zu 8 reingemacht, das ist der Knaller.
Da gibt es noch eine Funktion. Und mit wie viel Dioptrien kann ich noch was erkennen? Das ist ja die ganz entscheidende Sache. Es hilft mir ja gar nicht, dass die 8 Datenfelder hat. Ich gucke mir das jetzt an. Das sehe ich ja alles gar nicht.
Ja, aber für Leute, die das noch erkennen können,
ist
das
witzig. Natürlich es gibt aber auch Leute, die sagen, dann kann ich wenigstens 4 große machen.
Ja, ja. Die Option hast du hier weiterhin. Verlierst ja nichts.
Ich wollte ja nur sagen, die Sehkraft ist auch noch eine entscheidende Sache. Was hilft es mir, wenn ich dann auch nichts sehen kann, weil 8 Dinger drauf sind?
Ja, aber überleg mal, dadurch, dass das Display größer ist, sind die 4 natürlich auch größer. Na, das ist dann für jemanden wie dich auch gar nicht blöd.
Nein.
Ne?
Also ich hatte gerade eben die Uhr, ich hatte sie ja gar nicht vorher gesehen jetzt, deswegen live hier mal eben, ich bin ja von der 5X zur 935 gewechselt, weil sie mir zu schwer war.
Ja.
Das war mein Grund.
Ja.
Also weil es wirklich, das hat mir nicht gefallen beim Schwimmen, diesen schweren Klotz. Mhm. Ich habe die Uhr ja nur fürs Schwimmen.
Okay.
Und die ist auch sehr schwer, das würde mir nicht gefallen. Deswegen
4 Gramm leichter als der Vorgänger.
Ja, ja, aber die 935 ist deutlich leichter.
Das war ein Witz, 4 Gramm leichter.
So, 4 Gramm leichter.
Von 96 auf 92.
Ja, meine Gehirnströme sind nicht schnell. das ist nicht USB 3, das ist noch USB 1. Also, die Größe für die Displayfelder ist für mich entscheidend. Das wäre super, kann ich mehr sehen.
Das ist auch tatsächlich was, wo ich jetzt ernsthaft überlegen bin. 8 Datenfelder. Erstens, ist es dann schon für Leute, die noch gute Augen haben, tatsächlich was, wo man sagt, ich brauche gar keinen Fahrradcomputer mehr, ich habe ja hier 8 Datenfelder. Nee,
von der Größe? Ne?
Weil 4 Datenfelder für einen Fahrradcomputer wäre mir zu wenig, zumindest dann, wenn man eine Wattmessung fährt. Hm. Das heißt, hier die 8 Datenfelder und fürs Laufen finde ich es auch nicht blöd, weil da war immer diese 4, ich brauche vielleicht keine 8, aber 6 hätte ich schon immer gerne gehabt. Also wenn du irgendwo in dem Gebirge bist, mal ein paar Höhenmeter mit angezeigt zu bekommen oder solche Sachen oder mal tatsächlich eine Rundenzeit nehmen. Und das große Display mit diesen 8 Datenfeldern ist der Knaller. Ich hoffe, meine Hoffnung ist natürlich, dass das jetzt, ja, aber es wird wahrscheinlich lange dauern, ist die 945 ist ja gerade erst vorgestellt, dass dieses breitere Display natürlich irgendwann rüber schwappt zu dieser 9er-Serie.
Ist das Saphirglas?
Ja, das ist Saphirglas. Ist übrigens ein Ding, was mir auch sofort aufgefallen ist. Mein Video zum Vergleich 935-945, da ist es ja wirklich so, dass das 945 ein signifikant besseres Display hat als die 935. Das heißt, viel besser ablesbar, kaum noch Spiegelungen drauf. Hier nicht. Hier, ich gehe davon aus, dass es dem Saphirglas geschuldet, da konnten sie wahrscheinlich nicht dieses Anti-Spiegelungs-Coating drauf machen. Das heißt, hier hast du immer noch diese Saphirglas-Haftik, die natürlich auch ein bisschen spiegelt. Ablesbarkeit definitiv das gleiche wie bei der 5X. Hier der Axel, unser Kollege, hat die 5X auch. Wir haben es nebeneinander gehalten. Also es ist definitiv ein Unterschied wie Tag und Nacht, dieses große Display, was wirklich bis zum Rand geht. Die Gehäusegröße ist tatsächlich die gleiche. Die 5X hat einfach noch ein, zwei Millimeter größeren schwarzen Rand hier drumherum. Ja.
Okay.
Also wie gesagt, tolle Uhr, natürlich auch Preis jenseits von Gut und Böse. Ne, das ist auch natürlich ein Punkt, wo man sagt, dann kauft euch, wenn ihr wirklich eine gute Triathlon-Uhr kauft, kauft euch nicht mal die 945, sondern die alte 935. Da kriegst du das meiste fürs Geld und kommst genauso schnell ins Ziel. Und ansonsten, das ist die Phoenix-Serie ist ja schon auch so ein bisschen Lifestyle und auf der Eurobike siehst du auch viele mit diesen Uhren rumlaufen. Also nicht die, muss ja nicht die aktuelle sein. Auch die Phoenix 3 sieht ja auch schon ziemlich cool aus. Die sehen so am Handgelenk schon echt cool aus, diese Serie, finde ich. Das hat schon wirklich, ist schon ein Hingucker. Mag ich die Uhren, ne? So für die Freizeit zumindest.
Okay.
Und für den Sport, wie du schon sagst, beim Schwimmen. Sie haben sie jetzt so 1-2 Millimeter flacher gemacht.
Ja.
Das Gegenüber. Du trägst gar nicht. Manchmal trägst du eine, ne? In der Freizeit oder trägst du gar keine? Du trägst auch mechanische Uhren, habe ich schon gesehen.
Das gehört hier gar nicht hin.
Nee, aber genau. Also das, und wie gesagt, in der Freizeit bin ich hier diese Apple-Uhr. Übrigens auch ein Update gekommen gerade gestern, die Keynote von Apple. Tatsächlich irgendwie.
Wir schweifen hier auch nie ab.
Nee, aber können wir ja trotzdem kurz drüber sprechen. Ich bin ja so in dieser Apple-Blase so ein bisschen drin und benutze diesen ganzen Kram auch ganz gerne und kenne mich so ein bisschen aus, was da am Markt passiert. Die iPhones, die jetzt rauskommen, gibt es einmal so ein iPhone 11 und iPhone 11 Pro. iPhone 11 kostet so viel, wie die iPhones seit früher so immer gekostet haben. Interessiert dich jetzt nicht?
Doch, iPhone 11?
Ja.
Ich höre zu. Wir sind total ab. Wir schweifen total ab.
Ja, macht doch nichts. Aber und dann gibt es das iPhone 11 Pro. Hast du das mitbekommen überhaupt?
Nee.
Okay, dann kann ich dir das jetzt in langer Breite erklären. Nee, dann gibt es das iPhone 11 Pro, was natürlich vom Preis natürlich exorbitant teuer ist und so weiter. Aber die
Wo
haben
liegt jetzt, man denn da jetzt? Bei 1200, 1300 Euro ja, wahrscheinlich?
Ich glaube, bei 1000 und ein paar zerquetschen geht es los.
Ingo, bei aller Liebe.
Das normale iPhone 700 Euro oder sowas.
Ja,
das normale
aber iPhone 11. Wenn du, mein Gott, wenn wir jetzt wirklich so abschweifen wollen, Mann, ist das Mist. Also bei aller Liebe.
Aber die Galaxies werden auch nicht billiger.
Das ist mir auch krass, egal, das ist zu viel Kohle. Ich habe jetzt hier auch so ein iPhone 10, aber das ist ja auch irgendwann mal, ist auch mal Schluss mit lustig. Das ist einfach, es ist ein.
Naja, es wird sich halt schön gerechnet über die ganzen Verträge, mit denen man das in
Wingsiger kauft. Das ist alles super. Das ist also schon sehr preisintensiv. Wann kommt denn das raus?
Nächste Woche oder so.
Ja, also, ich weiß ja schon,
wer das bestellt hat.
Lass mich raten, wer hat es bestellt?
Nee, das kann man noch gar nicht bestellen.
Ach so.
Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das brauche. Also es gibt ein einziges, also dieses iPhone Pro hat jetzt irgendwie 3 Kameras hinten drin. Und das sieht nicht schön aus, muss ich ganz tatsächlich sagen. Die haben so einen riesen Kameraapparat da drin. Was aber wirklich, wo ich wirklich ein einziges Feature am iPhone, wo ich denke, das ist nicht blöd. Du kannst mit einer App, die haben sie auch vorgestellt auf der Keynote, kannst du mit 2 Kameras gleichzeitig filmen. Das heißt, du kannst sagen, ich nehme die Frontkamera und die Heckkamera und sagst, okay, ich mache ein Video, wo man mich sieht und gleichzeitig das, also schneide ich dann später zusammen, er nimmt mit 2 Kameras 4K 60 Frames auf.
Wow.
Gleichzeitig.
Und das iPhone hat dann 1 Terabyte Speicher.
Naja, 512 GB, 265 gibt es so verschiedene Optionen. Geht, nee, bis zum 512 ist die höchste. Da bist du dann aber bei dem großen iPhone bei 1600 Euro dabei.
Wenn du mit 2x4K aufnimmst.
Aber da denkst du so als Filmemacher oder als YouTuber, denkst du dann schon, das ist eine Funktion, die gar nicht blöd ist. Also du kannst auch tatsächlich die Kamera aufs Stativ stellen und kannst diese drei Kameras einzeln ansteuern. Du siehst dann in der Vorschau, in dieser App siehst du die verschiedenen Kameraengels, du sagst, ich nehme die Kamera und ich nehme die Kamera, drückst auf Aufnahme, bums, hast zwei Aufnahme, wie nennt man Engel?
Aufnahmewinkel,
die du halt beliebig zusammenführen kannst. Also wenn du da wirklich als für einen Film das brauchst, ansonsten definitiv kein Upgrade wert. Und es sieht tatsächlich in meinen Augen, ich muss es mir natürlich nochmal in echt angucken, aber dieses riesen Kamerateil da hinten, so richtig schön sieht es nicht aus.
Also das gilt ja immer, nehmen wir es doch mal jetzt ein bisschen runter für die normalen Sachen. Wenn man etwas professionell nutzt, dann darf das ein Euro teurer sein, ob es die Kamera ist, ob das Mikrofon ist, ob es die Bohrmaschine ist. Aber für die meisten Hobbyfilmer, die da draußen sind, wir sind eigentlich, na gut, wir wachsen ein kleines bisschen, wir uns, manchmal ist 4K schon wichtig und all diese Sachen.
Ja, ich versuche alles in 4K zu machen, das stimmt schon. Ja.
Ich habe Kinder zu erziehen, wenn die merken, ach, das scheint ja normal zu sein, dass die Erwachsenen mit so Telefonen für über 1000 Euro durch die Gegend wachsen, das ist nicht normal. Ja. Das ist unnormal.
Ja, ja. Nee, und die Uhr hat jetzt tatsächlich die Funktion bekommen, dass das Display an ist. Während ja jetzt das Display immer schwarz wird und dann bleibt es immer an. Das finde ich, also die Uhr finde ich tatsächlich, das ist ja tatsächlich ein Feature, ich denke.
Aber die Uhr brauchst du doch nur wackeln, dann ist
sie an. Du wackelst, ist sie an. Und jetzt ist es so, wenn bei der neuen ist es so, die haben jetzt so ein Display da reingebaut, was keinen Strom mehr frisst. Und wenn du dann nicht wackelst, dimmt es sich so ein bisschen runter, ist aber immer sichtbar.
Okay.
Und das ist tatsächlich was, diese blöde Bewegung, die du jedes Mal machen musst und dann im Bett funktioniert die nicht und dann gehst du mit der Nase ran, um die Uhr zu aktivieren, damit du überhaupt was erkennen kannst. Das ist tatsächlich ein Killer-Feature für die Apple Watch-User, wo ich sage, das ist nicht blöd.
Kommen wir wieder zu unserem Podcast. Du trägst heute eine Apple Watch am Arm und du hast hier die Phoenix 6.
Ja.
Was würdest du denn jetzt...
Ich bleib bei der Apple Watch, weil die so schlank ist, weil ich sie auch zum Schwimmen benutze und da will ich auch eine schlanke Uhr haben. Mhm. Zum Laufen und zum Radfahren, also zumindest zum Laufen, ist natürlich so eine Phoenix trotzdem cool. Aber
deswegen, wir verheimlichen hier nichts.
Nee, also ich rede da jetzt auch drüber. Viele haben ja auch mein Video gesehen, wo ich mal erzählt habe, wie ich Strava und mit welcher Technik ich unterwegs bin. Also das weiß man auch, dass ich viel teure Technik gerne mag und damit rumspiele und da Spaß dran habe. Und mich da aber auch richtig rein vertiefen kann und natürlich dann auch die Details kenne. Und wie gesagt, das ist,
und weil die gehört Leute
auch mit dazu, vielleicht.
und weil wir gerne auch, weil es auch manche Leute dann doch interessiert, was über uns beide von der Charaktere zu erfahren. Ich trage definitiv, und das war bei dir auch so, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir den gleichen Uhrengeschmack mit mechanischen Uhren. Das hat sich bei dir komplett gedreht. Du hast alle deine mechanischen Uhren.
Ich habe keine mehr.
Du hast keine mechanischen Uhren mehr, bist auf Apple Watch gegangen. Das wird in meinem Leben nicht passieren.
Nee.
Never. Also ich sag mal nicht, das wird vielleicht niemals passieren, sag niemals nie, aber den Tag male ich wahrscheinlich im Kalender an, dass ich eine Apple Watch trage.
Ja, ich muss mal gucken. Also da, vielleicht komme ich da irgendwann wieder mal zurück. Also die finde ich ja trotzdem noch schick, aber es gibt so viele Funktionen, auf die ich nicht mehr verzichten wollte.
Also der Tag, wo ich eine Apple Watch trage und hier reinkomme ins Büro, ne, ich glaube, dann ziehe ich mir eine Maske an.
Also wenn ich mir die neue kaufe, ich könnte dir eine gebraucht verkaufen.
Kannst du mir übers Bett hängen, will ich nicht.
Nein, also es gibt da so, und der Witz ist aber, dass die Features oder was ich an der Apple Watch nicht benutze, ist dieses Ganze, dass ich die ganze Zeit informiert bin. Also die ganzen Notifications, ob da eine WhatsApp oder eine SMS oder so angekommen ist, das ist alles mindestens stumm geschaltet. Das will ich an der Uhr gar nicht haben. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich so Apps nutze und diese Pulsruhe,
die Schwimmfunktion ist, glaube ich, das, was mich am meisten reizen würde, eine Apple Watch zu nehmen.
Ja,
weil wenn das Schwimmen
cool,
sehr, das, also haben wir auch schon mal darüber berichtet. Okay, na, was wir schon wieder abschweifen, ich mache mir große Sorgen um unser Zeitmanagement.
Naja, wir müssen ja 3 Stunden voll kriegen. Und wenn wir
wir müssen 3 Stunden voll kriegen. Hey, jetzt ist aber gut.
Also, dann habe ich noch ein paar Fundstücke im Netz gefunden. Irgendwie habe ich viel gefunden diesmal und aufgeschrieben. Ganz witzig, verlinke ich auch.
Teilt unten. Euch den Podcast ein, man darf den auch 6 Mal in einer halben Stunde hören.
Ja, sagt das wieder am Ende des Podcasts, das war ein lustiger Kommentar.
Den fand ich auch super.
Schön, dass ihr am Ende sagt, dass ihr den Podcast euch einteilen sollt, wenn er so lang ist.
Ah, es ist ja nur, manchmal habe ich gedacht, was für ein Geschwätz hier bei
uns. Also in Nizza war der Ironman 70.3. Und
hab ich gehört.
Die Weltmeisterschaft. Und im Gegensatz zu Frankfurt, wo wir nur über Pannen gesprochen haben, brauchen wir da jetzt nicht drüber sprechen. Das hat alles gut gegangen. Und Sebastian Kienle hat vorher ein Video gepostet. Und das, weil wir uns ja viel so Radnerds und Radtechnik unterhalten, finde ich das ein sehenswertes Video, weil die haben sein Scott Time Trial Bike um circa 2,4 Kilogramm leichter gemacht. Mhm. Großteil macht natürlich Laufräder aus, ne? Keine Scheibe und sowas und so weiter. 7,7 Kilogramm haben die sein Scott Time Trial Bike gemacht. Er hat das Trinksystem haben sie rausgenommen. Er hat jetzt Auflieger, so Custom-Made Auflieger, was ja so auch so ein bisschen in ist in dieser Profi-Triathlon-Szene gekriegt. Ganz leicht. Sie haben den ganzen Rahmen, die Lackierung abgenommen. Also kein Lack mehr drauf. Das hat er alleine 150 Gramm oder 200 Gramm gespart.
Ja, aber dann ist auch wirklich zu viel Lackierung drauf.
Davon mal ab. Das haben sie gemacht. Dann, und was auch krass war, sie haben die Sattelstütze nochmal neu gemacht und mit dem Sattel verleimt. Also, hast du das gesehen? Mhm. Wieso hast du das gesehen?
Ja, weil ich auch nicht immer nur auf dem Mond penne. Es ist gut berichtet.
Habe ich irgendwas vergessen?
Nein.
Aber war doch ganz interessant. Ne? Und dann diese ganzen Storage-Sachen hat er weggenommen, ohne ich meine, er ist auch ohne Ersatzschlauch und sowas losgefahren. Tubeless-Setup hat er auch wieder gemacht. Das fahren die ja alle da irgendwie im Triathlon. Wo ich glaube, auch im Triathlon muss man es wahrscheinlich, ist es glaube ich wahrscheinlich auch die schnellere Variante. Weiß ich nicht.
Es ist definitiv klar, da muss alles auf eine Karte gesetzt werden. Die Radstrecke ist nicht lang genug. Das heißt, du hast in Anführungsstrichen nur 90 Kilometer. Da,
und es war halt wellig. Ne?
Da also wird halt echt alles auf eine Karte gesetzt. Es wird immer enger. Das heißt, das Gewichtsreduzieren, Material weglassen und auch sagen, pass auf, sollte es zu einer Panne kommen, dann ist der Drops hier gelutscht. Ich habe keine Möglichkeit, das aufzuholen, auch die 2 Minuten nicht. Naja, also
interessant
ist es in jedem Fall.
Also für mich war es sowieso interessant, weil ich ja diese Allgäu-Erfahrung hatte mit einem zu schwer übersetzten Rad und so weiter. Und das war halt auch eine wellige Strecke da. Fährt auch die SRAM einfach X-Axis-Schaltung, fahren die aber sowieso. Und ich glaube tatsächlich 50er Blatt und 10.30 ist er gefahren, was ich auch schon heavy finde, wenn das da wirklich richtig hoch und runter ging.
Ja, mal auch mehr Bums.
Die können was, genau. Jetzt kommt aber der Witz, der das Rennen gewonnen hat, dieser Gustav Iden, der kommt aus Norwegen. Der hat mit dem Rennrad gefahren und hat gewonnen. Am Ende. Der ist mit dem Rennrad auf Brownlee aufgefahren dann am Ende und war im Laufen dann auch schneller. Und das war für mich wieder so, wo ich ich habe tatsächlich mir Sonntagmorgen den Livestream angeguckt und wo ich dann da vor meinem iPad saß und gedacht habe, okay, so doof war das nicht, wäre das tatsächlich nicht das Allgäu, mit dem Rennrad gefahren zu sein. Weil man scheint ja doch nicht wirklich, der hat noch nicht mal Auflieger drauf gehabt.
Okay,
das also habe ich wirklich, nicht mehr, er ist nicht wirklich Rennrad gefahren. Und war genauso schnell wie Brownlee mit dem Zeitfahrrad und Kienle hat auch nicht wirklich von hinten aufholen können. Kienle ist aber trotzdem dann am Ende noch, er hat einen super Lauf gehabt irgendwie, unter einer Stunde 10 oder so, was für ihn wirklich krass ist und ist dann Fünfter geworden. Für einen Langdistanzler glaube ich nicht doof in dem Feld da mit Gomez und ich glaube vor Gomez ist er sogar Vierter geworden vor Gomez, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das war ganz witzig. Jedenfalls den Link stelle ich hier mal rein, weil ich glaube, das ist so für Fahrradnerds ganz interessant. Und das kann sein, dass das an einem vorbeigeht, wenn man da nicht zufällig in der Szene drin ist.
Ja, es ist schon interessant, auf welchem Niveau da getuned wird und gebaut wird und gebastelt wird. Das finde ich wirklich spannend.
Also ich finde es auch
jetzt,
tatsächlich
auch wenn ich jetzt nicht sofort darauf reagiere, ist doch spannend. Ja. Also 100 Pro. Hab Radtuning nur jeden Tag.
Einen lustigen Link, den ich noch reinposte, ist jetzt, den gab es auf 2 verschiedenen Plattformen, roadbikeaction.com, irgendwas habe ich da jetzt rausgefunden. Vuelta de España ist gerade, das Radrennen verfolge ich tatsächlich so ein bisschen nebenbei, dass ich ab und zu mal eine Zusammenfassung gucke und den Brunel bei The Move anhöre.
Aber auf Spanisch, ne?
Ja, auf Spanisch, der hat jetzt eine spanische Folge auch, genau. Jedenfalls, ganz witzig, da fliegen ja die Hubschrauber, fliegen durch so eine Stadt durch. Gucken sich das von, und dann sieht man halt von oben das Feld durch die Stadt durchfahren und dann haben sie 2 oder 3 Marihuana-Plantagen da oben auf dem Dach entdeckt. die Polizei. Also die haben die Bilder gesehen im Fernsehen, haben wahrscheinlich eine Anzeige gekriegt oder sonst wie.
Haben das habe ich nie mitbekommen.
Haben tatsächlich Marihuana-Plantagen, haben die Marihuana-Plantagen sind da aufgeflogen, weil die Vuelta durch diese Stadt dadurch. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das war. Helikopter leads to seizure of rooftop Marihuana grow. Und dann siehst du tatsächlich das Bild, also den Link verlinke ich ja, siehst du tatsächlich von oben, wie man diese Marihuana-Plantagen da sieht. Wirklich auf dem Dach in einer Stadt, aber also richtig auf Hochhäusern.
Das packst du in die Shownotes bitte, weil das möchte ich mir auch angucken. Das ist ja tatsächlich ein Hammerfundstück. Also ich freue mich, wenn ich so positiv überrascht werde. Das ist echt schön.
Das fand ich krass. Zumindest so, dass ich es hier mal kurz euch mit präsentieren wollte. Und jetzt hast du noch was gefunden über auch einen Podcast, bist du drauf gestoßen oder generell drauf gestoßen?
Sind zwei Sachen. Das erste, was ich beisteuern will, ist, wir hatten mal darüber geredet, dass ja beim letzten Podcast hatten wir es sogar gemacht, dass die eine Frau ein Ultra-Laufrennen gewonnen hat vor den Männern, also auch overall, wo wir mal drüber geredet haben, wie leistungsfähig die Frauen sind.
Wo diese Frau den Pokal bekommen hat, für den Mann war keiner mehr über.
Genau, also das war so eine Diskussion, die wir hatten, weil ich das gerne immer pushen will, das ist Schnee von gestern. Je länger die Strecken werden, je ausdauernder, je ausdauernder eine Sache wird beim Laufen, als auch jetzt beim Radfahren, das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen. Das passt auch noch in die Schiene rein, ist mir aber zu spät eingefallen. Das Transcontinental Race, was ja einmal im Jahr stattfindet, also hier immer diese Ultra-Radfahrten, die da stattfinden, wurde ja auch gewonnen, jetzt von einer 24-jährigen Frau. Und das ist ja zumindest eine Erwähnung wert.
Mhm. 24 ist krass.
Das ist sehr krass und da geht es auch wirklich darum, da fährst du auch irgendwie jeden Tag 400 Kilometer. Das ist schon sehr, sehr krass.
Auch im Schnitt gefahren, oder? 400?
Ja, also ich glaube, es waren 4000 Kilometer und es waren 10 Tage. Das kann man ja alles nochmal nachgucken. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, jedenfalls hat, da waren ja auch, ich müsste es jetzt in den Zahlen genau nachlesen, aber ich glaube 200 Männer am Start und auch noch irgendwie 40, 50 Frauen. Das, nicht, dass ich was Falsches sage, das kann man ja glauben. Sie hat jedenfalls overall das Ding gewonnen. Und deswegen auch nochmal, das passt in diese Schiene rein. Und ich höre einen Podcast nebenbei, wo ich mal reingehört hatte, weil ich mich für dieses Rennen in Dänemark interessiert habe, wo diese Leute dann von Hamburg losfahren nach Skagen in Dänemark und zurück. Und dieser Podcast hatte darüber mal berichtet. Und
wie heißt das nach Dänemark hoch, dieses
Rennen? Transkrimbika, der Guido gefahren ist.
Ja, genau.
Und da hatte ich mich selber mal drüber...
Die Folge habe ich auch schon gehört, die war cool.
Genau, und das hatte ich dir nämlich empfohlen.
Ja.
Und da wir ja auch keine Probleme haben und auch nicht irgendwie jetzt hier diese mit, da gibt es den Podcast, hört den oder... Wir empfehlen auch gerne andere Kollegen und wir kennen Johanna Janke persönlich gar nicht. Es tut mir leid, aber ich habe ihren Podcast abonniert und der heißt Die wundersame Fahrradwelt und da wurde mal darüber berichtet, das fand ich super. Und deswegen auch, liebe Johanna, unbekannterweise habe ich dann einen Podcast gehört und ich fand es spitze. Und deswegen gibt es ein Lob auf dieser Seite, von meiner Seite.
Hast du einen Kommentar geschrieben bei iTunes und Sterne vergeben?
Ich hatte tatsächlich keinen iTunes-Kommentar gegeben, ich hatte so einen Podigy-Kommentar gegeben, habe ich mir gedacht, das mache ich auch noch bei iTunes.
Ah ja, okay.
Und fand es halt gut und dann deswegen sage ich das auch, wenn das gut war. Und vielleicht entdeckt sie ja irgendwo durch Freunde mal, dass wir auch so einen Podcast produzieren und das ist ja auch alles okay. Und sie hatte die...
Sag dir mal Bescheid, dass wir drüber sprechen.
wie gesagt, sie hatte Fiona Kolbinger, die das gewonnen hatte in einem zweistündigen Interview und das habe ich mir auch wirklich angehört, weil ich von Transcontinental gar nichts verstehe.
Mhm.
Also ich verstehe, worum es geht, aber das sind Distanzen, die ich mir, ich kann mir ja auch Paris-Brest-Paris nicht vorstellen, dass ich das fahren könnte. Unvorstellbar, wie man das hinkriegt mit so 3-4 Stunden am Tag schlafen und das über 10 Tage lang und mit all diesen ganzen Sachen. Kam auch mal Thema jetzt in dem Podcast Hygiene, nur eine Radhose für 10 Tage, was wir gerade besprochen haben. Naja, was machst du denn da? Du kannst ja nicht waschen und du kannst ja auch nicht Hosen mitnehmen. All diese Themen wurden da besprochen. Grundsätzlich ging es mir erstmal darum, dafür zu wieder die Seite der Frauen zu betrachten, Mann, wenn es ums Ganze geht, Leistungsfähigkeit, ja, ob das mal immer ein Mann gewinnt, das kann auch mal überraschend sein, dass ihr da alle hinten euch anstellen muss. Und nichts ist ja schöner, als wenn man sagen muss, naja, die hat es der Männerwelt gezeigt und das fand ich gut. Den Podcast fand ich auch gut.
Hast du viel gelernt?
habe ich viel, naja, so, ich, es war interessant, einfach okay. über die Sache zu sehen, deswegen traue ich es mir auf gar keinen Fall zu, aber ich habe viele Tipps mit so genommen, so, was ich gut fand, war, wie habe ich geschlafen und wie unkompliziert man eigentlich schlafen kann, das fand ich ganz interessant und deswegen wollte ich das erwähnen und dann viele Grüße auch an Johanna Janke, unbekannterweise.
Alles klar. Und natürlich auch an Fiona Kolbinger. Viele Grüße und herzlichen Glückwunsch.
Auch unbekannterweise und in dem Fall einfach nur ein Wort.
24 so ein verrückt Wort zu sein, ist natürlich
Respekt. Krass.
War die Radsportlerin oder hat die irgendwann angefangen? Jetzt hat sie was erzählt?
Ja, sie ist, glaube ich, Medizinstudentin und hat sich da auch so langsam rangetastet.
Okay.
Also sie ist, also so wie ich das jetzt rausverstanden habe, ist sie jetzt nicht mit 10 Jahren zum Radsport gekommen und dann ist es auch eher Späteinsteigerin. Aber wo fängt man an mit und hört man auf mit Späteinsteigerin? Ja. Und ja, also einfach nur Respekt mit Ausrufungszeichen, Ende der Durchsage. War nur mal ein Hinweis darauf, wo wir anschließen wollten. Ja, auch manchmal Frauen gewinnen auch overall.
Ja.
Und gerade wenn es um extreme Dinge geht. Darum ging es mir nur. Wir werden es in den Shownotes verlinken, vielleicht in anderen Podcasts verlinken.
Ich habe den Link zum Transkontinental habe ich schon rausgesucht und die Podcast-Folge habe ich auch schon.
Die wundersame Fahrradwelt.
So. Ja, ich habe jetzt direkt die Folge verlinke ich dann und dann kommt ihr zu dem Podcast ja automatisch.
Ja, okay.
Eurobike Special. Wir
waren
bei der
Eurobike. Unser Hauptthema.
Ja, sind wir aber schnell hingekommen heute nach einer Stunde und ein paar zerquetschen, das geht doch. Und da, wir haben ja schon ein bisschen über die Eurobike gesprochen, also so 2-3 Minuten würde ich schon mal abziehen.
Gut.
Allgemeiner Eindruck ist jetzt so das Erste, wenn man so zur Eurobike kommt, ich fand es jetzt so wie die letzten 1-2 Jahre auch, also kein großer Unterschied. Hast du irgendwas wahrgenommen, irgendwelche Schwingungen wahrgenommen, Änderungen wahrgenommen oder ist das so das Gleiche, so wie man es immer erwartet bei der Eurobike?
Ja, ich fand tatsächlich die Business-to-Business-Gespräche besser. Mhm. Das ist, wenn wir das vielleicht als Begrifflichkeiten hier nochmal klären, es gibt ja diese Begriffe B2B, also B2B, also Business-to-Business und Business-to-End.
Wir sprechen mit Lieferanten am Ende des Tages.
Das heißt, von der geschäftlichen Seite wertvolle Geschäftskontakte zu treffen, dann müssen die noch nicht mal Aussteller auf der Eurobike sein. Also dass man sagt, dann ist da vor Ort und man trifft die. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hatte ich lange Jahre nicht. Letztes Jahr konnte ich nicht zur Eurobike, die war in den Sommerferien. Und das ist natürlich tatsächlich mein Hauptanliegen, nicht die Videos zu produzieren, die wir gemacht haben. Das haben wir den ersten Tag gemacht. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, nachdem die Videos produziert werden, dass wir Geschäftstalks haben und Businesspartner treffen. Und wir müssen Business machen, sonst gibt es diesen kostenfreien Podcast hier nicht. Und das fand ich besser als viele Jahre davor. Das habe ich wahrgenommen. Es gab auch von der Bike-Bild, die jetzt da, wo ich die Bike-Bild jetzt als Zeitschrift gar nicht lese und gar nicht konsumiere, haben sie
wieso
aber.
Wieso das nicht? Ach,
die arme Bike-Bild. Aber die Bike-Bild hat das auch gut hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen, am Abend so ein Business-Business-Meeting zu organisieren. Und das ist, ich sag mal, das ist Speed-Dating auf Business-Ebene.
Kanntest du da Leute oder hast du auch Leute ganz frische kennengelernt?
Beides.
Okay.
Ja, ein paar frische, nette Kontakte kennengelernt. Und es ist aber auch wichtig, dass man sagt, man trifft die bekannten Gesichter und tauscht sich nochmal aus. Und ist ganz witzig, wie viel Feedback wir von Business to Business bekommen für unseren Podcast, für unseren YouTube-Channel, für unser Business überhaupt. Das ist ja eigentlich gar nicht die Hauptintention, aber es ist spannend. Ja, das war mein Eindruck von der
Während ich, also das muss man nochmal dazu sagen, während ich den Film zusammengeschnitten hat, sich der Herr Miesen auf der Bike-Bild-Party ohne Alkohol volllaufen lassen und richtig
das
Spaß
musst
gemacht.
Du aber richtig klarstellen, ne? Wir trinken keinen Alkohol.
Witzigerweise trinken wir beide keinen Alkohol, unabhängig voneinander, irgendwann mal entschieden worden.
Andere private Ganz Gespräche, genau. Unabhängig voneinander.
Nein, du hast dich da schön amüsiert und natürlich ist das auch Arbeit und amüsiert. Also das ist ja das Schöne, das ist ja auch mein Eindruck, das ist ja, dass wir ja auch hier natürlich arbeiten und auch hart arbeiten, um Sachen zu produzieren, um Videos zu produzieren und so weiter, aber es macht auch Bock. Also da diesen Film abends da fertig zu machen, ich war dann auch, ich hatte den um 8, also um 17 Uhr von der Messe runter, ich hatte den um 8 fertig geschnitten, dann musste das ganze Ding rendern, hochladen und so weiter, hatte ich den hochgeladen bei YouTube um 20:45 Uhr. Und dann hat die Software dieses Intro-Bild verstückelt. Hatte ich noch nie. Dann stand da Enjoy Your Eurobike 2019, weil die 2019 stand über alle Details irgendwie drüber. Dann habe ich gedacht, lässt du das jetzt so? Nee. Lässt du das jetzt so? Nee. Nochmal gerendert, hat er wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich habe es aber gar nicht erst zu YouTube hochgeladen. Und dann habe ich tatsächlich einfach diesen ganzen Buchstaben nochmal ganz neu gemacht. Und dann ging es auch. Und das hat mich aber tatsächlich sonst, weil ich natürlich schon interessiert bin, erstens möglichst früh ins Bett gehen zu können und zweitens das Ding so schnell wie möglich, wenn die Info noch frisch ist, bei YouTube hochzuladen, damit ihr was davon habt, damit wir auch, das ist ja auch für uns wichtig, dass ein paar Zuschauer draufklicken, die dann vielleicht abends um 8 gerade Zeit haben, muss ich es nochmal hochladen. Aber im Großen und Ganzen, das Setup hat halt funktioniert, ne? Über LTE das Ganze hochgeladen.
Ja. Aber es ist den Leuten doch auch so klar, dass wir Business machen müssen, sonst können wir hier nicht so 3 Stunden unserer normalen Arbeitszeit verdödeln.
Ja, aber der Witz ist ja tatsächlich, dass wir das ja wirklich hier aus Spaß mit dazu machen, dass viele Videos aus Spaß entstehen und natürlich kommt auch mal ein Produktvideo, wo wir irgendwie was erklären und das, was wir verkaufen, muss ja auch Spaß machen und da suchen wir uns natürlich auch Geschäftspartner aus, netterweise, die auch wirklich erstmal coole Produkte haben, die im Geschäftsleben cool sind. Das ist ja auch immer wichtig, ne? Also das macht ja auch Spaß dann, sonst macht es auch keinen Spaß.
Also die müssen schon mal nett sein.
Genau, und sind sie auch alle. Und sonst mein Eindruck war auch, so wie immer, alles natürlich voll mit E-Bikes. Ganz klar, das ist immer das Große. Ich glaube, das ist, also wir reden ja, wenn wir über unser Fahrradgeschäft oder unser Bike, Zubehör und Fahrradgeschäft reden, sind wir ja nur so ein Randbereich, so ein Nischenbereich, wo wir uns bewegen. Der Großteil Fahrrad ist ja tatsächlich so, ja, ich brauche ein neues Fahrrad und gehe dann mal, was weiß ich, zu einem der großen Fahrradhändler und guckt mir da eins raus und am besten, und viele kaufen diese E-Bikes und die Fahrradbranche selber, glaube ich, jetzt unabhängig von uns, die sich in so einer kleinen Nische bewegen, die leben ja auch nur oder stoßen sich teilweise gesund mit diesen E-Bikes momentan, ne?
Ja, das
mit
ist,
diesem Boom.
Ja, der Boom ist da, gerade da. Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn so, es geistert so in meinem Kopf rum, wie so eine Immobilienblase, ne? Dass man irgendwann das Gefühl hat, das platzt mal. Weil jetzt ist das ein Boom, jetzt geht das gut, jetzt spezialisieren sich viele Fahrradhändler auf E-Bike und freuen sich, dass sie hunderte von E-Bikes für Pärchen verkaufen. All das kann ich alles nachvollziehen. Stell dir vor, diese Blase ist rückgängig.
Ja, das bin ich, ich weiß es nicht. Also wir können so ein Geschäft gar nicht leisten, weil da brauchst du auch eine ganz andere Infrastruktur für und Ähnliches. Ich fahre jetzt ja selber so ein E-Bike. Ich habe dieses Cargo- und Lastenfahrrad hier im Fuhrpark. Habe da bei Instagram vielleicht mal ein Foto gesehen. Das muss jetzt auch endlich mal bei uns im Shop auftauchen, weil wir tatsächlich auch Ansprechpartner dafür sind hier in Hannover, wenn einer mal so ein Cargo- und Radprobe fahren möchte.
Das hast du angeschafft, weil wir das brauchen und weil wir es cool finden. 2 Sachen.
Genau, es ist cool, es ist ein leichtes und ich fahre damit relativ viel in der Stadt rum und freue mich, dass ich da diesen Motor drin habe, weil so ein Lastenfahrrad ohne Motor, weiß ich nicht. Und ich freue mich auch, dass ich schnell von der Arbeit, also ich fahre auch 3 Minuten schneller, als ich mit meinem Rennrad unterwegs bin, weil ich halt immer 25, 26, ich fahre also nicht getuned, wirklich normal, bei 26 hört es auf und dann, wenn ich Bock habe, trete ich mal bis 27, 28 hoch mit eigener Kraft, weil ein bisschen Beine habe ich ja.
Wir würden niemals E-Bikes tunen, das ist dir rausgerutscht. Nicht getuned. Das ist doch selbstverständlich nicht getuned.
Ja, auf unserer Seite, aber ja nicht für die Hörer, die tunen ihre E-Bikes alle. Nee, jedenfalls ist das tatsächlich, und da sehe ich auch tatsächlich was, wo ich wirklich jetzt, also die 1-2 Monate, wo das jetzt hier im Einsatz ist, habe ich bestimmt 10-mal das Auto stehen gelassen, wo ich sonst mit dem Auto gefahren wäre.
Ja, ich sehe es ja.
Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, super, und da wird sich auch viel noch hin entwickeln.
Da ist die Eurobike jedenfalls voll von. Ja, genau. Also das ist natürlich ein ganz großer Brocken der Eurobike, wo wir sagen können, uns interessiert ja schon mal 70% der Produkte auf der Eurobike, was E-Bike ist, jetzt als Geschäftspartner nicht.
Ja, und wir haben natürlich, was ihr auch nicht wisst, was ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben habe, ne? Wir haben ja selber einen Stand da gehabt in Kooperation mit Redshift. Weil wir jetzt tatsächlich eine kleine Distribution übernommen haben, wo wir auch der Ansprechpartner sind für diese Redshift-Produkte hier in Deutschland und österreichweit, wo dann auch mal der ein oder andere Händler bei uns einkauft. Und die Das war natürlich auch eine ganz neue Erfahrung, da als Aussteller zu sein. Netterweise hatten wir auch ein gutes Team dahinter. Die tauchen, glaube ich, in meinem Making-of-Video werden die auch auftauchen. Das sind tatsächlich nochmal Tobias, Axel, habe ich jetzt noch einen vergessen.
Matthias.
Matthias ja auch, stimmt, Matthias ja auch, genau. Die den ganzen Stand betreut haben, wo wir dann gar nicht viel mit zu tun hatten, weil wir den ganzen Tag noch anderweitig unterwegs waren. Waren aber von uns tatsächlich 5 Mann auf der Messe.
Ja, ja, wir hatten schon Halligalli.
Also war schon war richtig was los.
Um 6 bis abends.
Und Redshift hat natürlich mit diesem neuen Lenker, seht ihr auch im Video, da haben wir auch ein extra Video noch, was demnächst online geht, dass ihr euch den mal anguckt. Das ist ein Prototyp, ganz coole Sachen gemacht.
Ja, der ist richtig eingeschlagen, der Lenker.
Ja, ja.
Also
sieht man sogar bei GCN.
Ja, ja, ich weiß. GCN war bei uns auf dem Stand.
Ja, ja, genau.
Und war wir haben die nicht witzig. Bezahlt.
Nee, nee.
Das weiß ich, dass wir die nicht bezahlt haben.
Das weiß ich auch. Nee, und das war halt auch cool, wobei man solche Perlen auf der Eurobike nicht so viele findet. Da ist tatsächlich so eine Messe, wie wir auf Berlin waren, wo dann wirklich so richtig crazy Typen waren, die auch Kunstwerke aus Fahrradketten und so gemacht haben. Da ist natürlich so eine Messe irgendwie doch fast gehaltvoller von diesen ganzen Ideen, die da rumschwirren. Während die Eurobike ja doch schon eine Kommerzmesse ist, wo es dann wirklich darum geht, hier, wir müssen jetzt Order schreiben.
Na klar.
Nicht in unserem Business vielleicht gar nicht so schlimm wie in anderen Geschäftsfeldern, wo so ein großer Fahrradhändler da hinkommt, der muss dann hier bei dem Hersteller und bei dem Hersteller müssen dann, wie du sagst, die 100 E-Bikes müssen aufgeschrieben werden, muss entschieden werden, welche und so weiter. Ne?
Manchmal habe ich das Gefühl, andere Händler hören uns ja auch so zu, was wir so treiben und so machen. Warum müssen E-Bikes auf der Eurobike überhaupt noch ausgestellt werden und geordert werden, wenn ich mit den meisten unserer Lieferanten, da macht man ja mal so ein Seitengespräch, mal hört man mal so rein, wie läuft das E-Bike-Geschäft so, auch wenn es unsere Branche nicht ist, kenne ich ja die Leute, schon vorher bestellt wurden, ja, schon längst vor der Messe werden diese 100 E-Bikes oder wie viel man halt als Händler aufschreibt, geordert. Ja, warum stellst du sie da eigentlich noch auf der Eurobike aus, damit der Händler nochmal kommt und sagt, ach, weißt du, ich nehme nochmal 20?
Das passiert ja gar nicht. Das ist ja die große Frage, ob solche Messen sich über die nächsten Jahre überhaupt noch halten können. Na, das ist so, wir haben das gleiche Thema im Fotobereich mit der Fotokina, die jetzt sich neu erfinden muss, weil die immer weiter geschrumpft ist, weil wir natürlich in einer elektronischen Welt und sowieso schon dann ordern können, wenn wir wollen, in Anführungsstrichen, und auch schon die Infos in hochauflösenden Videos und so weiter. Und dann gibt es tatsächlich Hausmessen, also so jemand wie Derby Cycles, die ja auch ganz groß im Markt sind mit Kalkoff und Co., die kommen da ja gar nicht mehr hin.
Specialized macht auch ihr eigenes Ding, die sind auch nicht mehr auf der Eurobike.
Also
und
andererseits ist es auch ein bisschen schade, weil so ein Treffpunkt für vieles, das macht in der Fotobranche, wo ich ja nun geschäftlich unterwegs bin, und auch in der Bikebranche macht natürlich auch Spaß, die Leute zu treffen, zu sprechen. Die können einmal ihre Sachen, also diese Kontakte zu pflegen, und das ist, ich weiß nicht, wo das hinführt, ne? Ob das denn alles wirklich nur noch Hausmessen werden von den einzelnen Herstellern, die natürlich auch immer größer werden, weil der eine kauft den anderen Hersteller und so weiter.
Also das ist mir auch aufgefallen auf der Eurobike, dass so diese Knaller-Produkt-Launches, wo es so richtig, wo du merkst, da gehen alle hin, da strömen alle hin. Das habe ich lange nicht erlebt.
Das waren zwei.
Der absolute Launch war dieses Wahoo-Bike.
Genau.
Wo ich wirklich, also sage es frei nach Schnauze, da war ich doch ganz baff.
Das waren aber auch die einzigen, die
was
so
für
ein
Produkt-Launch.
Genau, die haben es aber auch gut gemacht.
Ja, die haben es gut gemacht, aber es waren auch sehr viele Leute da. Es war, die ganze Szene war da.
Erstmal das, und die haben es ja natürlich auch so schlau gemacht, dass sie gesagt haben, ja, wir machen das erst um 10 Uhr auf, das Rad. Ne? Die haben so schwarze Kästen drum gehabt, damit das keiner sieht. Und ja, haben mal so richtig, marketingmäßig haben sie es, glaube ich, ganz gut drauf gehabt, was das anging. Aber es fehlte von den großen Herstellern, fehlte jetzt Ceramic Speed, ist natürlich immer ein Hingucker mit diesem komischen Antrieb da.
Antrieb, ne? Genau. Aber der ist ja immer noch nicht natürlich in der Serie, aber es macht Spaß zu sehen, welche Schritte sie von Jahr zu Jahr machen.
Ich habe den ja auch interviewt, ich glaube, das ist im Video drin, das war kein extra Video. Nee, ich habe den ja kurz interviewt, und die sind das Ding auch tatsächlich schon gefahren, ohne Schalten, mitschalten konnten sie es noch nicht fahren. Ich bin unsicher, ob das es jemals in Marktreife schafft. Ich glaube, es ist tatsächlich eher ein Marketing-Gag, würde ich fast sagen. Ich glaube, die machen das, also nicht böse sein, ne? Ceramic Speak, wo kommen die her? Können die überhaupt Deutsch sprechen und Deutsch hören? Nee, ne?
Ich glaube, es ist Dänemark.
Jedenfalls glaube ich tatsächlich, dass ich glaube, das ist zu schwierig. Ich glaube, da sind zu viele Hürden. Andererseits stecken sie jetzt so viel rein. Also letztes Jahr habe ich tatsächlich gesagt, das ist einfach mal so eine Studie und schön auf dem Message. Letztes Jahr war es ja der Oberknaller. Das Ding wollten alle sehen. Dieses Jahr war es immer noch der Oberknaller, weil es, obwohl es letztes Jahr schon vorgestellt wurde. Vielleicht sind sie jetzt auch so überrascht worden von ihrem Ding letztes Jahr, dass sie es tatsächlich versuchen, auf die Beine zu stellen. Ich bin mir aber unsicher, ob es machbar ist.
Ich würde eine andere Prognose rausgeben als ja. du. Wenn das Ding funktioniert, wenn es genau so funktioniert, wie es angepriesen ist, volle Funktionalität und die Optik ist jetzt schon der Burner, die Optik ist jetzt schon der absolute Oberknaller, dafür werde ich gehasst, ist das scheißegal, was das kostet. Und wenn das 8.000 Euro kostet, das wird gekauft. Das wird nicht, also ich krieg
nicht in der Masse, ne?
Das wird nicht in der Masse gekauft, aber 100% wird das gekauft, weil wenn du schon Schaltwerksröllchen für 700 Euro verkaufst, ist euch klar, was da für Geld über die Wupper geht? Und dann können wir, ich kann das ertragen, ihr könnt das alles reinschreiben in die Kommentare, das ist mir recht, dass ihr das macht, ich verstehe das auch, ich bin es genauso, wie ich mich über ein iPhone aufrege, was 1.300 Euro kostet. Ja. Schaltwerksröllchen, Lenkröllchen machen für 700, 800 Euro ist auch sehr, sehr, ich sage es mal positiv, sehr grenzwertig, aber es wird gekauft. Es wird bezahlt. Nicht von jedem, und ich verstehe das alles, ein Open wird auch nicht von jedem Kunden gekauft, ihr braucht es nicht 100-mal schreiben, ihr könnt es auch 100-mal schreiben, die Geschichte ist immer die gleiche, wenn die Schaltung 8.000 Euro kostet, wird auch gekauft.
Also ich wäre mal gespannt. Ich hoffe, das wird ja hoffentlich jetzt Jahr für Jahr so weitergehen.
Ja.
Interessant wäre tatsächlich mal so eine Kiste fahren zu können, ne? Das wäre natürlich schon mal...
Ich finde löblich, unabhängig von diesen blöden Preisgesprächen, ich finde es löblich, drüber nachzudenken, machen wir ein Konzept anders? Machen wir was mal anders? Ja was gab es denn mal, jetzt bin ich nicht der Motorradprofi, aber ist nicht hier irgendwie BMW bekannt dafür, dass sie keine Kette haben, sondern eine Kardanwelle oder was auch immer? Also was anders zu machen, ist ja schon erstmal okay.
Ja. Ja, und dann haben wir die Eurobike Awards, die haben wir ja auch im Video mal kurz abgehandelt. Da haben wir uns ja auch, das ist aber auch wirklich...
Wollen wir das öffentlich sagen, wie wir das gefunden haben?
Ja, ich würde zumindest mal so ganz vorsichtig drüber sprechen, und vielleicht ändert sich ja damit dann auch was in Zukunft, wenn das mal irgendeiner hört.
Das hört von denen keiner, das ist ja ein unbekannter Podcast.
Na, wer weiß.
Jedenfalls, aber war sehr toll.
Also das Open Wide hat einen Award bekommen, da wollen wir ja nicht meckern.
Oder gar nicht meckern. Ja,
also zu Recht in meinen Augen, weil es auch schon wieder eine Spur weitergedacht ist, was diese Gravelbikes angeht. Bei den Bikes habe ich auch tatsächlich gar nicht so genau zugeguckt, weil es mich nicht so interessiert hat. Da standen wieder drei E-Bikes und so, wo ich gesagt habe, der Witz ist ja, die blende ich ja aus. Komplett. Und dann, was für uns interessant ist, weil wir nun auch Zubehör viel machen und so weiter, und wir hatten tatsächlich mit Redshift zusammen diese gefederte Sattelstütze auch mit eingereicht.
Die haben wir eine Woche vor der Messe bekommen. Ich bin die Probe gefahren und habe gesagt, was für ein Hammerprodukt. Ja. Offenes Gespräch.
Ja.
Die Kunden, die aus Osnabrück gekommen sind, die zufällig da waren, als die Stütze gerade 2 Stunden vorher hier im Rad war, mit denen bin ich ja Probe gefahren, die sagten auch, krass.
Ja.
So, also kein dummes Gelaber.
Geht ja darum, dass die ein Konzept entwickelt haben, wo die Stütze halt nicht mehr nach Federungsstütze aussieht. Die sieht halt relativ human aus und federt trotzdem.
Ein sensationeller
Konzept. Also wirklich ein innovatives Ding. Leider auch noch nicht verfügbar.
Dieses Produkt haben wir eingereicht.
Genau. Und das kann man ja ganz, darf man das offen sagen, was das kostet. Da stand nirgends, dass ich das nicht sagen darf, ne? Es kostet weniger als 500 Euro, mehr als 400 Euro, wenn man so ein Produkt da einreicht.
Ich weiß nicht, wie blöd unser Podcast ist, aber das finde ich gut beschrieben.
Jedenfalls kostet das Geld, ohne dass man, also das ist auch okay, ohne dass man weiß, ob man Feedback kriegt. Was man ihnen zugutehalten muss, sie hatten die Stütze nicht physisch in der Hand, mussten sich über Videos und so weiter ein Bild machen, verstehe ich alles. Dann geht man durch diese Galerie durch und denkt sich, naja, und tatsächlich, letztes Jahr fand ich es auch tatsächlich besser. Letztes Jahr war so ein Laufrad, was mit so Stoff eingespeicht wurde. Letztes Jahr habe ich da 2, 3 Sachen gefunden, wo ich gesagt habe, das ist ja geil.
Also
dieses Jahr.
Wir haben jedenfalls eine Absage bekommen.
Genau, was ich nicht schlimm finde.
Also, Absage ist eine Absage, man hätte vielleicht begründen können, warum es eine Absage gab. Nehmen wir so zur Kenntnis, dann tauchen wir auf und gucken uns dann an, wer hat denn Eurobikes Award bekommen und für was genau.
Ja, und da war es wirklich so, wir haben nichts gefunden, wo wir gesagt haben, das ist ja innovativ. Da waren irgendwelche Multitools in irgendeiner komischen Verpackung. Dann war dieser Kärcher, den wir auch schon empfohlen haben.
Und den wir gut finden, damit das auch klar ist. Wir haben nichts.
Wenn es den vorher nicht gegeben hätte, hätte ich gesagt, sofort müssen die einen Award kriegen. Jetzt haben die einen Kärcher, den es vorher schon gab, einfach mit einem 3 Liter größeren Wassertank gemacht und der sieht sonst total gleich aus, ne? Und der Kärcher ist der Knaller, ne? Ich habe den, also, aber das ist, also, wobei, das ist tatsächlich wenigstens noch ein Produkt, wo ich sage, okay, das ist besser als, in meinen Augen ist das Ding besser als jedes andere mobile Waschsystem, was es so gibt. Aber ansonsten, dann waren da die WD-40-Tuben mit den, das sieht man auch in unserem Video, mit diesem komischen metallernen, wo man natürlich von der Nachhaltigkeit auch das ein bisschen hinterfragen kann.
Aber von der Funktionalität
fand ich das gut. Von der Funktionalität war es gut. Du konntest das so verbiegen, dass du genau dahin sprühst, wo es hin muss, finde ich gut. Ansonsten war da nichts und wir da haben wir gefilmt und wir haben natürlich im Film das so ein bisschen nett formuliert und so weiter. Und dann hat aber uns eine Dame da auch beobachtet.
Die Namen gesehen. Sagen, bitte Ingo, den Namen sagen wir nicht, Firma genau. Sie unterwegs war.
Aber wir können ja erzählen, dass wenn man inkognito auf einer Messe untergeht, dass man ein zweites T-Shirt drüber zieht. Mhm. Das hast du nämlich entdeckt und konntest dann rausfinden, dass sie.
Das sind ja vielleicht mal Inside-Talks.
Das sind vielleicht
Inside-Talks, die man hier mal so sagen kann, wie man so auf einer Messe nicht erkannt werden darf. Also man macht sich nicht ein Schnurrbart und einen Deckel auf den Kopf, das ist nicht das. Aber wenn man mit einer Firma XY, ich nenne jetzt mal aus der Autobranche, damit das mal wirklich neutral ist, wenn du als Mitarbeiter der Firma BMW unterwegs bist und möchtest nicht wissen, dass du für die Firma BMW unterwegs bist, musst du über BMW-T-Shirt was Neutrales tragen.
Und der Witz war, dass du das mit deinem geschulten Auge sofort erkannt hattest, dass sie 2 T-Shirts anhatte, ne?
Manchmal ist das so.
Lustig. Ja, das war egal, ne? Aber
jedenfalls wusste ich, von welcher Firma sie ist.
Genau, aber das hast du noch woanders dran erkannt, ne?
Ist
auch wurscht. Jedenfalls war es so, dass wir dann auch abseits der Kamera da wirklich nochmal relativ gelästert haben und gesagt, das gibt's doch nicht, ne? Was ist denn das hier? Da ist ja nichts Cooles dabei. Also da war wirklich nichts Cooles dabei. Und dann
sie uns ein bisschen schmunzelnd angelächelt hat und hat uns so gesagt,
komplett beigepflichtet.
Ich denke genau das Gleiche.
Sie denkt genau das Gleiche und denkt auch zu Recht das Gleiche, weil wir auch wissen, für welche Firma sie arbeitet, wo vielleicht auch das ein oder andere Produkt interessant gewesen wäre. Das war wirklich ein bisschen schade und da weiß ich aber nicht, was da hinter den Kulissen, ob da die Jury einfach doof ist oder ob man da Vitamin B haben muss oder sonst wie. Jedenfalls war das, zumindest im Zubehörbereich, bei den Rädern funktioniert es ganz gut, aber das fand ich wirklich schon komisch, das muss ich schon sagen. Also da war nicht wirklich viel Innovatives dabei.
Wir kriegen nie wieder einen Stand auf der Eurobike.
Das kann passieren, ja, aber
manchmal muss man mit Konsequenzen leben.
Nein, aber man kann es ja offen sagen, also wenn jemand von der Eurobike zuhört und das klarstellen kann, gerne. Das würden wir natürlich auch gerne in der nächsten Folge, werden wir das Feedback auch mit aufnehmen. Vielleicht gibt es ja Gründe oder was auch immer da passiert, keine Ahnung. Und es gibt ja natürlich auch diese verschiedenen Kategorien. Vielleicht passte die Stütze nicht in die richtige Kategorie rein. Man weiß es nicht. Ne?
Es war jedenfalls eine Erfahrung, die wir gemacht haben,
wir haben uns
ein bisschen Spaß dabei.
Genau, wir haben dabei gelacht. Wir waren nicht sauer, wir haben dabei gelacht und haben gesagt, was ist denn das hier? Ne? So. Ja, dann gab es Ein kleines Highlight war das Open Wide Special Edition Rad, das seht ihr auch im Video. D-Tour nennt sich das Ganze. Die Lackierung finde ich ein Knaller, aber du kriegst das Rad, glaube ich, auch nicht einzeln nur so lackiert, sondern
das ist ein ganzes Konzept, ein limitiertes Fahrrad. 25 Stück werden davon gebaut mit handgefertigten passenden Packtaschen, die in Berlin genäht werden. Es gibt ein passendes Trikot dazu, passende S-Saver, Schutzbleche und passende Trinkflaschen. Das ist so eine Edition, wo mal alles drumherum ist.
Ich find's ganz cool gemacht. Sieht halt jedenfalls optisch, ist es wirklich ein Highlight, wo ich sage.
Sind wir im Business Talk? Das heißt, Leute, die sich das mal angucken, die das gut finden, denkt dran, diese Räder gehen in Produktion. Wollt ihr von dem Rad eins haben, solltet ihr uns eine E-Mail schreiben. Ich möchte gerne so ein Rad haben. Ansonsten kriegt ihr es nicht.
Ja. Dann waren wir auf dem 3T-Stand. Das sieht man auch in unserem Video. Und das ist ja auch eins der. Das ist einmal vorne am Video erwähnt und hinten im Video erwähnt. Und das ist der.
Hat der viel Freude gemacht.
Genau, ja. Das ist der Knaller. Da ist da ein Künstler gewesen. Sie hatten jeden Tag, glaube ich, einen anderen Künstler. Hatten sozusagen grundierte Rahmen da hängen.
Vier Rahmen.
Vier Strada-Rahmen.
Ich glaube, ein Explorer, das weiß ich nicht mehr.
Kann es auch sein, ja.
Also vier Rahmen.
Vier Rahmen hatten
wir da hängen. Künstlerisch.
Die künstlerisch bearbeitet werden. Und an dem ersten Tag, wo wir da waren, war halt der Giorgio Dalla Costa. Ich verlinke mal sein Facebook-Profil. Da sieht man auch noch andere Räder, die der schon bemalt hat. Und eins davon kannte ich nämlich schon, als wir bei 3T waren, was wir da schon gesehen haben. Ich gesagt, wie geil.
Ja, weil es handbemalt ist. Das muss man den Leuten nochmal sagen. Es ist nicht lackiert, sondern es ist mit Pinsel.
Ja, und der Witz ist tatsächlich, der malt zuerst ein kleines Gemälde auf. Da hing dann auch dieser Rahmen vor und dann wird passend zu dem Gemälde dieser Rahmen bemalt. Und wir haben dann so ein bisschen gefilmt, wie er das gemacht hat und dann kam er abends wieder und ich war völlig begeistert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Rahmen vielleicht irgendwann hier mal bei uns hier auftauchen könnte. Weil das ist wirklich was, wo ich gesagt habe, wie geil sieht das aus. Und wenn ihr euch die Facebook-Seite von ihm anguckt, da sieht man dann mehrere solche Rahmen, auch so einen weiß-roten 3T-Rahmen mit so einem Gemälde dahinter, wo man sagt, okay, das ist halt Kunst, ne?
Kunst ist immer streitbar.
Genau, ist streitbar, ist Geschmackssache und kostet natürlich auch ein bisschen Geld, wenn man sich da sowas wirklich mal anschafft und an die Wand hängen will. Ich fand's total geil. Und vor allem der Typ, also der Giorgio war auch echt so ein sympathischer Typ und der macht das in so einem Flow, ne? Ich habe den fälschlicherweise, ich Idiot, ne? Hab den angesprochen, während er gemalt hat.
Wollte ich dich noch warnen.
Ja.
Erklär das nochmal mit deinen Worten für den Podcast, was passiert ist.
Ja, der hat halt gemalt und ich wollte ihn nur kurz was fragen, wie er heißt oder was auch immer. Und dann hat er so die Hand weggehalten. Der ist halt wirklich im Flow und malt da wirklich rum, wie halt Künstler so sind. Und das erkennt man ja auch bei Sportlern. Wenn die im Flow sind, dann wollen die nicht angesprochen werden. Und der hat das echt cool gemacht. Also
hat
das
für den Rahmen so eine Stunde gebraucht.
Genau, tatsächlich nur in Anführungszeichen eine Stunde. Dann dann hing der natürlich erstmal roh da. Der muss jetzt irgendwie nochmal eine kleine Schicht drüber, damit das nicht
Klarlack kommt noch drüber.
Klarlack drüber kommt, ne, aber.
Und dann findet vielleicht das Gemälde und der Rahmen den Weg nach Hannover. Wir werden berichten.
Mal. Genau. Jedenfalls war das auch ein Highlight, was man nicht vergisst, ne, wenn man dem mal wirklich da zuguckt bei der Arbeit. Es gibt ja so Künstler, wo man sagt, das ist geil. Findet man cool.
Ja. Das ist bei Kunst, glaube ich, definitiv schnell geklärt.
Dann unser Highlight, was man auch im Video gesehen hat, dieses Pocket Pedal, bin ich tatsächlich heute das erste Mal gefahren. Wir haben ein Muster mitbekommen.
Da würde ich gerne die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Weil es gibt ja so eine Innovation-Ecke, wo so ganz kleine Startups sind. Die hat sehr viel Spaß gemacht.
Weil das sind eigentlich die Awards verdient hätten. Teilweise zumindest.
Und da kommen wir später sicherlich zu den Flaschen nochmal zu, aber da sind halt so ein paar Produkte, die relativ neu sind, die klein sind, Startups, die noch nicht so die großen Businesspartner haben. Und da sind wir lang gegangen und ich möchte im Podcast mal beschildern, wo man sich drüber freut. Und obwohl das ein mini kleines Produkt ist, aber Herr Quendler, Herr Miesen gehen diesen Gang lang und gucken nach links und gucken nach rechts. Und man nimmt ja Sachen, wie das so ist, wenn man irgendwo vorbeigeht, so eine Art Window-Shopping-Walk, ne? Und dann sehen wir rechts diese Covers, die wir gleich beschreiben. Aber ich kenne uns beide ja als Team, wenn wir denn businessmäßig als Team unterwegs sind, was so die Augen fokussieren und Reaktionen, Körpersprache. Und wir haben uns nur angeguckt. Und ich glaube, das hätte man auf Kamera aufnehmen müssen. Wir gucken beide auf dieses Produkt. Dann gucken wir uns beide an. Eigentlich war damit die Business-Geschichte schon zu Ende. Kaufen wir. Alles einpacken, kaufen wir komplett. Alles mal hier einpacken, brauchen wir sofort. Ja. Und ich fand diesen Moment, wann haben wir denn mal solche Momente, wo man sagt, wir brauchen nicht reden. Wir wissen beide sofort, wie geil dieses Produkt ist. Das sind so schöne,
für die, die es noch nicht gesehen haben, es ist so ein Plastikteil, relativ groß, sieht aus wie ein Pedal, ohne die Achse.
Ist einfach ein Plastikklotz.
Genau, und das ist in der Mitte hohl sozusagen, das faltet man auf und dann kann man es über die Pedale stecken. Und je nachdem, wie rum man es hält, passt es entweder für SPD oder für die
SPD-SL.
SPD-SL, für das Road-Pedal.
Von Shimano.
Derzeit
ist momentan nur für Shimano.
Die Shimano-Geschichte. Und das Ding ist, das passt dann da irgendwie, das ist genau perfekt so ausgefräst, passt rein und hält dann. Und ist aber wirklich in Sekunden wieder abnehmbar, aufnehmbar. Das, was man sonst leider nicht hat. Entweder man hat eine zweiseitige Pedale, die ist halt immer eine Seite flach, eine Klick. Oder man hat halt irgendwas, was man da reinklicken muss, was man nie wieder rauskriegt. Diese Shimano-Dinger kriegst du nie wieder raus. Klickst du rein, kriegst du gar nicht wieder raus.
Die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, war auch herrlich. Hast du genau verstanden, wie es dazu gekommen ist?
Weiß ich jetzt nicht. Also erinnere ich mich jetzt nicht, was du genau meinst.
Ja. Ach so, kann ich aber.
Nee, und dann hast du... Ja, weiß ich nicht. Dann erzähl du erstmal die Geschichte und dann erzähle ich danach, wie mein erstes Fahrgefühl war.
Ja, aber die Geschichte ist genau so, wie wir es beide auch sehen. Also das ist ja der Witz an der Sache. Seine Geschichte ist ja genau deine und genau meine Geschichte, obwohl er unsere Geschichte ja nicht kennt. Ja. Er hat eine kleine Tochter, also ein jüngeres Kind. Der will mit ihr zusammen Rad fahren. Er hat aber kein Fahrrad, mit dem er fahren kann, weil er sportive Pedale an seinem Fahrrad hat. Und dann ist ja klar, wenn er mit seiner Tochter eine kleine Tour machen will, dann schraubt er ja nicht seine Pedale von seinem guten sportiven Rad ab, um jetzt mit der Tochter mal zum Bäcker zu fahren. Oder ja, ja. Und da hat er gesagt, ich muss ein Produkt erfinden. Und das ist das, da grätsche ich einen Respekt dafür.
Ja.
Diesen Willen zu haben, ich suche die Lösung. Ich finde das geil.
Und dann so eine einfache, relativ
und dann so eine einfache Lösung, wo man sagen könnte, da hätte auch der Rest der Welt mal eben drauf kommen können. So, und das heißt, er hat eine Produktlösung gesucht, damit er die Pedale, die SPD, Mountainbike-Pedale nicht abschrauben muss. Einfach irgendeine Lösung, damit er jetzt schnell mit Flipflops, mit normalen Turnschuhen mit seiner Tochter Radfahren kann. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Ich mache es kurz. Und das ist die gleiche Story, die wir haben.
Ja.
Jetzt ist es, ob es die Tochter ist oder wir wollen mal kurz zum Bäcker fahren, ohne einen Radschuh anziehen
zu müssen. Ich hatte tatsächlich letztens den Punkt, dass ich hier mit meinem Diverge fahre ich ja immer so rennradmäßig auch mit Klickpedalen durch die Stadt durch. Ich musste ins Büro, wollte abends direkt einen Freund treffen auf dem Maschsee-Fest hier in Hannover. Also ja,
machst du doch nicht mit Rennradschuhen.
Nee, genau. Und dann hatte ich aber meine Klickschuhe dabei. Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich einen Rucksack mitgenommen. Mit meinen normalen Schuhen, habe mich da kurz umgezogen, Klickschuhe aus, normale Schuhe an, das hätte ich mir sparen können. Weil ich auch keine Lust, ich hätte natürlich auch mit dem Brompton fahren können oder sonst was, ich habe ja noch Fahrräder mit ohne Klick, ne? Aber in dem Fall war auch irgendwas, warum ich mit dem Diverge unbedingt fahren musste, irgendwas war da auch, warum ich mit dem fahren musste und so.
Guckt das Video, damit ihr euch vielleicht mal vorstellen könnt, um welches Produkt wir reden.
Ja.
Und dann wird es das wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Monaten käuflich geben.
Ja, konnten sie noch nicht ganz genau sagen. Ich glaube, war das schwedische Firma was, ne?
Nee, wenn, isländisch.
Isländisch sogar. Okay, cool. Ja, Isländer sind immer cool. Schweden auch. Alle anderen auch. Auch die Dänen und die Finnen und die Norweger und alle, die runter wohnen auch. Jedenfalls, ich bin das ja heute gefahren. Ja, ist mit Barfußschuhen, wie ich halt so unterwegs bin. Also es funktioniert auch mit Barfußschuhen, was ja auch nicht jede Pedale kann ja, und man hat guten Grip. Es fühlt sich trotzdem noch ein bisschen punktuell an. Also es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, man tritt wirklich auf so ein Brett drauf. Das kann es nicht leisten.
Das kann es nicht leisten, das muss es auch nicht leisten. Es ist der Kilometer zum Bäcker.
Ja, aber ich bin jetzt 10 Kilometer zur Arbeit gefahren, das ging auch super. Ja, aber du hast trotzdem.
Aber die Grundidee ist ja mal kurz mal ein anderes Pedal zu fahren.
Und ich fand es super. Also es war definitiv genau das, wo ich gesagt habe, dass in manchen Situationen man sagt, okay, mal schnell drüber schnallen. Was weiß ich. La Palma im Urlaub noch mal kurz essen gehen, was wir nicht machen mit dem Fahrrad, aber theoretisch könnte man das auch machen mit normalen Klamotten, mit seinen Rennrädern. La Palma ist vielleicht ein bisschen steil, aber so Mallorca, wo man dann abends sagt, hier, wir fahren mit unseren Rädern schnell da drüben zum Restaurant essen, mit normalen Klamotten, ist halt dann alles möglich. Ne?
Ja, oder wenn du unterwegs als Bikepacker, hatte ich schon gedacht, mal sagst, pass mal auf, ich will jetzt einfach mal
wandern,
mal eine Stunde Flipflops tragen, damit kann ich normalerweise ja nicht Fahrrad fahren. Ja, machst du eben.
Nee, fand ich eine coole Idee. Dann eine zweite innovative Idee, die wir absichtlich auch im Video so ein bisschen gepusht haben, dass wir da auch gefragt haben, na, gebt uns mal ein Feedback. Weil ja, es geht um
ist ja die gleiche Area, die Startup Area.
Da war jemand dabei, der hat Kiko hießen die, glaube ich. Habe ich das jetzt richtig? Ja. Mhm. Kigo, diese Trinkflaschen, die in Titan beschichtet sind und trotzdem noch quetschbar sind. Das heißt, du hast ja normalerweise das Problem, selbst wenn die Flaschen BPA-frei sind, wenn ich da einmal was Süßes reingekippt habe, schmeckt die Flasche immer nach dem Zeug. Egal, ob ich nur Wasser trinke oder nicht. Und das bedeutet ja, dieser ganze Plastikkram, selbst wenn es BPA-frei ist, weißt du nie, wenn da die Sonne drauf knallt, ob nicht doch noch irgendwas ins Wasser rüberwandert und so weiter. Deswegen war ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang habe ich versucht, mit diesen Clean-Kantin-Flaschen rumzufahren, aber das war, die fallen halt raus und in der Gruppe kannst du sie so nicht fahren, weil wenn du dann rausfährst, stürzt einer und so weiter. Also ganz gefährlich, starre Flaschen zu fahren, zumindest was die Gruppe angeht. Wenn man jetzt so Bikepacker ist, ist es wurscht, ne? Aber da muss man auch aufpassen, dass die möglichst fest befestigt sind. Da reicht nicht ein normaler Flaschenhalter. Und die haben tatsächlich jetzt Flaschen gebaut, wo innen drin Titan ist. Ich habe auch gedacht, ja, warum Titan und so weiter? Aber Titan ist ja der Stoff, den man auch oft im Körper drin hat. Also das ist so das, was so am wenigsten schädlich irgendwas abgeben kann.
Weiß doch jeder, Titanimplantat.
Genau.
Ja, nicht Stahlimplantat.
mit dem großen, großen, großen Nachteil, und da haben wir natürlich ein echtes Problem, wenn ich jetzt mal die ganze Familie mit Trinkflaschen versorgen will und so eine Flasche kostet 60 Euro, hast du natürlich ein Riesenproblem. Also die kosten richtig, momentan, richtig ätzend. Momentan kalkuliert mit 60 Euro Verkaufspreis, kann man ja auch nicht ändern. Wir haben ja mit dem ganz offenes Wort gesprochen und gesagt, ja, was ist denn jetzt hier mit 60 Euro, kriegt er das irgendwann günstiger hin und so weiter. Ja, das kriegen sie vielleicht über die Massenproduktion hin. Überhaupt diese Produktion ist ja eine Innovation. Kunststoff außen, beweglichen, Titan beschichtet innen, trotzdem die Flasche beweglich zu halten. Die ist jetzt nicht so quetschbar wie eine Plastikflasche, so eine Weiche.
Aber schon sehr gut quetschbar.
Aber sehr gut, genau. Es ist technisch natürlich eine hohe Herausforderung, viel Entwicklung drin.
Also ich würde es mal in die Runde werfen. Das ist eine schöne Diskussion, wo eine kleine Firma, Startup, so die ersten Schritte macht, was Innovatives hat, nicht groß ist, nicht viel Megakapital im Hintergrund hat, wo man sagt, man setzt alles auf eine Karte. Dann kommen solche Typen wie wir da vorbei, die Händler sind, die auch selber Produkte gerne mal, wo man sagt, ah, das ist ein Highlight, das hätte ich selber gerne als private Person. Mhm. Da kommen wir nochmal zu. Und dann gibt es die Community, Leute wie ihr, die den Podcast hören, die auch YouTubes konsumieren, wo wir ja schon wissen, wenn wir jetzt irgendwas euch präsentieren, was super teuer ist, und wir wissen ja auch, dass es super teuer ist, dass dann natürlich, da haben wir nicht so viel Interesse dran, immer die gleichen Gespräche zu führen. Wir wissen das, ja, und wir laden euch ja auch ein, daran teilzuhaben. 60 Euro von der Trinkflasche, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also bist du noch ganz bei Trost?
Hast du noch alle Trinkflaschen im Schrank?
Und das ist ja alles Quatsch und alles blöd und etc. Und jetzt kommen wir in dieser Welt rein, wo ich denke, naja, im Podcast kann ich da nochmal erklären, was so, ehrlich gesagt, ein bisschen meine Gefühle dabei sind. Weil meine Gefühle dabei sind, ist, der Entwickler ist erstmal ein wirklich sympathischer Typ, der was anders machen will, weil er das Bedürfnis hat, es anders zu machen. Also ich habe nicht das Gefühl, und das ist ja schwer rüberzubringen.
Ist kein es der ist, macht das der, nicht, der, um will, Geschäfte
der macht
zu
jetzt nicht, dass er nächste Woche so viel Trinkflaschen für 60 Euro verkauft, dass er Millionär ist und sich zur Ruhe setzen kann. Also das heißt, ich habe das gute Gefühl bei ihm, dass er wirklich eine Idee hat und sagt, ich will da was besser machen. Und wo er mich sofort bekommen hat, ist, dass nochmal klar ist, es ist auch nicht nur BPA-frei das Thema. Und das können wir auch nochmal sprechen. Es ist ja auch der Geschmack das Thema. Und warum ist denn Glas auch so toll? Weil Glas eben diesen Geschmack einer süßen Brause nicht annimmt. Ja. Und dann, wenn du das wechselst, dann ist es wieder ausgespült, ist Glas ja super. Und bei Kunststoff, und das fand ich gut von ihm.
Hat er gut erklärt.
Hat er sehr gut erklärt. Das können wir nur laienhaft erklären. Das hat er gut erklärt. Ja. Ist das eben gar nicht gewährleistet, dass nicht doch der Geschmack, jetzt nehmen wir mal so ein ISO-Getränk. Irgendein
Zuckerwasser, genau.
Irgendein Zuckerwasser, was auch wenn es BPA-frei ist, es geht ja trotzdem in den Kunststoff rein und es wird nicht komplett neutralisiert, das hat er gut erklärt.
Ja, er hat erklärt, dass diese Oberfläche, dass da so viele kleine Lücken drin sind, was man nie wieder rausgewaschen kriegt. So,
und die Idee zu haben, einen dünnen Titanfilm in einer Kunststoffflasche miteinander zu verschmelzen und das im Prinzip dadurch innen drin eine kleine Titanschicht ist, um es wirklich geschmacksneutral zu halten und aber trotzdem eine quetschbare Flasche zu haben. Damit hat er mich ja sofort getroffen, wo ich sage, das will ich auch haben. Ich finde die Idee gut, ich finde dich gut, ich finde alles super, wie du es erklärst, es ist auch völlig nachvollziehbar von mir, und jetzt kommen wir zu der Preisgestaltung. Ich find's auch okay, wenn ich mir jetzt zwei Flaschen kaufe für den Radurlaub oder für meine tägliche Sache. Und 100% kann ich viele von euren Kommentaren nachvollziehen, aber 10 Flaschen kann ich mir auch nicht einfach mal so aus dem Ärmel schütteln. Kann aber ihn auch verstehen, dass er sagt, du, pass mal auf, dann müsste ich aber auch einfach mal richtig Menge produzieren. Und ich bin doch nur ein kleines Startup im Moment, um so eine Flasche, geschweige denn auf 20 Euro zu bringen. Das wäre ja, glaube ich, ein Durchbruch.
Ja, ja, 20 wäre, würde keiner was sagen.
Würde wenig,
also
Leute,
ich glaube, man
wenig
muss,
Leute sich meckern. Ne?
Ich glaube, aber den Preisvergleich, den man ziehen muss, ist mit einer guten, vollmetallernen Clean-Kantin-Flasche, die aber noch nicht mal aus Titan ist. Die hat immer einen leicht metalleren Geschmack, wenn man wirklich direkt an der Flasche nuckelt.
Ja.
Das heißt, da muss der Vergleich hingehen, Clean-Kantin versus Titan-Flasche, weil eine gute BPA-freie Flasche kostet ja auch nicht mehr als 10 Euro. Also wenn du es damit vergleichst, das Sechsfache. Jetzt könnte man sagen, okay, preisen wir es mal ein, eine Clean-Kantine kostet oder eine Metallflasche oder eine Glasflasche, was auch immer, kostet so 20, 25 Euro, wenn du irgendwas Schönes kaufst. Dann sind wir immer noch beim mehr als Zweifachen des Preises. Wenn man es jetzt mit diesen Plastikflaschen vergleicht, und das muss jetzt ein Langzeittest haben, wir kriegen ja netterweise, also der Lukas hat ja unser Video gesehen und hat gesagt, hier, ich schicke euch mal ein paar Flaschen schon mal rüber, weil er auch selber ein bisschen unsicher ist, wie er das, ob er das vielleicht, also die, um den Preis runterzubekommen, könnte er es, letztendlich müsste er uns Händler komplett rauslassen, und weil wir wollen ja auch immer noch was verdienen und er kann es dann vielleicht direkt vertreiben. Das sind ja auch alles, haben wir ein ganz offenes Gespräch drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, nur, ich helfe gerne mit, wenn meine Zuhörer sagen, sie sind bereit, da 50 oder 60 Euro für zu bezahlen, oder vielleicht 30 oder 40, wenn er es im Direktvertrieb macht. Vielleicht ist das auch ein Feedback, was ihr uns geben könntet, wo man sagt, dann verkauf es doch über deine Webseite erstmal, versuch das darüber. Wir helfen dir trotzdem und promoten das ein bisschen, weil wir es cool finden.
Und genau, das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir finden erstmal das Produkt richtig gut. Ob wir damit jemals Geld verdienen, stellen wir mal in die zweite Reihe.
Wichtig, ja.
Erstmal nicht wichtig, und das fand ich so wichtig, dass wir euch auch als Zuhörer, als Zuseher mit einnehmen in die Sache. Haut nicht gleich mit der Bratpfanne drauf, weil etwas teuer ist. Da sind junge Menschen, die haben Ideen, die wollen nach vorne gehen. Es ist nicht gut, gleich die volle Breitseite rauszupacken, Leute wegen dem Preis jetzt zu beschimpfen. Und deswegen ist ein Podcast vielleicht gut, um ein paar Sachen gerade zu rücken. Wir brauchen diese Leute, die Innovationen bringen, die, ja. Das ist jetzt ein Schweizer gewesen, ja, aber unabhängig vom Land, wir brauchen solche.
Schweizer, Österreicher.
Ich dachte Schweizer. Na, siehst du, wir also liefern Lukas, das alle noch sein, nicht sauer sein, dass wir das wieder nicht wissen, aber ich finde das gut. Und deswegen ist der Podcast vielleicht nochmal so eine Möglichkeit, den Leuten klarzumachen, wie wir eigentlich ticken. Wenn er es direkt verkauft, sind wir ihm trotzdem nicht sauer.
Wenn wir jetzt, das wird, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die Flasche sein wird. Wenn die Flasche ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang durchhält und ihre Beschichtung auch nicht kaputt geht, trotz vielen Quetschen hin und her, spätestens dann kann man sich damit schönrechnen, weil wenn du wirklich eine ISO-versaute Trinkflasche hast, nach einem halben Jahr bis Jahr schmeißt du die weg. Also, ich trinke da relativ lange draus, aber irgendwann werden die unappetitlich, die Dinger, wo du sagst, du musst mal eine neue, frag mal die Profis, Trinkflaschen die verschleißen. Also wenn es da eine Möglichkeit gibt, wenn das Ding wirklich langlebig ist, und das wird, ich weiß aber nicht, wie weit sie da sind, was diese Tests angeht, das wirklich mal zu sagen, in the field, das ist jetzt mal ein Jahr lang einer jeden Tag gefahren.
Wir werden
dann,
sie testen.
Weil dann ist auch der Preis von 60 Euro nicht mehr so schlimm, wenn du sagst, ja, ich hätte ja sonst dreimal 10 Euro, hätte ich ja schon weggeschmissen. Ja, also, und natürlich.
Von Nachhaltigkeit war gar nicht gesprochen.
Abgesehen. Also, das ist so. Jedenfalls fand ich es spannend. Ich finde es spannend. Ich freue mich, die Flaschen müssten jetzt hier demnächst ankommen. Ich freue mich, die demnächst mal auszutesten und hoffe, dass das wirklich. Wahrscheinlich geschmacklich wird es wahrscheinlich die Revolution sein überhaupt, weil selbst eine BPA-Flasche, die noch keinen Zucker drin hatte, einen leichten Plastikgeschmack hast du immer. Das ist, das kennen wir alle. Und wenn die Sonne da drauf knallt, ein gutes Gefühl hast du auch nicht bei 37 Grad Alpextrem und da knallt die Sonne auf diese schwarzen Flaschen. Da weißt du auch nicht, was da für Reaktionen stattfinden.
Ich finde es gut, dass wir so ein paar Produkte auch haben, wo es so, wie nennt man das? Underestimated Heroes, hätte ich fast gesagt. Ja, ja. So ein paar tolle Produkte, die man unterschätzt, die dann da in dieser Newcomer
also die Newcomer Area
war richtig gut.
Letztes Jahr war es so, dass diese Award Area tatsächlich für das Video ganz interessant war, mal zwei, drei Produkte, die wir toll fanden, und in diesem Jahr war es wirklich die Newcomer Area, war eigentlich die Award Area, wo du sagst, dass hier sind ja die Sachen, wo zumindest Leute sich Gedanken gemacht haben, bis hin zu Sachen, die uns gar nicht interessiert haben, so Leuchtstreifen für so einen Kinderanhänger. Aber was der Knaller war dieses Prep-Ding. Dieser Lenker, auf dem man Liegestütze machen konnte, das habt ihr auch im Video gesehen. Was ihr im Video nicht gesehen habt, ist, dass ich am Abend mir gedacht habe, naja, wer weiß, die waren jetzt noch nie so mit Händlerzugang und sonst wie, das dauert ein bisschen und ich weiß auch gar nicht, ob das ein Produkt ist hier für Enjoy Your Bike. Jedenfalls bin ich abends losgegangen und habe mir das Ding schon mal geklickt und es ist gestern angekommen und freue mich total, dass ich damit Liegestütze. Ich habe so Griffe mit Liegestütz. Ich mache ja nicht viel, zweimal die Woche mache ich, aber versuche ich zumindest mal ein bisschen Kraft zu machen, damit ich hier nicht so ein ganz noch schmaler werde, als ich schon bin. Und das ist der Knaller. diese Liegestütze drauf zu machen und dann wackelt das.
Wir verdienen damit immer noch kein Geld.
Nee. Aber dadurch, dass dieser Lenker, da gibt es zwei Stufen, eine einfache, der wird ausgeliefert in der einfachen, dann gibt es eine, wo du wirklich diesen Lenker auf dieser Spitze balancieren musst, machst dann da eine Liegestütz. Das ist ja dieses typische.
Die Podcast-Leute wissen nicht, worum es geht.
Also,
du musst noch mal von vorne anfangen, grob zu erklären im Podcast, die nur zuhören, worum es überhaupt geht.
Also wenn ihr die haben doch alle das Eurobike-Video gesehen, wie ich Liegestütz
gemacht habe. Alle unsere Podcast-Hörer haben ein YouTube-Video gesehen.
Wenn ihr das nicht gesehen habt,
müsst ihr das jetzt sehen.
Ich erkläre noch mal, worum es geht. Es ist ein Mountainbike-Fahrradlenker und da, wo sonst der Vorbau in der Mitte dran gemacht ist, ist eigentlich so eine Art
Dreieck-Klotz.
So eine Art Dreieck-Klotz dran gebaut aus Kunststoff und der ist an der einen Seite so abgeflacht, auf der anderen Seite rund und je nachdem, wie man den an dem Lenker anschraubt, hast du so eine runde Seite, also hast du eine runde Seite oder eine flache Seite, wo, wenn du denn den Lenker auf die Erde legst, dann steht der Lenker so circa 5 cm von der Erde, vom Fußboden hoch und du kannst dann greifen und kannst dich dann mit deinem ganzen Gewicht drauflegen und Liegestütz machen.
Das Entscheidende ist ja, dass deine Hände nicht mehr den Boden berühren,
genau,
sondern deine Hände ja rechts und links kippelig sind. Und das ist schon eine harte Nummer.
Genau, wenn du die einfache Stellung nimmst, dann kippelst du so ein bisschen nach rechts und links. Wenn du die schwere Stellung nimmst, dann ist es noch abgerundeter. Dann ist diese eine abgerundete Fläche auf dem Fußboden. Und es kippelt auch noch nach vorne und nach hinten und so ein bisschen, also in alle Richtungen. Und du musst wie so ein... Ja, wie auf dem Fahrrad auch, du musst die Balance halten und machst dann vielleicht deine Liegestütze oder machst vielleicht auch nur eine statische Balanceübung, die ist glaube ich auch schon für diese kleinen Mikromuskeln, die man so trainiert. Wenn du jetzt, es gibt ja diese Matten, wo du dich mit einem Fuß draufstellen kannst, diese weichen, ganz weichen Matten, du stellst sie mit einem Fuß auf und manche können da nicht mit einem, die können da gar nicht mit einem Bein drauf stehen. So wackelig ist das. Und damit trainierst du ja diese ganzen Mikromuskeln und nicht isoliert irgendwas anderes. Und dadurch, dass du diese Griffe hast, hast du auch natürlich, so wie bei Liegestützgriffen im Allgemeinen, hast du natürlich auch einen viel ergonomischeren Griff, als wenn du jetzt die Liegestütz mit der flachen Hand auf der Erde machst. Fand ich genial.
Den hast du natürlich jetzt zu Hause.
Den habe ich nicht, um den in die Kamera zu zeigen, ich Idiot.
Ja, aber wenn wir die anderen davon kriegen, dann machen wir jetzt das erste Video, wo die ganze Company auftaucht bei YouTube.
Ja.
So, die müssen hier alle in der... Da schreibst du mal an alle Mitarbeiter hier im Hause, die dürfen ja alle mal in der Schlange stehen und dann haben wir hier mal über 20 Leute, die so ein Ding pumpen, zweimal
darf jeder pumpen. Nee, wer die meisten schafft.
Wer die meisten schafft, kriegt ihn dann?
Genau.
Alte Schäle. Ja gut, der Chef ist aber raus.
Nee.
Ich hab ja schon einen.
Ich bin raus. Und aber
zum Glück
arbeitet Olli nicht mehr hier, der konnte 30 oder 40.
Naja, ich tippe, dass Yannick gewinnt. Wir werden sehen.
Ja, vielleicht hören die ja unseren Podcast und fangen schon mal heimlich an zu üben.
Unsere Kollegen den Podcast hören, meinst du?
Manche hören das, ja.
Ehrlich?
Ich weiß das.
Du weißt
das. Nee, aber das ist definitiv cool, das Ding. Die haben auch eine App dazu, die man sich dann auf dieses Teil drauflegen kann und die dann einem anleitet, was zu machen. Das ist jetzt eher uninteressant. Ich finde einfach diese Art Liegestütz mit einer Art wirklich Balanceübung zu kombinieren, finde ich der Oberknaller. Und wir nehmen es vielleicht ins Sortiment auf, da wir sind es noch nicht ganz sicher. Also ich stehe in Kontakt mit den Jungs.
Aber sagen wir mal so, wir finden es trotzdem geil.
Ja.
Sagen wir so, wie es ist.
Ja. Und wenn wir es nicht ins Sortiment aufnehmen, dann
finden
ist
das trotzdem geil.
Mein Pick für heute. PrEP, P-R-E-P.
Nein, hatten wir nicht gesagt, es kann immer ein Pick sein. Auch wenn, solange wir es noch nicht verkaufen und noch nicht kein Geld damit verdienen, ist es ein
Pick. Können wir es auch machen, ja. Dann hätte ich es mitgebracht. Gehen wir mal weiter im Programm. Was ihr noch nicht gesehen habt in unserem Video, endlich mal Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt in unserem Video.
Das hier, ne?
Die SPD-Pedale von SRM. Die hat Dan, ist das losgegangen.
Absolute Highlight.
Ist tatsächlich eins unserer Highlights, tatsächlich, weil wir, es gibt noch kein, also SRM, Powermeter machen die normalerweise und wir reden von einer Powermeter-Pedale für Mountainbikes. SPD-Standard. Passend, also die sind extra dafür gebaut worden, dass man diese Pocket-Pedals da drüber ziehen kann, weil man das nicht braucht, ne? Aber ein kleiner Scherz. Aber das ist tatsächlich so. Und es gibt ja irgendeine komische Kickstarter-Budie, die schon mal 3D-Renderings gemacht haben und so weiter. Glaube ich nicht dran, dass das kommt. Und es gibt ja ein großes Argument gegen Mountainbike-Power-Pedale, und zwar, dass die kaputt gehen, wenn man da mal gegen Stein mitratscht.
Bodenkontakt. genau. gegenhämmern irgendwo. Berechtigterweise habe ich auch so gesehen, hatten wir mal einen Podcast drüber berichtet.
Ja, ja. Und das haben sie gelöst.
Ich denke auch, mit austauschbarem Body, Elektronik innen drin geschützt und machte jetzt für mich einen super professionellen Eindruck. Und SRM steht natürlich auch für professionelle Produkte made in Germany. Und es ist auch made in Germany. Und also wenn alles das eintreten soll, was wir so als Vermutung haben, ist eintreten, das wird das Burner-Produkt. Kaufe ich sofort.
Genau, also, weil ich auch
wollen wir ein bisschen berichten, ja.
Ich würde auch tatsächlich auf so einem Open und Open Wide auch jetzt, was eventuell mal ansteht bei mir.
Du möchtest kein Mountainbike mehr haben?
Nee, das Mountainbike nicht
Warum
mehr.
Warum drehst du dich dann im Podcast um?
Ja, das verrate ich nicht. Jedenfalls ist es tatsächlich so, wo ich sagen würde, das wäre was, wo ich sage, okay, schraube ich dran, also würde ich an das Wide zum Beispiel ohne Power fahren, aber wenn ich mal Bock hätte, würde ich es einfach umschrauben von einem Open zum anderen oder vom Mountainbike, wenn man es nicht mehr hat, zum nächsten, was auch immer. Ist tatsächlich, glaube ich, das wäre das erste Mal, wo ich sagen würde, ich würde ein Powerpedal kaufen. Fürs Roadbike hat es mich nie so interessiert. Da habe ich gesagt, da kommt eine Kurbel dran und fertig. Ja, aber gerade diese Mountainbike-Geschichte, wo man dann, und auch diese Geschichte mal tatsächlich irgendwo mal ein Leihfahrrad fahren zu müssen.
Ich finde es.
Und super. SPD finde ich halt auch, also es ist auch beidseitig einsteigbar, ne? Also es ist ganz, diese, mit den ganzen Vorteilen von SPD, die es so gibt. Und SPD ist, ich bin jetzt ein Freund von diesen Scissor-Pedalen. Das wäre das eine weinende Auge, um von Scissor wieder zu SPD zurückzugehen, aber das tut auch nicht weh. Das ist trotzdem ja ein System, was sich über Jahre bewährt hat.
Also sagen wir mal, was die Sachen waren, die uns sofort überzeugt haben. Die Technik innen drin super geschützt. Ja. Austauschbarer Body, wenn du den zerschrabbelst. Wenn der Body kaputt ist, ist die Technik innen drin nicht kaputt. Das hat uns überzeugt. Made in Germany hat uns überzeugt. SRM mit der Reputation, es ist SRM, hat uns überzeugt. Der Akku ist nicht wechselbar. Also ist keine Batterie drin, ist ein fest verbauter Akku, hat mich erst nicht überzeugt, weil ich dachte, es wäre ja schöner, einfach eine Batterie zu machen. Geht technisch nicht, weil dann hast du wieder das Problem, du musst irgendwas öffnen und dann.
Und dann kommt das Wasser rein und Mountainbike und so weiter.
Das heißt, der Akku ist fest verbaut. Das wäre eine minimal schmerzliche Sache, die mir nicht gefällt. Wie es geladen wird, der Knaller. Also das Video, wir haben es ja gedreht, es kommt dann die Tage mal irgendwann. Wie es geladen wird, bin ich schwer beeindruckt.
Ja, also ein kleiner
verraten
Magnet.
Genau. Machen wir ein bisschen Spannung für das Video, was kommt. Das fand ich richtig gut. Und natürlich auch, wir sind ein deutscher Podcast mit noch vielleicht Hörern in Österreich und Schweiz und so. Und für uns ist das natürlich ein Heimspiel. Möchte ich da eine Reparatur haben, schicke ich es zu SRM. Ich schicke es ja nicht nach Taiwan. Ja. Ich schicke es zu SRM. Finde ich gut. Sympathische Leute, die sich Zeit für uns genommen haben, das zu erklären. Wäre ich der Chef von SRM, ne? Alter, hätte ich das riesengroß auf den Stand gemacht. Das war gar nicht.
Ist untergegangen,
das ist fast untergegangen bei der Eurobike. Das ist neben dem Wahoo-Bike eigentlich.
Das ist ein echtes Highlight. Es gibt kein Highlight. Also es ist wirklich, und dieser Akku ist natürlich tatsächlich dem geschuldet, komplett wasserdichtes System. Das heißt, diese ganze Elektronik ist so in dem Metall eingeschweißt, da passiert nichts. Sie haben es echt, also das, wenn das wirklich so rauskommt, es ist SRM und roundabout gehen wir davon aus, dass das sicherlich ein System sein wird, was bestimmt 1.000 Euro, 900, 1.100, irgendwas in dem Dreh wird es kosten.
Also das war jetzt noch nicht ganz bekannt, welchen Preis.
Also Sie haben uns keinen Preis genannt, aber das ist das, wo wir so mutmaßen.
Wo wir mutmaßen, wo es liegt. Und dann ist es ja auch eine beidseitige Wattmessung. Und wir haben es gesprochen. Machst es von deinem Mountainbike ab, machst es mal auf dein Gravelbike drauf, machst es von dem Gravelbike ab, machst es mal auf den auch Rennrad drauf. Wir fahren Rennräder ganz oft, weil wir ja halt auch viel schieben müssen. Ne? Und nein, wir fahren ja im Urlaub gerne SPD, haben wir schon mehrfach drüber geredet. Machst es eben auch als SPD-Mountainbike-Pedal an dein Rennrad dran. Hervorragend, du hast schon gesagt, im Trainingslager nimmst das Pedal mit.
Ich find's
und wenn auch. Das 1.000 Euro kostet, muss ich sagen, wir wissen es nicht, wir mutmaßen. Nicht schlecht. Ich hoffe, dass sie uns in dem Fall mal businessmäßig ein bisschen durchchecken, dass wir da wirklich mal in der ersten Prototestphase
sind. Ja, wir haben uns
wir haben eine Einladung bekommen,
hinzukommen. Das war zumindest, da haben wir uns auch angeboten zu sagen, hier, gebt uns so ein Ding, wir testen das mal auf Herz und Nieren. Weil die brauchen ja auch Leute, die das und in the field mal testen.
Naja, das ist ja ganz wichtig, dass dann nicht solche Leichtgewichte dieses Pedal testen.
Genau.
Das ist ja völliger Quatsch, wenn dann solche tapezierten Skelette wie Ingo das fahren. Ja. Also ganz wichtig ist, ich muss denen natürlich sagen, dass ich es zuerst testen muss.
Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Du kriegst dann auch diese Pedalüberzieher.
Spaß beiseite, ja. Ein Highlight.
Genau, dann bevor wir zum Kicker kommen, einmal noch Zwift. Da bin ich mir unsicher, was ich von halten sollte. Gibt es auch eine ganz kurze Sequenz bei uns im Video. Die haben jetzt das Lenken eingeführt.
Ja.
Und eine Mountainbike-Strecke entsprechend auch angelegt. Die habe ich noch gar, ich bin jetzt lange nicht mehr Zwift gefahren. Das muss ich mir nochmal genau angucken.
Ja.
Jedenfalls ist es so, man braucht gar nicht Zubehör, sondern man nimmt einfach seinen, die haben es jetzt mit dem Mountainbike demonstriert, auf einer Mountainbike-Strecke.
Man braucht einfach nur die Companion-App mit dem Telefon.
Diese Zwift gibt es ja einmal diese App, die man auf dem Apple TV oder auf dem iPad oder auf dem Computer fährt. Und dann gibt es auf dem Handy noch eine zweite App, mit der man viele Sachen auch noch steuern kann, Kudos geben kann, was also Daumen hoch irgendwo geben kann. Und auch, da ist ja im Handy ist ja ein Beschleunigungssensor drin. Dieses andere Wort sage ich nicht mehr.
Ein Lagesensor, aber den hat nur das neue iPhone 11.
Nee, den hat jedes günstige Smartphone und so weiter.
Ich gebe manchmal auch blöde Kommentare. Also dieser Lagesensor.
Genau, und der erkennt dann, ob man lenkt oder nicht. Und man kann tatsächlich abseits der Piste fahren, wieder drauf der Piste, wieder auf die Piste zurück. Man kann gegen die Wand fahren und so weiter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, weil auch einer beim Kicker-Bike-Video schon drunter geschrieben hat, du, es ist das Kicker-Bike rausgekommen, das kann ja gar nicht lenken, Zwift bringt ja gerade Lenken raus. Und als ich den Kommentar gelesen habe, jetzt unabhängig von dem Video, was wir da auf der Messe gedreht haben, habe ich gesagt, ja, irgendwie hat er recht, aber irgendwie, wenn ich Indoor fahre, habe ich da Bock, die ganze Zeit auf den Zwift-Bildschirm zu gucken und zu lenken, während ich meine TV-Serie gucke vielleicht? Oder irgendwas anderes?
Frag mich.
Also, ich tendiere dazu zu sagen, dass es Quatsch ist. Ein bisschen.
Ich würde es zu 90% auch als Quatsch nehmen, aber mal das zu machen, ist ja ganz witzig.
Ja, also so habe ich es hier sogar aufgeschrieben oder mir irgendwo, es ist nice to have.
Aber ist nicht das Killer-Feature.
Aber ich würde zu 90% würde ich sagen, ich fahre ohne. Wenn es jetzt tatsächlich diese Spielsimulation gibt, ich fahre mal ein Rennen und ich muss wirklich an jemandem vorbeilenken, um ihn zu überholen. Für dieses eine Rennen ist es gut, aber für ein Intervalltraining oder was auch immer ich da auf der Rolle mache, ist es totaler Schwachsinn.
Da bin ich ja
froh, wenn ich einen starren Lenker habe und mich voll auf meine Beine konzentrieren kann.
Absolut richtig. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass ich dann, wenn ich jetzt kein festes Bike habe, sage, ach, ich mache mal das Mountainbike drauf, es ist gerade frisch geputzt und ich will sowieso die nächsten zwei Wochen nicht draußen fahren, mache ich mal das Mountainbike rein und drehe den Lenker. Du brauchst ja nur das Telefon, wie du das da drunter für eine Platte drehen machst.
Ich wüsste jetzt nicht, ob das für das Handling Indoor, dass man sagt, als Mountainbike-Fahrer, dass man nochmal ein bisschen das Lenken simuliert.
Nein.
Indoor, das kann doch aber jetzt nicht.
Nein, gar nicht.
Das ist ein Spaß.
Ja, ja. Nein, es ist Computerspiel-Animation.
Ja, ja. Ja, ist, wie gesagt, da versucht Zwift ja in den nächsten Level zu machen. Vielleicht wird es auch Mountainbike-Rennen geben, wo das in dieser App dann, in dieser Mountainbike-Strecke, wo es dann vielleicht sinnvoll ist, wo man dann genau den Punkt abpassen muss, wo man überholen kann.
Als Feedback von der Eurobike fand ich den Auftritt von Zwift ja schon abartig professionell.
Wow.
Wie soll ich das formulieren?
Dieser,
was für ein Stand.
Alter, dieser Bildschirm, 10 Meter breit.
Unglaublich.
Und selbst wenn du nah dran gestanden hast, immer noch so auflösen und dann sind die Leute da die Simulation live drauf gefahren, das haben sie schon nicht schlecht gemacht.
Was man dann natürlich auch sagen muss, wir kommen ja demnächst in die Herbstphase, wo wir viel über Indoor-Training und Produkte und wie, was wir denn so machen, berichten werden. Aber da muss man schon mal sagen, wir verdienen kein Geld mit Zwift, von daher können wir offen darüber reden, aber die dominieren ja den Markt.
Ja.
Aber sowas die, von dominieren.
In meinen Augen haben die den Markt überhaupt erst geöffnet. Also die haben überhaupt, mir persönlich macht es seitdem Spaß. Ich habe einen Sohn, der fährt so eine 280-Euro Smart-Rolle, die ich ihm irgendwann zum Geburtstag mal hingestellt habe, weil er unbedingt Zwift fahren wollte. Der hat das bei mir gesehen. Der ist seit, das ist jetzt 3 oder 4 Monate her, ist der 1200 Kilometer auf Zwift gefahren. Draußen nicht, ne? Aber Zwift ist super. Also das scheint ja irgendwo, wenn da selbst, also wir Erwachsenen sind ja schon angefixt, da drauf zu fahren. Du bist ja nicht so der Typ dafür, aber ganz viele andere. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass das auf einmal...
Wir berichten dann darüber, was ich für ein Typ bin.
Es ist auf einmal so, dass dieses Indoor-Training nicht mehr langweilig ist. Dass man bestimmte Sachen, man kriegt... Also für meinen Sohn ist es natürlich super, wenn er da irgendwie eine Medaille kriegt. Er hat jetzt irgendwie 6-mal diesen Vulkan gefahren oder 10-mal oder irgendwas. Ne? Das gibt es dann irgendwelche Auszeichnungen und so. Also das ist hochinteressant. Also das scheint irgendwo da einen Nerv zu treffen. Ich sage ja immer, dass es ja eine komplette Kopfverarsche ist, weil du sitzt im Keller, siehst die ganzen anderen Leute um dich rum bei Zwift fahren und hast aber trotzdem das Gefühl, du bist nicht alleine, sitzt aber allein im Keller. Das heißt, der Kopf schaltet irgendwie über dieses Computerspiel in den Modus, ach, ich quäle mich ja nicht hier alleine rum. Oh, da fährt ja einer genauso schnell wie ich. Oh, dem folge ich mal den Berg hoch die ganze Zeit. Und wir fahren zusammen den Berg hoch. Dabei sitzt du aber trotzdem alleine, kopfverarschemäßig sitzt du alleine im Keller und hast aber trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl.
Also das ist einer der, nicht wenigen, aber zumindest eine Sache, wo ich dir zu 100% nachvollziehen kann, als ich das, ab und zu mache ich das, ne? Mal so einen Monat und dann habe ich wieder nicht. Wenn ich mich bei Zwift einlogge und dann sehe ich, es sind 5000 Leute gerade online, da bin ich 100% bei dir. Das sind ja nicht 5000 Bots, das sind ja nicht 5000 computergenerierte Sachen, sondern es sind ja 5000 Leute, die auf der Strecke sind gerade, die auch irgendwo blöd im Wohnzimmer, im Keller, wo sitzen. Und auf die, was mich noch am meisten fasziniert, ist, dass die auf die Welt verteilt sind. Da bin ich voll bei dir, wo ich komplett nicht bei dir bin, ist dieser Ehrgeiz, wo du dann siehst, da treten, also das ist der Punkt, ne, wo du dann wieder in diese Maschinerie reinkommst, dann wird dann angezeigt, die treten 5 Watt pro Kilogramm und so einen ganzen Quatsch, wo ich immer denke, was soll denn das jetzt hier alles? Das ist das Gefühl, ich bin besser als du. Das ist doch gar nicht mehr wichtig.
Ja, aber das hast du doch nur in den Rennen.
In den normalen
Rumgefahren, da achte ich überhaupt gar nicht drauf, was um mich rum passiert.
Aber ich wollte damit bestätigen, sie sind wohl wirklich der unangefochtene Marktführer. Der Stand war wirklich beeindruckend, war auch immer viel los. Hut ab, krass.
Ja, dann kommen wir mal zu dem Highlight, was ich auch gerne kontrovers diskutieren würde, und zwar das Wahoo Kicker Bike.
Musst du erstmal erklären, worum es geht.
Genau.
Wir sind im Podcast.
Also der Trend geht ja dazu. Ne? Früher, also ihr kennt Spinningräder, ihr kennt Heimtrainer und so weiter, was ja alles fertige Räder sind, mit denen man zu Hause rumgurkt. Das heißt, man spannt nicht mehr sein Rennrad irgendwo ein in eine Rolle, sondern man fährt sozusagen auf einem fertigen Bike. Und da ist tatsächlich ein Trend so, Tax hat so ein Bike letztes Jahr vorgestellt und dieses Jahr wird es langsam lieferbar, meines Wissens, mit so einem Smartbike. Dann Elite hat so ein 15.000-Euro-Ding aus Glas hingestellt, was, glaube ich, nie lieferbar sein wird, was wahrscheinlich eher so ein Marketing-Ding ist. Stages hat eins vorgestellt und Zwift hat jetzt auch das Kicker-Bike vorgestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, und was man nicht vergessen darf, es gibt auch diese sogenannten Watt-Bikes, habe ich aber keine Ahnung von. Die spielen ja auch in der ähnlichen Liga, die sind auch Swift-kompatibel und sowas. Ja. Die kenne ich jetzt aber gar nicht. Ich habe nur jetzt auf die großen Hersteller Tax, Stages und Elite und so, da habe ich dann so ein bisschen drauf geachtet. Und das, was bisher hat mich aber so ein Bike nie, auch das Wattbike nie gereizt. Ne? Und dann kommt Swift mit dem, Wahoo mit dem Kicker-Bike, wo ich das erste Mal denke, okay, da haben sie einiges wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht genau, weil wir es selber noch nicht darauf trainiert haben, aber einiges richtig gemacht, was das angeht. Es ist ein extrem schlankes Design. Du hast diese Funktion, dass du auch berghoch, bergunter fahren kannst, was kein anderer hat. Und du hast eine wirklich geniale Einstellbarkeit, wo wir beide schon gesagt haben, wir haben ja so ein Einstellbike vom Bikefitting, wo wir sagen könnten, als könntest du ja auch alles auf dem Bike machen vielleicht. Second Reach und so weiter. Also ich weiß nicht, ob du es dann richtig, wahrscheinlich fehlt die Ablesbarkeit, ne? Aber
wir kommen gleich dazu.
Aber das ist halt hochinteressant. Das heißt, ein ganz schlankes Bike, was krass aussieht, weil jedes andere Smartbike, was ich kenne, hat vorne einen Ständer und hinten einen Ständer, wo es draufsteht. Bei dem Wahoo Kicker Bike ist es so, vorne geht nur so eine Spitze nach vorne, die flach ist, und dann ist unter dir erstmal nichts. Das heißt, du hast den Lenker, weil ja der Lenker hoch und runter gehen kann. Du hast kein Vorderrad, kein gar nichts. Du denkst die ganze Zeit, irgendwie sieht es komisch aus, wenn da einer drauf sitzt.
Weißt du, welches Bild haben wir noch nie drüber geredet, welches Bild ich sofort im Kopf hatte, als ich es gesehen hatte, lachst du jetzt vielleicht, aber weißt du, wenn diese Rodeo-Reiter das simulieren,
ja,
da ist doch auch so ein Ding, was in der Mitte wie wild rechts, links sich dreht, ja, ja, und hoch, ja, ja, und
stimmt,
runter,
bis
dieser Cowboy,
ja, so ähnlich ist das,
ja, der reitet ja nicht auf dem echten Bullen, sondern, ja, der reitet ja dann auf diesem Rodeo-Ding. Das hatte ich zuerst im Kopf, als ich es gesehen hatte.
Ja. Ne, hoch, stimmt, runter, ja, ja, genau. Ja. Stimmt, ja, da ist was dran.
Ja, das sind ja diese Puff.
Ja, und diese Einstellbarkeit, dann haben sie uns das auch gezeigt. Haben, wie gesagt, das Kickerbike-Video ist auch schon online, wo ich mit dem Chip Hawkins, dem CEO, gesprochen hatte, kurzes Interview. Und dann hat uns der Kollege Tyler, hieß er, glaube ich, hat uns dann mal alles gezeigt. Auch die Übertragung von deinen eigenen Bike-Werten. Also entweder du hast ein Retool-Fitting, dann kannst du einfach die Werte direkt eingeben.
Hattest du Retool-Fitting gesagt?
Fitting.
Ah.
Nee, das, was du immer hörst.
Das hast du gesagt, das kann man nachvollziehen, das hast du 100% gesagt.
Das hören
gesagt.
Wir nachher nochmal nach.
Aber 100 pro.
Jedenfalls, und wenn du nur dein Fahrrad, so dein gefittetes Fahrrad hast und hast vielleicht gar kein Retool-Fitting oder fährst das schon 100 Jahre, Foto machen, paar Werte eingeben, zack, und dann sagt dir die App genau, hier, mach das auf das und so weiter. Und so wie ich das verstanden habe, das werde ich jetzt mal austesten, wenn ich das Bike mal ausprobieren kann, weil das Bike ist da hier bei uns, das Netzteil nicht.
Also ist ja auch ein amerikanisches Netzteil.
Wir kriegen es noch nicht an Strom angeschlossen. Ich bin da jetzt dran, irgendwo dieses Netzteil, das haben sie uns nicht mitgegeben. Das ist, also wir haben eins dieser Bikes von der Messe jetzt für ein oder zwei Wochen hier. Ich hoffe, dass wir irgendwie noch ein Netzteil kriegen. Weil die Idee ist natürlich auch mal meinen kleinen Sohn, meinen 11-jährigen Sohn da drauf zu setzen. Passt das auch und so weiter, passt das nicht? Zu gucken, wie weit lässt sich das Ganze fitten? Bis hin zu großen Leuten und dann will ich natürlich selber mal drauf trainieren, wie das Fahrgefühl ist. Jetzt ist aber die schwierige Entscheidung, würde ich mir so ein doch, also es ist das schlankeste, meines Wissens, das schlankeste Design, was ich so kenne und auch wirklich, man muss zwei, ich habe das heute Morgen aufgebaut, man muss zwei Füße anbringen, Lenker und so, das ist alles selbsterklärend, das ist innerhalb von 10 Minuten aufgebaut.
Also wer das per Post nach Hause kriegt, der kriegt es auch aufgebaut.
Ja, aber es ist trotzdem natürlich ein schweres Teil, was da, wo du es hinbaust, willst du es auch nicht großartig wegbewegen. Es hat zwar Rollen, du kannst es mal im Raum rumschieben, aber jetzt mal sagen, ach, heute trainiere ich mal im Wohnzimmer und morgen wieder im Keller, wäre jetzt nicht so eine Idee, die ich da gut finde, was wäre jetzt nicht so praktisch. Mhm. Und du hast natürlich echten Lieferung. 40, 50 Kilo wird diese Kiste wiegen, ein relativ großer Koloss, also aufbauen würde ich eigentlich auch nur zu zweit machen.
Aber löst man alles, diese Probleme?
Das löst man alles, aber es ist alles nicht so, wo man sagt, ach, ich nehme mir jetzt mal so einen Kicker, hier so einen kleinen Karton und baue mein Rad dran. Also es gibt viele Sachen. Also ich glaube, es ist eher für Leute ganz cool, die sagen, ich habe eine ganze Familie, die drauf fährt. Weil das wäre für mich so ein Einsatzzweck. Meine Frau fährt vielleicht mal drauf, mal fahre ich drauf, mal fährt mein Sohn drauf. Und wenn ich sobald ich irgendwie ein altes Fahrrad, was ich ausgemustert habe, ist man wahrscheinlich mit so einem normalen Kicker und mit einem kleinen, erstmal günstiger dran und auch nicht schlechter. Mhm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, und dann, ich habe hier so ein paar Sachen. Und, ja, das ist halt so, ist so die Frage, ne? Auch das weiß ich jetzt noch nicht. Bin auf der Messe ein bisschen gefahren, das fühlte sich schon cool an, drauf zu fahren. Es war aber ein anderes Gefühl als auf dem Rennrad mit dem Direct-Drive-Treiber, wo man wirklich das Gefühl hat, da ist man Kette auf Ritzel. Weil es
hatten wir gar nicht im Vorfeld drauf gesprochen. Ich bin es ja auch gefahren. Das war, ich fand es eigentlich relativ gut adaptierbar. Also das,
ja, es war,
ich
es weiß, war, dass das fühlte viele, sich super an, aber ja, es ist.
Also das ist sicherlich nur eine Sache von 2-3 Mal fahren.
Ich denke auch.
Das ist wie das erste Mal
10 Minuten drauf fahren, ne? Genau, ja, ja.
Ich hätte andere Punkte, also.
Okay.
Aber ich wollte dich erstmal, das habe ich gelernt, wir geben uns zumindest.
Ja, in den Kommentaren haben ja auch schon Leute geschrieben, ja, was mache ich mit meinem perfekt eingestellten Triathlonrad, wo der perfekte Auflieger drauf ist, den muss ich mir jetzt ja doppelt kaufen, um ihn da drauf zu bauen. Und ich muss vielleicht.
Habe ich schon beantwortet, richtig, klar Argument dagegen, ne?
Den eingesessenen Sattel. Muss ich ja mir entweder den gleichen Sattel nochmal kaufen oder den eingesessenen umschrauben und so weiter. Das sind natürlich auch alles Vor- und Nachteile, ne?
Ich würde vielleicht meine ganz kurzen Plus und dagegen sagen, wo ich das ist ja nur mal, wir machen eine extra Show davon. Das ist ja, halt ja, so kompliziert, das ist ja, erstmal gibt es eine Sache, der Bikefitter ist total, der in mir brennt, der ist total aus dem Häuschen, weil professionelle Bikefits, die sind an gewisse Programme gekoppelt und dann machen wir Rethyl-Bikefit, andere machen Guru-Bikefit und etc. Aber diese professionellen Bikefits geben Daten raus in einer gewissen Form, in einem gewissen, wie soll man es sagen, dass die Daten einfach einzutippen wären, wenn man denn ein Formular hat, wo man sie eingeben kann. Und das ist geil. Mhm. Das heißt, dass du die App startest und sagst, hattest du ein professionelles Bikefit? Ja, welches Bikefit hattest du? Ist das ein zertifiziertes Bikefit, wo die Werte klar sind, die wir abfragen? Und dann tippst du die Werte 1:1 dort ein und kriegst dann eine Auswertung und so stellst du jetzt das Kickerbike ein und dann hast du dein perfektes Bike. Das ist ja total geil. Wenn ich jetzt jemanden im Bikefitting habe, ich gebe denen die Rethyl-Daten mit, sage hier, wenn du mal jemals in deinem Leben so ein Bike kaufst, tippelst du die Daten da ein. Das ist ja eine Kompatibilität, eine Schnittstellenkompatibilität, die ich super finde. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und jetzt kommt ja noch die Sache, wie oft hat man Leute, die sagen, soll ich wirklich mal 167 Fünfer Kurbeln testen? Ich weiß nicht, soll ich die wirklich kaufen? Weißt du, was ich machen kann? Es ist jetzt eine reine Sache, wie wir das logistisch machen, haben wir noch nie besprochen. Aber kann ich ja sagen, du pass mal auf, der Bike-Fitting-Raum ist jetzt mal die nächsten 2 Stunden leer. Ich mach dir das auf die 167er Kurbeln, schwitz dich tot, fahr das mal.
Siehst gleich die Wattwerte,
siehst mal, was dein Hüftwinkel macht mit dir, wenn du das so und so machst und etc. Oder Leute sagen, Mensch, kann ich wirklich diese Überhöhung fahren? Ich sage, ja, du bist doch so beweglich, so flexibel, du kannst den etwas anderen Hüftwinkel fahren, du kannst den Lenker tiefer machen. Jetzt von der Bike-Fitter-Sicht, genial. Ich gehe ja nicht in den Workshop und sage, hier, dem Mechaniker, mach mal die Spacer raus, mach mal den Lenker tiefer, mach den Vorbau länger, kürzer, was auch immer. Ich simuliere es einfach und ich weiß noch nicht, wie man es administrativ löst, aber erstmal von Bike-Fitting-Sache einfach ein Rad einstellen lassen. Ich kann doch dann wieder mein Business nachgehen, das brauche ich gar nicht berechnen. Ein Kunde kann das testen. Kann aber er 2 Stunden diese Position fahren.
Dann geht das ja sogar noch einen Schritt weiter, dass man ja jetzt dem Kunden, der bereit ist, da diese wahrscheinlich 3.500 Euro wird es kosten, roundabout, der bereit ist, das auszugeben, weil mit dem Kicker und dem Climb ist er ja auch schon, na gut, das Doppelte zahlt er, aber für jemanden, der wirklich professionell trainiert, wäre es ja sogar eine Möglichkeit, zu Hause, was du eben gesagt hast.
Zu Hause sehen kann ich noch einen Zentimeter tiefer.
Kann ich noch einen Zentimeter tiefer gehen? Wie lange halte ich das aus?
Wie lange halte ich das aus? Was sagt mein Rücken dazu? Also da kam jetzt ja nur der Einwand von mir. Wir wollten uns ja bidirektionale Kommunikation. Das ist ja, mein Eindruck ist ja erstmal von der Bikefitting-Seite. Sensationell klasse. Da hast du einen Zahn schon gezogen für Triathlon, da kommen wir noch zu. Aber erstmal, was das angeht, spitze.
Aber tatsächlich mit der Innenverbindung, dass man es jetzt auf einmal theoretisch selber zu Hause lösen kann.
Genau, du kriegst die Fitting-Daten, stell dir das ein.
Wenn jetzt hier einer rausgeht mit Bike-Fitting-Daten von uns und mit seinem gefitteten Bike und der hat zu Hause sein altes stehen, das ist ja wirklich schwierig, die Daten von dem neuen gefitteten Bike auf das alte zu übertragen, ohne eine Werkstatt dahinter und so weiter, ne? Das heißt, das fällt dann auch weg, ne?
Die Schwierigkeit ist ja bei manchen Leuten zu Hause, dass sie dann den Zollstock rausholen und versuchen genau die digitalisierten Daten mittels Zollstock auf ihr Fahrrad zu übertragen. Ich will das gar nicht verteufeln und ich will es nur anreißen. Diese Lösung, dieses in Anführungsstrichen Problem ist sofort vom Tisch. Ob hier bei uns, bei dem Kunden zu Hause oder im Fitnessstudio, wo immer diese Bikes sind, ich erstmal die Möglichkeit fand ich spitze, das ist die eine Sache. Für den Kunden, der sagt, ich habe einen Fitnessraum bei mir zu Hause, ich brauche eine relativ, ich sage das mal in meinen Worten, eine cleane Lösung. Also es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, ich brauche nicht so ein Rad, mit dem ich auf der Straße fahre, was ich dann in die Wohnung reinhole, dann ist das dreckig, dann muss ich das sauber machen, dann will ich es mal wieder auf die Straße nehmen. Das ist ja eine cleane Lösung, heißt ja, da steht dieses Fittingbike und ob das jetzt meine Frau oder ich benutze, wir stellen schnell die Daten ein und wir fahren eine cleane Lösung. Ich mache nicht die Wohnung dreckig und ich habe auch keine Wartung. Das heißt, ich brauche keine neue Kassette mal irgendwann kaufen. Ich brauche mich nicht um die Ritzel kümmern und ich brauche mich auch nicht um die Kette kümmern. Klar, ist ein teures Gerät, aber wenn ich vielleicht dieser Kunde bin, der so ein Fitnessraum zu Hause hat oder den Fitnesskeller hat, das finde ich ganz okay. Das wäre ein Punkt, wo ich das so sehe. Und dann finde ich die Funktion, jetzt hat der Kunde, den ich gerade beschreibe, als Paradekunde oder Kundin, ein Rad, was denn perfekt eingestellt ist, was denn perfekt passt. da gibt es ja noch die Funktion, das abzufotografieren und dann sich das Bild übers Bild zu legen und dann kriege ich auch die Daten, wie stelle ich es ein. Da kommen wir extra nochmal drauf, aber das ist auch eine schöne Lösung. Wo ist jetzt der und dass man 20% Steigerung fahren kann, ist doch super geil.
Ja, ja.
Das ist ja nun wirklich mega.
Der größte geil. Vorteil, und das ist,
das muss man
wirklich sagen. Will ich jetzt auch nochmal dem Climb, ich fahre ja auch mit dem Kicker Climb, und das sagen ja ganz viele, einmal Kicker Climb, nie mehr ohne. Ja. Weil du hast irgendwie, selbst wenn ich den mal starr eingestellt habe in irgendeinem Rennen, du hast immer die Chance nochmal hoch und wieder runter, du hast die Sitzposition zu ändern, du ermüdest mit deinem Po. Tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema Sattel, du ermüdest nicht so schnell, weil du die Position immer mal wieder variiert. Die geht ja die ganze Zeit hoch, runter. Wenn du in der Swift-Welt rund fährst, ist immer hügelig.
Das ist wirklich gut.
Und das ist was, wo du dir sonst nach einer Dreiviertelstunde hast, du dir sonst im Arsch platt gesessen, weil du immer in die gleiche Position hast.
So, jetzt kommen wir zu den vielleicht kontraproduktiven Sachen, die mir so eingefallen sind zu der ganzen Sache. Ja, jetzt komme ich zu der Benutzung in meinem Zuhause. Meine Familie benutzt nicht dieses Bike. Ich bin der Einzige, der indoor mal auf so ein Rad hüpft. Und ich hätte aber überhaupt keinen Bock, ein Rad sauber zu machen, um es dann in die Wohnung zu schleppen, auf den Kicker zu spannen und dann zu fahren. Und dann, also genau das, was ich vorher beschrieben habe, da bin ich auch der Feind drüber. Ich habe mir ein einfaches Aluminium-Bianchi-Rad geholt, wirklich für ganz kleines Geld, was definitiv noch nicht mal funktionierende Bremsen hat, was kein Vorderrad, kein Hinterrad hat. Ich spanne es hinten in den Kicker rein, vorne in den Kleinen, und so ist es. Also ich habe eigentlich auch eine feste Installation von einem Rad, aber das ist nicht das Rad, was ich draußen benutze. Ich habe genau die gleichen Thematiken. Der Sattel muss passen und all diese ganzen, also das kannst du bei eBay Kleinanzeigen ein schrulliges Rad kaufen für 250 Euro und dann brauchst du wenigstens diese Situation nicht. Das ist also eine Lösung, die ich auch sehr gut finde bei mir, wo ich sage, ja, das ist völlig okay. Der Climb ist eigentlich die Revolution, dass der Lenker hochgeht. Das ist also eine wichtige Sache. Da könnt ihr auch mal drüber nachdenken. Da werden wir auch noch mal ein Video drüber machen. Ja. Einfach ein altes Rad nehmen, wo man sagt, das muss ja gar nicht, das kann auch Lackmacken haben, da kann sogar theoretisch einen Carbonrahmen, wo eine Beschädigung drin ist, wo man sagt, da klebe ich ein bisschen was drauf. Das ist ja, wenn es ganz klar ist, dass es nur indoor benutzt wird. Aber jetzt kommt so der erste Punkt, wo es kritisch wird. Ja, wo darf ich das hinstellen, dass es nicht total komisch aussieht? Dass es praktisch in einem Umfeld zu Hause so sagt, ja, das kann man gerade noch so dulden, dass es da auch stehen bleibt, das Setup. Da sind wir manchmal vielleicht auch eitel und sagen, du pass mal auf, wir haben hier so Yoga-Boards, ne? Die müssen schon gut aussehen, damit die im Wohnzimmer stehen bleiben dürfen. Die dürfen nicht aussehen wie vom Fitnesscenter. Dann müssen die raus, dann müssen die in diesen Fitnesskeller. Also da ist so die Gratwanderung, so ein Gerät mit einer echten Kette, wo wirklich das aussieht wie, das ist ja nur so ein grenzwertiger Punkt. Das gibt jedenfalls bei mir Pluspunkte mit dem Rad, was ich dauerhaft eingespannt habe, für kleines Geld. Ja, also so ein einfaches Rad kaufen. Und der große Vorteil ist dann eigentlich, was gegen den Verschleiß spricht, das Kicker-Bike hat ja keinen Verschleiß. Das ist super. Das Rad, was ich denn tatsächlich als gebrauchtes Rad oder so als Indoor-Trainingsrad habe, das hat Verschleiß. Also Kette und Ritzel und so diese ganzen Sachen, oder auch kann ja auch mein STI-Hebel kaputt gehen. Jetzt kommt die Sache, geht mein STI-Hebel, mein Schalthebel an meinem echten Fahrrad kaputt, kann ich das ausspannen, bringe ich das zu meinem Fahrradladen, sage hier, mach mal heile, möchte ich nächste Woche wieder mit Indoor fahren. Jetzt geht dir an dem Kicker-Wattbike was kaputt. 40, 50 Kilo raustragen, zur Post bringen, wegbringen, ist natürlich nicht gut, ja. Und das ist natürlich eine Sache, das könnte man noch als negativ sehen. Geht denn was schief? Hast du natürlich einen schweren Klotz, den du nicht sofort schnell vielleicht gelöst kriegst. Das ist also eine Sache. Und letzter Punkt, dann bin ich mit meinem Monolog durch. Ein Kunde, der den Kommentar geschrieben hat, jetzt habe ich so ein schönes TT Time Trial Bike. Er hatte jetzt einen Trek als Beispiel genommen und ich habe ihm gesagt, ich erwähne das heute im Podcast. Und ich möchte ja auch mal genau mit meinem TT-Bike jetzt Einheiten fahren. 2 Stunden hier für Mitteldistanz mich vormachen. Genau, vielleicht die Wattwerte abrufen. Genau mit dem Bike
fahren. Ja, man kann ja über den Kicker ja sogar die Strecke simulieren, die man fahren
will. Strecke simulieren und dann brauche ich ja eigentlich nur dieses Rad nehmen, in meinen Kicker einspannen und nachfahren. Habe ich ihm gesagt, stimmt. Ist absolutes Killer-Argument gegen das Bike, weil da ist dein fertiges Triathlonrad, du willst genau dieses Training machen, da hat er vollkommen recht. Fürs Rennrad sehe ich es nicht so, aber für das Time-Trial-Bike, für das Triathlonrad, da sich dran zu gewöhnen, Ja, da ist der Kicker vielleicht die bessere Variante.
Ich glaube, man kriegt das Triathlonrad auch abgebildet mit dem Kickerbike, aber es ist halt ein Investment. Er muss ja dann wirklich sehen, dass er einen fast hundertprozentig gleichen Auflieger fährt, gleiche Abstände.
Ja,
gleiche Abstände sind nicht das Problem bei
dem Bike. Da ist aber genau der Fehler im Detail. Da muss ich dich minimal kurz eingrätschen. Du kannst die Armauflagen von der Höhe an die richtige Position bringen. Du kannst sie von der Länge nach vorne und nach hinten an die richtige Position geben. Du kannst sogar wahrscheinlich die gleichen Extensions von der Form kaufen. Aber das Feeling von einer Armauflage, wenn du nicht genau die gleiche Armauflage aus dem Hause Trek hast oder Profile Design oder Vision oder wie sie alle heißen, oder Zip, bevor ich jetzt irgendjemand vergesse. Das ist wichtig. Also du musst schon auch wirklich genau, was du sagtest, den gleichen Sattel, genau die gleiche Armauflage, bis hin zu genau dem gleichen.
Ja, wenn du jetzt so ein Cervelo P5, das aktuelle, wenn ich das so im Kopf habe, mit diesem höhenverstellbaren Ding, das kriegst du natürlich da nicht drauf.
Die
das
Höhenverstellung kriegst du alle schon hin, aber die
der hat ja tatsächlich so eine spezielle Armpad-Form.
Ja, ja. Also da habe ich ihm beigepflichtet, das sehe ich 100% so. Aber das ist ja auch gut so, weil die Vielfältigkeit der Produkte kann ja auch dann sein, ich bin der Kunde A, ich bin der Kunde B.
Ja, ja, für meinen Keller tatsächlich ihr seht ja in meinen Swift-Videos und alles, was ich mit Kicker mache.
Du hast ein ausrangiertes Stevens, ja, normales Fahrrad.
Seit Jahren fahre ich das auf der Rolle. Also
es muss auch nicht ausgetauscht werden, genau. Weil es ist doch indoor völlig egal. Ja.
Ich habe tatsächlich oft hatten wir Kunden, die gesagt haben, hier, wir brauchen für die Frau noch mit und wir wollen beide trainieren und jetzt haben wir unterschiedliche Kassetten auf dem Rad und so weiter. Da kommt dann das erste Mal der Punkt, wo man sagt, naja, bevor ihr zwei Kicker kauft, dann vielleicht so ein Bike. Wenn ihr nicht nebeneinander fahren wollt, ja, ne? Also das kommt ja auch nochmal da. Oder bevor ihr die Kassetten jedes Mal umschrauben müsst, was auch immer. Also ich finde es hochinteressant. Es war, glaube ich, das overgehypte Produkt auf der ganzen Eurobike. Und da sind ja nun andere Smartbikes auch vorgestellt worden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sich der Markt Smartbike überhaupt durchsetzen wird. Also ich sehe es tatsächlich so, dass vielleicht einer von 30 sagt, ich kaufe mir nicht einen Rollentrainer, sondern so ein Smartbike, wenn nicht noch weniger. Also ich glaube, das wird ein kleiner Nischenmarkt. Also ich sehe da keinen Wachstumsmarkt. Ich sehe da nicht, dass jetzt auf einmal alle Leute sich solche Bikes kaufen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, da stürzen sich jetzt alle drauf, weil jeder kommt mit so einem Smartbike momentan. Ich bin mir aber vom Markt gar nicht sicher. Andererseits habe ich jetzt schon hier die Erfahrung gemacht, weil wir im Video auch gesagt haben, naja, wenn ihr einer der Ersten sein wollt, die so ein Rad haben wollt, dann schickt uns eine E-Mail, damit wir euch in der Reihenfolge abarbeiten können. Also das ist natürlich ein Angebot an alle. Und da sind dann auch schon wieder relativ viele gekommen. Und ich selber bin auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite, als ich gehört habe, da kommt dieses Bike. Und als ich es gesehen habe, habe ich gesagt, ist sofort dieser Haben-Wollen-Effekt, wo du sagst, ist total gut. Und je länger ich drüber nachdenke, denke ich, ach Mensch, aber wenn da jetzt tatsächlich mal was ist und das funktioniert ja so jetzt auch und ich kann tatsächlich meinen TT da mal einspannen, ich würde ungern auf den Kicker verzichten wollen, den ich jetzt im Keller habe.
Also, ich stehe auch genau 50-50 dazwischen. Und das ist es ja auch so, dass man das so sagt. Ich bin hin und her gerissen.
Ja.
Definitiv finde ich es super, dass ich meiner Frau das Angebot machen kann, komm her. Auch wenn du nur eine Stunde mal fahren willst, einmal in der Woche. Das ist so schnell eingestellt. Das Angebot ist da, nutze es. Du jetzt mit deinen Kindern, auch bei meinen Kindern, wir haben ja auch ein Laufband zu Hause, wo man mal sagen kann, pass auf, die halbe Stunde, jetzt steht das da, jetzt ist es auch benutzbar und dann wird es auch benutzt und das ist schon ganz okay. Ich glaube, dass die Kundschaft, die einen extra Fitnessraum hat, die sowieso vielleicht sagt, ich habe da auch eine Hantelbank drin stehen, ich brauche so einen kleinen Fitnesskeller. Also es klingt jetzt so abgedroschen spießig, aber ich habe da so eine Fitness-Ecke, das ist das absolut richtige Produkt dafür, es ist clean. Ich kann mehrere Leute ganz schnell einstellen auf dem Rad und letztendlich ist es dadurch, dass ich Schaltung, das haben wir ganz vergessen, simulieren kann, auch echt super. Ich will mal testen, also meine Frau braucht zum Beispiel dann eine andere Übersetzung als ich. Ich brauche halt mechanisch keine Schaltung wechseln. Ich wechsle selbst zwischen SRAM und Shimano oder Campagnolo kannst du es einfach umprogrammieren. Ja, das ist richtig gut. Und dann last but not least ist, der Preis ist gut. Lange drüber nachgedacht, ob ich den Preis gut oder doof finde. Und dann, genau wie du sagtest, mit denen Features technisch, die es hat, darf es meiner Meinung nach in der Preislage spielen. Es wird wahrscheinlich irgendwo bei also US-Dollar-Preis war jetzt irgendwie 3.499 angekündigt.
Jetzt ich glaube, da landen wir
im Euro. Sagen wir wahrscheinlich im Euro-Bereich 1:1 dann nachher. Und das fände ich jetzt okay und würde mal eine Prognose geben, 19 Mal normaler Direct-Drive-Trainer, welche Marke auch immer, und jedes 20. vielleicht.
Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt, das drauf zu fahren. Ich warte jetzt nur noch aufs Netzteil. Schade eigentlich. Ich wollte tatsächlich heute Abend schon mal loslegen, einmal eine Fahrt machen ohne Video, dann das Video dazu drehen.
Dann kommst du heute Abend zu unserer White-Nachtfahrt.
Ja, mal gucken, ob das klappt. Ich habe gar nicht den Kalender im Plan, was zu Hause anliegt heute Abend.
Das ist ganz gemein, weil Olaf und ich heute Abend White fahren und Ingos ist noch beim Lackieren.
Ja, ja. Gut, dann habe ich ja die Kicker, der Kicker und der Kicker Core. Da kommt jetzt natürlich von vielen Kunden die Frage, naja, Kicker 2018, kommt da jetzt 2019 Modell? Nein, die Core und Kicker bleiben und die ganzen Kinderkrankheiten sind jetzt ja auch ausgestanden, die es da mal gab, leider in der Anfangszeit. Und die haben ein signifikantes Update bekommen. Ganz, ganz wichtig für alle, die das nämlich haben schon. Der Kicker konnte nur über einen Bluetooth-Kanal sprechen. Beziehungsweise hat nur einen Bluetooth-Kanal gesendet. Also ich kann das mal technisch so sagen. Ihr habt ein iPad und ihr habt euer Telefon und der Kicker konnte entweder mit dem iPad oder mit dem Telefon sprechen. Jetzt habt ihr vielleicht am Telefon den Kicker irgendwie gesagt, ich kalibriere den jetzt mal und dann wollt ihr Zwift fahren. Und Zwift findet diesen blöden Kicker nicht.
Weil er ja verbunden ist mit dem Telefon.
Genau. Und das die Abhilfe ist, Stecker raus, Stecker rein. Der Kicker meldet wieder, guck mal, ich bin sichtbar. Und das iPad sagt, ja gut, ich habe dich gefunden, du darfst jetzt Zwift fahren. Habe ich tatsächlich jetzt irgendwo gehört, dass das jetzt über mehrere Bluetooth-Kanäle geht, hat Wahoo nur gemacht, weil die Leute natürlich im Support angerufen haben und Zwift geht nicht. Weil sie so überrannt worden sind, ja, Zwift geht nicht, ja, Stecker rein, Stecker raus. Ne? Und netterweise geht das jetzt halt, das heißt, jetzt
Firmware-Update, genau, das man dann aufspielen
das heißt, du
muss.
Kannst, jetzt, also nicht du kannst jetzt ein Wahoo und ein Zwift und dein Handy parallel, alle kriegen die Wattzahl vom Kicker angezeigt und solche Sachen, was ja auch wichtig ist. Du hattest natürlich parallel ANT+. ANT+ kann das sowieso. ANT+ kannst du an zig Geräte schicken und alle empfangen das. Jetzt kommt aber das zweite, noch viel wichtiger Update für das ist was, wo ich mich richtig drüber freue, weil du kriegst diesen, wenn du auf dem Apple TV, auf dem großen Fernseher Zwift fahren willst, funktionierte das bisher immer alles super, außer dass du maximal neben der Fernbedienung noch zwei andere Sachen mit diesem Apple TV pairen konntest. Das heißt, du hast den Kicker gepairt, dein Herzfrequenzsensor und der Schrittfrequenzsensor, den du vielleicht auch gerne hättest, der bleibt auf der Strecke. Jetzt sind die beiden über die Bluetooth, sind die beiden Kicker, Kicker Core und Kicker 2018, beim Snap bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob der das auch hat, so geupdatet, dass die Trittfrequenz selber mitsenden per Bluetooth. Das heißt, man braucht gar keinen Trittfrequenzsensor mehr. Der Kicker rechnet aus welchen Algorithmen auch immer. Der merkt, wie schnell du die Kette trittst und so weiter. Der kriegt deine Trittfrequenz hin. Ich bin selber noch nicht gefahren, aber alle, die ich bisher gehört habe, die es gefahren sind, haben gesagt, das ist sehr realistisch. Vielleicht, wenn man mal von ganz schnell auf ganz langsam kommt, dauert es ein bisschen, bis er den richtigen Wert findet. Bedeutet aber, ich habe jetzt Herzfrequenzmesser, Kicker, beides mit dem Apple TV gekoppelt und habe trotzdem die Trittfrequenz auch und habe alle Sensoren, die ich brauche und kann auf dem Apple TV fahren, ohne irgendwelche fancy. Es gab so Bridges, mit denen man dann die Bluetooth-Signale oder ANT-Plus-Signale eingefangen und dann weitergesendet hat. Das fällt jetzt alles weg. Das heißt, jeder von euch, der einen Kicker 2018 zu Hause stehen hat,
hat ein aktuelles Modell.
Kann ihn jetzt updaten per Firmware auf den Kicker 2019. Und alle, die jetzt einkaufen wollen, wie gesagt, das gibt kein neues Modell und so weiter. Und die sind jetzt ja auch mittlerweile so ausgereift, so leise. Ich fahre das Ding ja auch. Dann als nächstes gehen wir nochmal auf Elite ein. Da haben auch viele
fanden
in den Kommentaren
gut,
gefragt.
Fanden wir auch gut.
Und zwar
Suito.
Suito. Das ist so das
Direct-Drive-Trainer.
Genau, das ist auch ein Direct-Drive-Trainer. Und das ist wohl der günstigste, den es momentan gibt. Ich meine, die haben sind jetzt erst auf 6,99 eingepreist, jetzt auf 5,99, ich weiß es gar nicht.
Das waren 5,49 sogar.
Nee, 5,99 glaube ich. Also irgendwas so um den Preis. Das heißt, man kriegt einen Direct-Drive-Trainer inklusive Kassette für ein relativ schmales Geld haben wir auch ein Video drüber gedreht.
Und war auch wirklich gut. Also für das
Geld definitiv auch ein Einstieg, wo man sagt, okay, da ist jetzt
Ja, geh weiter.
Es gab ja den Derito auch noch, der ja auch teilweise 600-700 Euro, glaube ich, gekostet hat, wenn man ihn irgendwo günstig geschossen hat, keine Ahnung, der war ja auch super. Und der Suito, den bin ich dann Probe gefahren, haben wir auch ein kurzes Video zu gemacht. Den wird es auch bei uns im Shop geben, dauert noch ein bisschen, bis wir den online stellen. Und der ist fuhr sich erstaunlich gut. Also wirklich ein tolles Direct-Drive-Feeling. Vielleicht, also würde ich sofort, wenn ich den blind gefahren wäre, würde ich sofort sagen, ja super.
Wichtig wäre, dass die Wattwerte errechnet werden und nicht gemessen werden.
Genau. Also ja. Es ist...
Also irgendwo muss der Preis
genau, ja irgendwo dann muss der Preis Abstriche machen. Also das Gehäuse ist super. Er war auch leise, zumindest was in der Messeumgebung. Das muss man jetzt hier nochmal testen, wenn er bei mir im Keller steht vielleicht. Was ich auch gut fand, ist dieses kleine Packmaß, mit dem er sich zusammenfalten ließ. Relativ leicht. Natürlich leicht bedeutet auch immer, dass das Schwungrad etwas leichter ist gegenüber jetzt Kicker Core oder einem großen Kicker oder ein Drivo oder sowas, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Je schwerer das Schwungrad, desto teurer der Trainer, desto realistischer fühlt er sich auch an. Aber er fühlte sich zumindest schon mal sehr realistisch an. Das heißt, wenn man keinen direkten Vergleich hat von dem einen zum anderen, ist es auch im Grunde nicht großartig schlimm. Und tatsächlich ist technisch wird die Wattmessung dort nicht
das
abgenommen.
Das möchte ich wissen, wie du das erklärst.
Also
der Ingenieur hat uns das in
der Elite-Mitarbeiter hat uns 10 Minuten erklärt, wie es funktioniert. Einfach gesagt, es wird halt kalkuliert. Da ist eine mathematische Formel dahinter. Das Ding ist schon kalibriert ab Werk, wo sie dann wirklich Werte abgenommen werden. Das heißt, in meinen Augen, da kommt wahrscheinlich ein Wert raus, der nicht so genau ist, +/-2%, wie es bei anderen Trainern ist. Der wird aber auch jetzt keine Mondwerte anzeigen. Das wird schon relativ alles realistisch sein. Und wenn ich trainiere und einen Wert habe bei meinem Trainer, der wird sich ja auch nicht über die nächsten Jahre großartig verändern, hoffe ich zumindest. Das heißt, wenn der mir 10 oder 20 Watt zu viel anzeigt, ist auch nicht schlimm, weil die zeigt er immer an, prozentual zumindest. Ne? Das heißt, ich habe keinen großen Verlust. Und für wirklich einen günstigen Einstieg finde ich super. Finde ich auch eine gute Alternative zu den anderen Geräten, die wir sonst so empfehlen. Also kann man auf jeden Fall sich auch mal angucken. Muss man mal gucken, wie die Verfügbarkeit ist jetzt in den nächsten Wochen, weil der wird wahrscheinlich jetzt erst auf dem Markt. Wann kriegen wir den? In 1-2 Wochen?
Ja, es ist natürlich jetzt, Elite ist natürlich eine riesengroße Bude, genau wie Tax auch. Ja. Da wird viel in den Markt geblasen. Das wird jetzt das Produkt sein, was den unteren Preispunkt natürlich, da wird viel passieren. Was ich auch nachvollziehen kann, ist, man muss ja auch mal aufs Geld achten bei manchen Sachen, wo man sagt, ist das gerade so an der Grenze, dass ich die Qualität gut genug finde, so würde ich es jetzt einstufen. Leistungsmessung berechnet würde ich, sie geben es an mit 2,5% Genauigkeit, das würde ich in Frage stellen wollen. Mhm. Aber again, das ist vielleicht auch nicht das Allerentscheidendste, da ist vielleicht wirklich entscheidend, kleines Packmaß, das ist wirklich ein gutes Feature, kleines Packmaß und einen Direct Drive Smart Trainer zu haben für unter 600 Euro ist jetzt nicht blöd.
Mit Kassette schon vormontiert.
Mit Kassette vormontiert.
Zum Beispiel, der sonst auch nochmal 20, 30 Euro kosten würde.
Also ja, und ich glaube, ein Monat
Zwift. Ein Monat Zwift kostenlos dazu. Also es ist.
Es ist ein interessantes Package und das ist auch wichtig, dass wir das erwähnen. Wir werden es auch in den Shop aufnehmen. Da brauchen wir noch ein kleines bisschen Zeit, bis das alles steht bei uns. Aber da haben wir uns auch entschieden, dass wir den im Sortiment
aufnehmen. Ja, weil es gefällt uns und wir kriegen das in dieser Sendung nicht mehr hin, dass wir da nochmal eine kleine Kaufberatung machen, aber das werden wir demnächst nochmal machen, zu sagen, naja, warum, wem würden wir denn für welchen Geldbeutel ist welcher Trainer der Beste? Ich habe hier so eine kleine Rangliste im Kopf, wo ich sage, okay, ja, Suito, Kicker Core ist sicherlich nochmal eine Stufe besser, weil der Core ist ja ein ehemaliger Kicker, der mal 1200 Euro gekostet hat, vom Schwungrad her zumindest. Das Gehäuse ist nur ein bisschen anders.
Und der Kicker ist immer noch
Benchmark. Kicker 2018 ist definitiv das Gerät mit dem größten Schwungrad, mit dem realistischen Fahren. Und dann danach, wo natürlich immer, wenn ihr diesen Climb haben wollt, seid ihr an Wahoo gebunden. Der funktioniert mit den anderen Trainern nicht. Und wenn überhaupt nur manuell. Und dann müsst ihr noch vorsichtig sein, ob der andere Trainer nicht das überhaupt aushält, kaputt geht.
Würde ich mal nicht empfehlen.
Climb ist sicherlich das Add-on, was Wahoo einzigartig macht. Und für mich, wie gesagt, einmal fahrt den nie, wenn ihr den nicht kaufen wollt. Wenn ihr den einmal gefahren seid, findet ihr das schon, das ist schon echt revolutionär, die Steigung mitzukriegen. Vielleicht nicht als Triathlet, aber alle, die auch in den Bergen unterwegs sind, die finden das super. Und dann ein bisschen dazu, dass man sich auch für so ein Bike entscheiden kann dann am Ende des Tages. Das sind so die Sachen, wo der Weg hingeht. Wo wir noch eine kurze Ergänzung noch zu Wahoo. Ich habe ja mit dem Chip Hawkins auch gesprochen. Die haben beziehungsweise ich habe ja irgendwann mal versprochen, ich frage mal nach, warum der auf 4 GB beschränkt ist, der Element Roam. Und die Antwort will ich euch nicht vorenthalten, zumindest so weit, wie ich da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darf und kann, ohne zu viel zu verraten. Also erstmal braucht man keine Angst haben, der Roam, der wird so bleiben, wie es ist. Da wird jetzt nicht demnächst eine Version kommen, die dann 8 GB hat oder sowas. Also es war kein Fehler in dem Sinne, dass sie das so bauen konnten, sondern das ist der Plattform geschuldet. So wie ich es jetzt in einfachen Worten verstanden habe, ist der Prozessor und alles, das ist halt irgendwo ist da ein internes Gerät, wo der Speicher direkt drauf gelötet ist. Das heißt, man kann dann nicht einfach sagen, naja, ich nehme jetzt mal so einen 8 GB Chip, den ich da drauf mache, sondern das ist eine Einheit, die das Gerät ausmacht. Und deswegen haben die gar keine andere Chance gehabt. Ich weiß nicht, das kann ich nur so ganz vorsichtig anreißen. Da sind aber auch Sachen im Hinterkopf bei Wahoo. Dieses Thema Karten generell, also sich um Karten kümmern zu müssen, generell zu lösen. Mehr will ich da auch nicht zu sagen, aber dass man sich einfach sagt, okay, man nimmt seinen Roam mit und vielleicht auch noch das Smartphone mit, wenn es mal eine längere Tour ist, dass man sich aber nicht mehr darum kümmern muss, dass die Karten, dass man vorher Karten aufs Gerät gespielt hat. Das ist so die Idee dahinter, wo die Vision, wo es irgendwann hingeht, wo man sagt, mit Karten, ja, die sind halt da. Das ist wohl, glaube ich, so die Vision, die dahinter steht.
Was ich noch dazu beitragen wollte, ist das Menschliche mit Chip. Er ist der CEO von einer recht großen Firma und ist super nett gewesen zu uns auch, zu allen eigentlich, was ich gesehen habe auf der Messe. Und fand ich wirklich, das ist das, was Spaß macht. Wenn du merkst, die sind nicht abgehoben und die sind nicht in ihrer Luxusjacht in Monte Carlo und die kümmern sich nicht mehr um die ganzen Sachen. Er ist da. Er steht Rede und Antwort, er ist greifbar als CEO von Wahoo und ich glaube schon, dass er es nicht machen müsste. Er könnte auch sagen, pfeife ich drauf, aber er war persönlich gute Leute da stehen gehabt, aber auch, wir hatten erst überlegt, ob wir ihn ansprechen, dass er uns Sachen nochmal erklärt, dass wir ihn noch mit reinnehmen. Ich sage, wenn du es nicht machst, mache ich es. Und
freut man sich ja erstmal gar nicht.
Und am Ende, das finde ich wichtig, dass man das sagt. Ich stehe drauf, wenn die Leute so eine sympathische Art haben und nicht so eine abgeflogene Art haben, mit denen kann ich jetzt aber nicht reden, wer sind denn die oder wer macht das, sondern wirklich, das hat man ja auch gemerkt, nicht nur zu uns, auf Augenhöhe, auch sagt, wir reden Kunden über, und wo er gesagt hatte, weißt du was, mit dem, also das fand ich auch nochmal gut, die wichtigste Funktion von dem Climb ist einfach gar nicht, dass er automatisch hoch und runter geht nach der Strecke, sondern wenn ich nach einer Stunde auf meinem Indoor-Trainer merke, ich bin ganz schön platt, weil, wie ich mich freue, dass ich den Lenker einfach hochfahren kann. Ja, ja. Ne? Also, und wie er das gesagt hat, ist herzlich und das finde ich gut.
Und der baut die Dinger, hat ja auch so angefangen, der baut die Dinger für sich selber auch. Also ja. Der baut sich das so hin, wie er es auch selber gerne hätte. Ne?
Das ist bei vielen Firmen wichtig. Wer steht dahinter? Wer ist da vielleicht? Wie kommen diese Personen rüber? Was machen die?
Es ist halt,
ist zumindest mal eine Erwähnung wert.
Das ist das Schöne an Wahoo, es ist halt kein anonymes Monster. Ne? Also kommst da hin, dann weißt du, okay, das ist noch in Inhaber geführtes Unternehmen, da ist noch keine Holding, die das irgendwann mal aufgekauft hat und da gehören noch nicht 5 Firmen dabei, wo andere Firmen da schon anders sind. Ne? Das merkt man da, das ist eine ganz, ganz familiäre Atmosphäre, das muss man schon sagen. Gut, weiter geht's, damit wir hier gleich zum Ende kommen.
Wir sind vor 2 Sachen und dann sind wir durch.
Genau, Carbon Works, da waren wir tatsächlich noch am letzten Tag, habe ich auch ein kleines Video gedreht, den Simon getroffen, der Gründer von Carbon Works. Das war eine interessante Geschichte, da könnt ihr euch auch aufs Video freuen, weil er auch mal so ein bisschen erzählt, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Er baut ja nun diese Vorbau Garmin Wahoo Halterungen. Sind relativ hochpreisig, also sehr hochpreisig, kann man schon so sagen, ne? Aber hat alles wirklich durchdacht, hat auch 1-2 wirklich gute Ideen, was in Zukunft kommen wird, seht ihr dann auch im Video. Hat mich gefreut, ihn persönlich kennenzulernen, weil er auch wirklich angefangen hat, sich Sachen selber zu bauen aus Carbon, indem er bei eBay Carbonfaser gekauft hat und sich das selber im Backofen wahrscheinlich zu Hause gebacken hat, weil er irgendwie eine Lösung brauchte.
Auf die Story könnt ihr euch freuen.
Ja, und hat das dann hinterher auch noch im Nachträglichen dann nochmal studiert, aber ganz interessant kommt das Video. Ich hoffe, in 2-3 Wochen hast du alle durchhaben. Das sind, ich glaube, ich habe 5 oder 6 Euro bei
dir. Hey Leute, Mann, wir verteilen es ein bisschen. Wir produzieren gut, zu viel Content.
Dann würde ich jetzt auf unsere, ja, zum Abschluss kommen und nochmal kurz Picks machen. Ja, lass ich dir den Vortritt.
Ich habe 2 heute.
Okay.
Und beide von eins eigentlich nur von der Eurobike und eins, was ich im Einsatz habe. Das eine ist, dass du hast vorhin auf meinem Telefon gesagt, ich kann nichts mehr von der Seite sehen.
Ja.
Ja, also
würde mir total auf den Keks gehen.
Ja, aber
also für mich selber, ich habe mein Telefon ganz oft irgendwo in der Ecke anliegen. Mir geht's, also Entschuldigung, ich spreche schon wieder dazwischen, ne?
Das ist doch cool, das ist deine Charakter, finde ich super.
Ja, ja.
Kein Problem, ich kann schweigen.
Erzähl erstmal, ich merke mir das, was ich sagen wollte, sorry.
Also es ist eine Folie, wie man das kennt, als Panzerglas mit Privacy-Funktion. Und ist natürlich dann interessant, wenn du sagst, pass auf, ich habe ja hier auch mal ein paar diskrete Mails, wo es um Preise geht und hier und da. Und dann muss man ja auch mal, wenn man in der Bahn sitzt oder irgendwo, das ist schon gut, wenn man nicht von der Seite erkennen kann, was auf dem Telefon ist. Ist nicht was Neues, aber habe ich auf der Eurobike gesehen, fand ich super. Das heißt Panzerglas für dein Telefon mit auch noch einer Privacy-Funktion, dass du auf der Frontkamera, die zu dir zeigt, hast du das mal gesehen, gibt es einen Slider, um die Kamera zuzumachen. Für die Leute, die das bei YouTube gucken, ich versuche das mal hier reinzuhalten, hier oben ist so ein Slider, den kann ich halt zur Seite schieben und dann habe ich im Prinzip, wenn ich die Kamera dicht machen will, wir empfehlen unseren Kindern sowieso immer, die Webcams zuzukleben bei Laptops und all diesen ganzen Sachen. Also das fand ich gut. Und jetzt kommt auch noch die Kurve, wir verkaufen das noch nicht, aber wir werden das sicherlich ins Sortiment aufnehmen als Panzerglas, nicht mit der Privacy-Funktion, aber mit dieser Glasfunktion. Deswegen hatte ich vorhin nach Saphirglas gefragt bei Garmin-Uhren. Die bieten das nämlich auch passgenau für die Garmin-Uhr an. Mhm. Für die Garmin-Uhren, die kein Saphirglas haben. Und da bin ich ja schon ein Schussel, so wie ich mit den Uhren umgehe.
Aber dann ohne Privacy-Funktion.
Ohne Privacy-Funktion, also nur als Panzerglas. Mhm. Das werden wir im Sortiment aufnehmen. Deswegen ist es ein Pick von mir, weil wir es noch nicht verkaufen, darf ich es doch als Pick nominieren.
Aber du hast auch noch keinen Link, den wir jetzt verlinken können, erst wenn wir es haben? Oder
naja, bei den Picks ist es ja
okay. Normalerweise wollen wir ja immer einen Link haben, aber den reichen wir dann nach.
Dann kann ich das zweite Produkt, dann müssen wir das zweite Produkt zu Amazon verlinken. Ist ja auch egal. Nee, egal. warte, ich muss das Produkt holen. Wo habe ich es denn hingelegt? Erzähl doch mal, dass du das genervt hast.
Aber ich würde jetzt noch mal auf diese Privacy-Geschichte.
Privacy ist nervt dich ja total.
Tatsächlich, weil das Telefon bei mir ganz oft seitlich liegt und mich nervt auch, wenn das Telefon automatisch ausgeht. Könnte ich kotzen. Also das Wichtigste.
Hallo, die Sprache.
Entschuldigung.
Kommt denn raus.
Das Wichtigste ist tatsächlich, dass ein Telefon, wenn ich es anmache, anbleibt und wenn ich es ausmache, ausgeht. Also tatsächlich so, das ist die erste Funktion bei jedem iPhone oder Telefon. Bitte Screen-Dings, nein, ich achte schon auf meine Batterie, ne? Weil ich muss, manchmal habe ich so Sachen sichtbar oder ich will das sichtbar haben oder was auch immer. Ne? Es gibt ja so Fenster, die man offen haben lassen will. Und das ist tatsächlich was, ich weiß nicht, stört dich das nicht, dass du seitlich nicht mehr drauf gucken kannst? Weil ich habe das ganz oft, mein Telefon in der Bedienung, aber du musst, glaube ich, wegen deiner Augen sowieso immer so gucken. Ne?
Ich muss definitiv daran arbeiten, dass ich mein Telefon weglasse.
Dann mach doch eine ganz schwarze Folie drauf.
Also, die wichtigste Funktion ist auch, dass ich mein Telefon absichtlich zu Hause vergesse. Das ist auch eine ganz gute Funktion. Also
nee, aber das weiß ich nicht. Privacy, ich verstehe das. Ich sehe das auch manchmal in der Bahn, gerade wenn so,
also
so ein
iPad. Also die Privacy geht ja nicht um die Familiensachen oder hier in der Firma ist es auch nicht kritisch. Aber wenn fremde Leute sehen, was da, es geht auch nicht um was Komisches. Es geht einfach um ein paar Business-Details, die nicht jemand, der neben mir in der Bahn sitzt, lesen sollte.
Ja, mir würde es eher ums Private gehen. Die Business-Details verstehen die Leute gar nicht, die da neben mir in der Bahn sitzen.
Ja, das ist auch schön, aber manchmal.
Aber es ist tatsächlich so, dass man
jeder hat so seine Sachen.
Es bestimmte geht nicht Dinge, um bestimmt, also
ja.
Ich kann das aber auch tatsächlich, ich kann, meine Augen sind zumindest jetzt noch, das dauert wahrscheinlich nur noch 1-2 Jahre, bis es bei mir losgeht, bin jetzt noch so gut, ich lese dann auch Sachen. Ich gucke dann netterweise wieder gleich weg, wenn ich was sehe, aber wenn einer ein Smartphone vor mir benutzt, kann ich relativ gut lesen, was die da drauf rum WhatsAppen. Insbesondere wenn je größer die Schrift natürlich, desto einfacher.
Ja, das ist ja noch das ist ja noch das absolut.
Ja, ja, aber ich merke, okay, wo ich dann sage, okay, ich bin natürlich höflich und gucke dann weg, aber ich könnte es lesen.
Ja, ja, aber ja. Ich
wollte also es nur doof ist die nehmen. Funktion nicht, ne? Das
also ganz ja. blöd ist es halt nicht.
Und
also
diese Garmin-Geschichte ist zumindest hier für diese ganzen Uhren, die das super. Nicht haben, weil die haben immer diese Micro-Sketches, egal.
Genau, also du gehst halt schusselig damit um und dann ja, hast du diese Kratzer auf dem Display und es ist ja trotzdem eine Uhr, die teuer ist. Ja. Also, ja. Ja, und dass mein eigentliches Pick ist dieses dir nicht unbekannte Werkzeug, ja. das ich hier hochhalte. Und warum ist das mein Pick? Ich habe nämlich die Jungs getroffen.
Du musst erklären, was es ist.
Ja, ich habe die Jungs getroffen auf der Eurobike auch. Ja. Das ist die Firma Vera, eine ja. Werkzeugfirma. Und ich habe einen Satz Imbusschlüssel in der Hand. Die Leute beim Podcast hören, die sehen das ja nicht. Und dieser Imbusschlüsselsatz ist bunt. Das machen ja. andere auch. Das macht auch HZ und das machen auch viele Hersteller. Aber ich habe diesen im Einsatz und ich muss euch sagen, manchmal sind es die kleinen Tipps, wie schön, dass der Vierer-Imbu gelb ist und der Fünfer-Imbus orange ist, weil das sind die Imbus, die ich natürlich jeden Tag brauche. Ja. Und wenn ich diesen klassischen Wirt-Imbu-Schlüsselsatz habe, der silber ist oder von welchen Hersteller sie ja, auch immer so sind, dann verwechsel ich halt immer
vier und fünf. Ja.
Immer. Ich habe immer den falschen. Und dann weiß ich ja schon, pass auf, der Vorbau braucht an der Seite den Vierer oder die Sattelklemme den Vierer, dann nehme ja. ich den Vierer und oben. Und deswegen ist es mein Pick des Tages. Wir können das dann zu Amazon verlinken. Ein Affiliate-Link. Ja, ja. Also kauft das bitte bei Amazon, dann verdienen wir einen Euro davon, weil wir haben es noch nicht im Shop und wir hatten ja den Deal, Picks müssen nicht sein, dass wir damit Geld verdienen.
Ja. Eine wichtige Sache noch, wenn ihr sowas kauft.
Nicht Dan geben.
Denn nicht ausleihen an Dan. Und überhaupt, wenn ihr in einer Firma arbeitet, wo Dan arbeitet, kauft euch drei. Einen versteckt ihr, den ihr nie seht. Einen legt ihr dahin, wo Dan weiß, dass er ist. Und einen zweiten legt ihr schon mal als Ersatz zur Seite, falls der weg ist, wo Dan weiß, wo er ist.
Das ist tatsächlich nichts als die blanke Wahrheit.
Also die gehen hier irgendwie immer mal wieder verloren und ich habe es aber, ehrlich gesagt, kriege ich zu Hause auch hin, dass bei mir irgendwo der Gelbe, der ist auch weg, wo ich nicht mehr weiß, wo der liegt.
Das also ist das gleiche Phänomen mit Zollstöcken und Cuttermesser. Also besitze ich 30 Cuttermesser, schaffe ich es, 30 Cuttermesser zu verlegen.
Ja, ja, und irgendwann gut. findet man die alle wieder. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das doch so, dass die ganzen Werkzeuge und der ganze Kram, der im Büro läuft, nachts lebt und hier Partys feiert, so wie bei Toy Story.
Das ist definitiv so, das ist die Lösung. Ja. Was ist dein Pick, Ingo?
Ich habe tatsächlich einen komischen Pick, wo ich lange überlegt habe, mache ich das überhaupt? Und heute bin ich leider mit dem Diverge hier und die Satteltasche war schon, die Gepäckträgertasche war schon so voll. Sonst hätte ich jetzt hier so eine Salatschüssel in die Kamera gehalten. Es geht ums Essen.
Ja.
Und ich habe durch Zufall einen Weg gefunden, wie man kochen kann, und je mehrere Tage was davon hat und trotzdem jeden Tag was anderes isst. Hm. Da muss ich jetzt leider, und das ist in der Kürze der Zeit, wir haben jetzt noch 5 Minuten, dann sind die 3 Stunden voll. Also ich habe irgendwie gibt es hier so ein Restaurant am Schwarzen Bären, wo man mittags so eine Bowl kriegt. Weil ich weiß ja nicht, was eine Bowl ist, ne? Also zumindest für.
Was eine Bowl ist. Eine Schüssel.
Eine Schüssel, genau, aber so Bowl-Essen kannte ich halt nicht und ist halt neu für jemanden, der schon älter ist. Die Jugend ist das wahrscheinlich nur noch so. Jedenfalls war das ganz komisch. Da war dann Reis drin und dann war da Salat drin, ein bisschen Avocado und bla bla bla. Und dann warm und kalt, wo ich dachte, hä, das ist ja kalt und das ist ja warm. Ist der Reis jetzt warm und das kalt? Ich wollte doch Mittag essen, was warm ist und so weiter. Und habe das gegessen, fand das aber cool. Dann habe ich das auch wieder irgendwie so ein bisschen aus dem Gehirn wieder raus. Und für zu Hause kam das ja gar nicht so in Frage. Und sonst wie, ich koche relativ selten, weil die Hürde beim Kochen ist immer, erstens hofft man ja immer, dass die Frau was gekocht hat, dann braucht man selber nicht. Das ist aber bei uns nicht so die klassische Rollenteilung.
Doch, das ist die klassische Rollenteilung.
Nee, leider nicht. Wobei ich auch viel, viel Schnellkram dann abends gegessen habe und sonst wie. Ne? Man hat ja dann doch nicht die Zeit und will noch trainieren und dies und jenes, was auch immer. Jedenfalls
ich muss mal kurz das beantworten, weil das der Kunde ist, der jetzt das Bikefit hat.
Okay, was schreibst du denn dem jetzt?
Kann ich später anrufen. Oder ich gehe ans Telefon und sage ihm live im Podcast, dass ich noch im Podcast 10 Minuten bin und dann das Bikefit mit dir habe.
Wieso will der denn später anrufen?
Mann, ich muss ihm doch nur wenigstens sagen, der wartet jetzt.
Und das trotz Privacy-Glas, konntest du das jetzt lesen?
Ja, weil ich gemerkt habe, dass der Bildschirm überhaupt hell geworden ist.
Okay. Jetzt bist du, jetzt ich konnte bist es du nicht da. Sehen.
Geil.
Ja. Ja, dann ruf ihn schnell an. Ich kann nicht an. Weiterreden, wenn du da tippst.
Dann rufe ich jetzt im Podcast den Kunden an. Ich mache das jetzt. Da kannst du einen drauf lassen, dass ich das mache. Mach ich.
Warte, wir perren das hier noch mit dem Bluetooth, dann können wir ihn auch noch drauf.
Ja, das Problem ist, dass das vielleicht auch mal, ich musste auch den Telefonhörer wegnehmen.
Ja, so viel dazu, dass der Herr Miesen sein Telefon mal zu Hause vergessen will.
Ich habe gesehen, dass du angerufen hast. Du wirst es kaum glauben, du bist jetzt live im Podcast drin. Ja, weil unser Podcast geht noch so ungefähr 5 bis 10 Minuten. Wäre das noch okay?
20. Er steht im Stau, so viel habe ich schon gehört.
Okay, das heißt, soll ich jetzt den Hörer an den Podcast-Mikrofon halten und du sagst, mach den Podcast noch länger, ich bin im Stau? Okay, also dann ist alles gut. Ich wollte dich nur nicht ignorieren, weil ich weiß, wir haben den Termin da du bist ja nicht...
Also.
Dann alles gut, ich leg mal auf, dann sind wir alles cool und ich fühle mich nicht schuldig. Bis dann, Markus, tschüss.
Also er kommt später, steht im Stau oder wie?
Ja. Also ihr kriegt jetzt live unseren Ablauf mit. Das muss definitiv enden, dass diese Podcast so eine Länge haben,
also,
weil ich habe Termine.
Wenn ihr im Stau steht und später kommt, schickt Dan einfach eine SMS. Der liest das, dann braucht er nicht zurückrufen.
Genau. Und Markus heißt der Kunde, der jetzt ein Bikefitting hat. Übrigens auch für Transkontinental.
Okay.
Davon mal ab. Also kriegt heute ein Open dabei. Aber coole Sache ist, er steht im Stau, soll einen Podcast anmachen. Und wenn es nur 40 Minuten sind.
Genau. Teilt euch den Podcast gut ein.
Teilt euch den Podcast gut ein, dann habt ihr die ganze Woche was.
So, davon. Wo war ich stehen geblieben bei der Salatschüssel?
Dein Salatschüssel Bowl.
Also der Witz ist tatsächlich.
Also warm und kalt, das Letzte, was ich im Kopf habe.
Genau, und dann gibt es bei YouTube irgendwie, dann habe ich bei Amazon und sonst wie und überall bin erst zum Einzelhandel gefahren, habe nach so einer Bowl gesucht. Jetzt haben die alles, was sich so Bowl nennt, ist halt so eine Müsli-Schale. Das reicht ja nicht für abends, um satt zu werden, wenn man da noch einen Salat reinpackt und so. Ne? Also die Salatschüsseln waren zu groß und sonst wie bei Amazon alles durchgesucht und YouTube nach Bowl gesucht. Da gibt es ganz viele YouTuber, die so Rezepte vorschlagen und so weiter. Und da habe ich dann auch erst gelernt, noch mal mehr dazu gelernt, wie das alles geht, dazu später mehr, bis ich dann irgendwie bei der Metro war und da eine Salatschüssel gefunden habe, die klein genug und groß genug war, sodass es perfekt eine Bowl war. Und der Witz ist tatsächlich, dass man da verschiedene Sachen reinmixt. Das heißt, du nimmst normalerweise ein bisschen Reis, dann nimmst du vielleicht noch mal ein paar Kidneybohnen, Kichererbsen, schneidest dir eine Avocado drauf, machst vielleicht eine Gurke klein, habe ich jetzt gestern gemacht und so weiter. Ein bisschen was Frisches, machst dir vielleicht einen Salat fertig. Das Problem ist, diese Hürde, sich was fertig zu machen, ist bei mir relativ groß. Das heißt, wenn ich mir einen Salat mache abends und ich esse den abends auf, dann habe ich halt viel Arbeit gehabt, um einmal am Abend einen Salat zu essen. Aber wenn ich einen Salat mache und mache mir vielleicht noch eine Portion, die ich morgen zur Seite lege und die mache ich dann vielleicht nicht mit Reis, sondern mit Nudeln oder mit Quinoa oder was auch immer, habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt Reis koche, der nervt ja auch zu kochen und sonst wie, dann lege ich, machst du mal 3 Portionen Reis und dann legst du dir in den Kühlschrank und dann kannst du am nächsten Tag die in der Pfanne machen, vielleicht ein paar Pilze drauf braten, machst dir das in die Bowl, machst da Avocado, vielleicht keine Avocado, vielleicht Gurken und so weiter und misch das kreuz und quer durch. Dazu kommt, dass meine Frau auch manchmal, wenn sie die Zeit hat, auch gerne kocht und macht dann so riesen Pfannen mit Gemüse und Tofu und weil vegetarisch ja für mich dann und solche Sachen, wo man dann auch immer irgendwie einen Riesentopf übrig bleibt, den ich dann über die nächsten Tage auch immer noch als Soße oder als Beilage mitmachen kann. Oder ich mache mir gebackenes Gemüse, so ein ganzes Blech voll und lege den Rest weg. Der kommt dann auch mit in die Pfanne am nächsten Tag oder in den Kochtopf. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Für mich so ein Augenöffner. Ich muss ja nicht Sättigungsbeilage und Gemüse und vielleicht irgendwas anderes noch und eine Soße, alles an und vielleicht auch noch ein bisschen Hummus mache ich auch manchmal drauf. Ich muss das ja nicht alles an einem Tag kochen, sondern ich kann es ja an verschiedenen Tagen kochen und schon ist die Hürde gar nicht mehr so groß, weil so ein Hummus sich mal schnell zu machen und das auf den Reis vom Vortag und vielleicht das Gemüse, was meine Frau noch gemacht hat und so weiter, das funktioniert ganz gut. Versteht man das ungefähr?
Ich verstehe das. Und vor allen Dingen, da jetzt der Kunde im Stau ist, freue ich mich, dass du mich jetzt einlädst, da ein Bowl zu essen.
Können wir machen. Der ist dann, weiß nicht, sind die um 3 noch machen die da noch was? Können wir probieren. Jedenfalls, das ist tatsächlich was. Und dieses Essen aus dieser Schüssel finde ich auch irgendwie ganz praktisch. Und man, und da, auch dieses heiß und kalt. Und dann sucht man sich, dann nimmt man mal wieder was von der Avocado und isst das mit dem Reis, mit Soße. Manchmal mache ich auch einfach eine blöde Soße aus dem Glas. Hier irgendwie so eine China-Asia-Soße, Bio-Asia-Soße, wenn ich dann doch keine Zeit habe zum Kochen. Und das funktioniert super. Seitdem esse ich viel gesünder und esse überhaupt nicht irgendwie so einen Quatsch abends und werde auch satt. Und sonst, ich weiß auch, das ist übrigens ganz witzig bei mir, ich weiß auch ganz genau, eine Portion reicht. Ne? Also dann ist auch Schluss. Also das ist genau ein so eine Salat. Ich habe die Salatschüssel in der perfekten Größe für meinen sportlichen Magen. Also es ist auch nicht klein, es ist auch nicht zu groß. Da weiß ich, das reicht. Also ganz, also ich finde es hochinteressant. Ich habe das jetzt hier einem meiner Kollegen erzählt, der hat auch schon mit angefangen.
Ingo verlinkt jetzt ein privat geschriebenes Kochbuch mit den Utensilien, wie man die Bowl jeden Tag zu füllen hat.
Oder ja, halt. Ich gucke mal, ob ich irgendwie noch so ein YouTube-Video von irgendjemandem finde, der mir noch was zu gesagt hat. Ich habe auch schon überlegt, selber mal ein Video zu machen, aber das ist dann schon mit Kochvideos, das wird dann kompliziert. Jedenfalls fand ich es ganz interessant, das ist mein Pick für euch, wenn ihr genauso wie ich keinen Bock habt zu kochen, aber ab und zu vielleicht mal eine Kleinigkeit kochen wollt und das trotzdem jeden Tag was anderes essen wollt, das ist eine ganz coole Idee, dieses Mixen. Man muss das auch nicht in so einem Salat, man kann es auch auf dem Teller drapieren, so ist es nicht. Aber das mit dieser Salatschüssel ist ganz praktisch, also ich finde es cool.
Und ja, sieht ganz ich bin schon gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ich lache mich schon kaputt, wie du das anpreisen willst, als letzte Sache im Podcast.
Entschuldigung, ich bin schon... da reden wir nicht drüber.
Über das Mountainbike reden wir nicht drüber. Ich würde die Story erzählen, die bei der 150 Kilometer Crosstour beginnt. So würde ich eigentlich machen, wenn ich das darf. Und dann machst du den restlichen
Plan. Ja, dann probier mal.
Ingo kommt zu mir in meinen damaligen Laden und sagt, ich möchte ein Mountainbike kaufen und möchte damit beginnen. Das war eigentlich, wie wir uns wirklich kennengelernt
haben. Haben wir uns kennengelernt, genau.
Und dann habe ich zu dir gesagt, ja, dann verkaufe ich dir ein schönes Specialized Mountainbike, wenn du das willst. Und was willst du denn machen? Ja, einen Deister fahren und so. Ich sage, okay. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und unterhalten, einfach nur mal, um minimal das Eis zu brechen. Was machst du so? Und dann sage ich, naja, ich fahre eigentlich nicht mehr Mountainbike. Ich fahre mit einem Cyclocross, also mit so einem Crux durch die Gegend. Und das reicht mir eigentlich im Deister. Also so ein Gebirge, was nicht für die Leute in den Alpen nicht Gebirge genannt wird. Aber bei uns ist das schon was. Und da sage ich, naja, da schaffe ich ja 60, 70, 80 Kilometer Touren und brauche dafür kein Mountainbike. Ich fahre diese sogenannten Waldautobahnen. Und dann sagt Ingo, ach, ja, eigentlich wollte ich das ja auch nur machen. Also ein Mountainbike fahren, um heftige Pisten zu fahren, brauche ich ja auch nicht. Ja. Ich sage, naja, dann vielleicht willst du mal auch mit einem Cyclocross statt mit einem Mountainbike mit mir mitkommen und ich zeige dir mal den Deister. Für Hannoveraner ist der Deister ja Lichtjahre entfernt. Also wir reden über Luftlinie 25 Kilometer, aber die Hannoveraner Stadttypen kommen da nicht vorbei.
Und nur zumindest nicht im Gelände.
Genau.
Den Pass bin ich halt immer gefahren.
Und dann hat es sich so ergeben, dann haben wir nach hin und her gesagt, pass auf, dann machen wir das mit dem Cyclocross. Das ging relativ fix, dann hattest du das und ich habe mal gesagt.
Aber auch nur, das muss ich kurz eingrätschen, nur deshalb, weil die jetzt, was ich nicht so mitbekommen hatte, dass es die jetzt mit Scheibenbremsen ganz cool gibt. Ne? Weil
ganz cool, mit Scheibenbremse.
Ich hatte schon mal einen Crosser und der hat mich total genervt, weil die Bremsen nicht funktionierten.
Und dann hattest du den Crosser, ich hatte meinen Crosser und wir haben, ich weiß noch, wo treffen wir uns denn? Und ich bin sehr vorsichtig mit Leuten, die ich natürlich noch nicht privat kenne, dass wir uns irgendwo treffen, wo klar ist. Also wir haben uns verabredet im Wald, da ist der Freilichtbühne, so ein ganz neutraler Ort. Du bist da hingekommen, ich bin da hingekommen. Ich habe gesagt, so, dann machen wir mal eine Tour. Das könnte anstrengend werden, ne? Und dann sind wir da irgendwie 60, 70 Kilometer gleich die erste Tour gefahren und du warst komplett geflasht. Ja. Du warst komplett geflasht, geil. Und dann haben wir uns da so langsam hochgeschaukelt, bis wir dann irgendwann mal angekommen sind, dass wir nachts um 3 aufgestanden sind und 150 Kilometer Cyclocross im Deister gefahren
sind. Bei
minus 7 Grad, morgens um 3, 150 Kilometer und wo wir dann auch im Ziel der Meinung waren, das reicht. Also es muss nicht noch mehr sein. Ja, ja. Und dann sind wir auf die Liga gegangen. Pass auf, jetzt nehmen wir doch mal Hardtail Mountainbikes, 29er.
Das ist aber auch nur deshalb entstanden, weil es jetzt auf einmal die 29er gab, die ja ähnlichen Raddurchmesser hatten, die ähnlich schnell sind wie
ein Crosser. Dann habe ich gesagt, naja, wenn ich jetzt ein 29er Hardtail Mountainbike kaufe, da hatte ich mir einen S-Works Dumpjumper gekauft und du fährst einen Crosser, das ist ja auch irgendwie unfaire Waffen, weil dann hast du eine Federgabel und kannst andere Wege fahren, ein bisschen schlimmere Steigungen kämpfen und so, dann sagtest du auch, das mache ich auch. Dieses Bike steht hier, also das kann man jetzt im Podcast noch beschreiben, das steht jetzt hinter uns.
Also ein schwarz-weißes,
ist auch ein Specialized S-Works Stemjumper mit allem, was die Welt so hat mit Carbonlaufrädern, SRAM XX1, 12-Fach-Schaltung, einer Mega-Federgabel etc. etc. Ein super Bike. Und dann sind wir die ganzen Jahre damit auch sehr glücklich gewesen.
Ja.
Bis wann?
Bis wir diesen blöden Film, den tollen Film über das Open Wide gemacht haben, beziehungsweise überhaupt als das Open Wide.
Genau, das kam. Ist es.
Und ja, mit dieser XX1-Schaltung, Open Wide, mit Force, also das ging ja auch mit Access jetzt erst, war es überhaupt also möglich. Also
wir sind Gravel gefahren, aber im Wald Mountainbike Hardtail, das ist, ja. ist der Ding. Und ich verkaufe auch meinen Mountainbike Hardtail nicht, also nicht fragen, ob ich meins auch verkaufe. Ich behalte das, ich brauche das auch und ich finde das auch nicht doof. Ja. Aber wir haben Gravel-Bikes für den Gravel-Bereich und die Waldautobahn. Und jetzt durch das Video, was wir gedreht haben, wo du das erste Mal gesagt hast, verdammte Axt, der fährt dieses Deister V auch mit, dem Wide hoch, mit dem breiteren Reifen als ich in meinem Mountainbike-Hafen. Nach dem Video, als Kamera aus war, sagte ich, na Ingo, ich weiß, was passiert. Ja. Witzigerweise haben Kunden das auch so rausgehört. Ja. Also witzigerweise haben Leute auch gesagt, das dauert ja nicht mehr lange, dann schafft Ingo das Mountainbike ab, so nach dem, was ich so höre und schaffe. Und heute ist der Tag der Tage leider ohne dich, weil ein anderer Freund von uns, der Olaf, den ihr auch schon mal im Podcast gesehen habt, mit Ingo war mit dem bei dem Alpextrem, der hat auch heute Premiere und kriegt sein Open Wide. Mein Open Wide ist schon da und du musst noch warten.
Ich habe Fotos gesehen, weil es lackiert wird gerade.
Und Ingos Open wird gerade mit so einer ganz heftigen Lackierung lackiert. Das heißt, er ist heute in der Premierenfahrt nicht dabei. Normalerweise würden wir darauf Rücksicht nehmen. Das Problem ist, dass ich trainieren muss. Ich muss die Trainingseinheit machen.
Ich könnte ja mit meinem normalen, mein normales Open ist ja auch
das
in der Werkstatt.
Geht auch nicht, ist auch in der Werkstatt.
Fällt mir gerade ein.
Also könntest du heute nochmal die Abschlussfahrt
machen. Nochmal dreckig machen, wo ich so schön sauber gemacht habe.
Und jetzt kannst du sagen, was die Idee heute bei dem Podcast war, die wir beide zum Schießen lustig fanden? Und jetzt bist du dran.
Nö, wir haben einfach überlegt, wir machen das Mountainbike hier in den Hintergrund rein.
Wir haben also ja meistens
was im Hintergrund. Steht sowieso hier vor der Tür. Das ist bei eBay Kleinanzeigen drin und da muss ich auch wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben, bis das irgendeiner kauft. Jedenfalls haben wir gesagt, da kam Dan an, hier komm, ich stelle ein 3T rein und ich so, lass uns doch das Mountainbike hinstellen. Aber so kommentarlos, mal gucken, ob einer was sagt, ne?
Und dann hatte ich aber gesagt, aber wenn du es schon da hinten stellst, dann musst du auch einen Grund haben, warum dein Mountainbike im Hintergrund steht.
Ja, ja.
Und also for sale.
Dann habe ich das for sale dann zwischendurch mal heimlich dran geklebt und dann haben wir gesagt, wir lösen es aber erst am Ende auf. Nicht, dass ich euch jetzt das andrehen will. Wir fanden es nur einfach lustig einfach mit dem for sale. Ich glaube, dass wenn man Interesse an so einem Mountainbike hat, dann hätte man sowieso schon bei Kleinanzeigen gefunden.
Okay.
Nee, also das ist tatsächlich so, dass ich vom Wide so begeistert bin, die Entscheidung war schon relativ schnell. Also das hat ja
nach dem Video war schon klar.
War schon klar, okay, das und ich bin ja nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, neben einem Rennen Open in Anführungsstrichen noch eins, also dieses, weil ich auch genau diese Schaltung am Mountainbike so liebe, ne? Dieses einmal
12-fach.
10x50 hinten, einmal 12-fach. Was ja bevor es die Force oder Red Access gab, ging das ja gar nicht. Also von daher. So viel dazu. Haben wir das jetzt auch nochmal schnell aufgelöst?
Ich denke, das ist auch.
Also mein zweiter
Tipp. Wir müssen Spaß haben bei der Arbeit und das macht uns Spaß.
Genau. Ja, irgendwas muss ja im Hintergrund stehen hier, genau.
Naja, zumindest denke ich immer nochmal so dran. Was stellen wir denn eigentlich in den Hintergrund?
Ja.
Ihr könnt uns ja Poster schicken, die wir hinten aufhängen.
Stimmt, genau.
Was da wohl kommt.
Ja, ja. Alles klar. Also dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören wieder mal.
Schön einteilen, nicht schimpfen.
Genau, viele, viele. Ja, das ist doch viel. Dass das jetzt so viel geworden ist, wo sind wir denn so lange hängen geblieben?
Ich weiß es gar nicht. Ich auch nicht. Vielleicht bei dem iPhone 11.
Das iPhone 11 waren maximal 3 Minuten. Also alle das iPhone 11 bestellen, Freitag 14 Uhr vorbestellen, gebt Lack, damit die Aktien steigen bei Apple. Nee, das nimmt tatsächlich komische Züge an mit diesen Telefonen, das muss man schon sagen.
Ja, siehst du doch auch so.
Ja.
Das ist nicht mehr gesund.
Aber der Preis ist ja gleich wie im letzten Jahr. Also
letzten Jahr nicht gesund.
Und vorletztes Jahr auch schon. Also da hat sich ja nichts geändert.
Kauft lieber Trinkflaschen mit Titanbeschichtung dafür und kauft das billigere Telefon.
Alles klar. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Nächste Woche sind wir nur zusammen mit Gerard und Andi zu hören.
Aber das
wird toll.
Wird ein schöner Podcast sein.
Definitiv eine Empfehlung. Und danach die Woche sind wir wahrscheinlich noch einmal dran und dann ist, glaube ich, Urlaubszeit und da werden wir es wahrscheinlich diesmal auch nicht schaffen, im Oktober noch was zu drehen. Du bist in Amerika.
Werden viele Sachen vorproduzieren. Es gibt ein Event, was wir am Samstag uns ausgedacht haben, über das wir ja schon ewig nicht reden, aber manche Leute erahnen, was passiert. Und entweder das funktioniert und wir haben berichten darüber im Podcast oder das geht schief, berichten wir auch im Podcast drüber. Jedenfalls können wir das auch noch für die
Website vorproduzieren. Da kommt doch ein richtiger Videofilm, genau. Das kriegen wir hin. Alles klar, dann bis bald.
Tschüss, macht's gut.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.